Attention.
Geht es ein bisschen leiser da hinten und können wir vielleicht näher zusammenrücken? Da muss ich nicht so schreien. Danke, ganz lieb. Wir fragen einfach mögen, gell? Vor uns singen wir also die Big Show. Erstmals erbaut 2005, dann gleich wieder zerstört, wieder Instandsetzung bei Sportradio 360 im Jahr 2011. Was? Für wen wollt ihr wissen? Ja, ich auch. Aber wurscht. Baumeister nicht eindeutig zuzuordnen, aber Einflüsse aus Wien, Boston, Los Angeles, Hannover und München nicht zu leugnen. Was? Die nächste Gruppe ist schon da. Alter. Na, dann schleichen wir uns heute. Vorher aber die Big Show. Jetzt.
Ja, Herrschaften, Big Show 713, im Hintergrund läuft Werbung. Werbung, die wir hier nicht haben bei Sportradio 360. Ist doch verrückt. Ich sitze auf dem Cours Philippe Chatrier in Paris. Und von hier ist auch mit Ausnahme des US-Sportteils alles aufgenommen worden. Fernmündlich und auch live. Womit geht's los hier in unserer kleinen Ausgabe, die eigentlich eine sehr große Ausgabe 713 geworden ist. Fußball, zwei Teile mit Toni Tomic und mit Christian Bernhard, natürlich Champions League, aber auch ein bisschen England. Danach mit Peter Meutze ein Gespräch, das ich sehr genossen habe. Hätte auch noch 2,5 Stunden länger gehen können. Peter ist, wie ich herausgefunden habe, ein bisschen jünger als ich, aber natürlich, also er kennt diese Menschen ja auch alle persönlich, aber meine Fußballheroen, über die hätte es noch wunderbar was zu plaudern gegeben. Part 4, Basketball mit Coach Stefan Koch zur Euroleague, aber hauptsächlich auch zur BBL. Dann Motorsport mit Eddie Mielke und mit Stefan der Voice Heinrich. Formel 1 mit Stefan Ehlen als Teil 6. Und dann wieder zurück nach Roland-Garros, Sebastian Kaiser und Christoph Leuchtenberg über auch hauptsächlich Tour de France, aber ein kleines bisschen auch Skispringen. Dann haben wir den Simon Graf, der natürlich immer noch trauert, dass die Schweizer nicht Eishockey-Weltmeister geworden sind. Dann ein kurzes Remains of the Week, was wir diese Woche nicht geschafft haben. Gefolgt von Heiko und Jürgen in Boston und L.A. Da gibt es ja auch Neuigkeiten, was vor allen Dingen Heiko betrifft, ganz lokal gesehen. Sepp Dumitru bestreitet den 11. Teil dann mit der NBA und hinten raus noch Tennis. Natürlich live aus Roland Garros mit Michael Kohlmann. Ja, hier geht's gleich los und zwar in mehrerlei Hinsicht bei Roland Garros 25 und in der Big Show 713. Die Big Show 713 live vom Cours Philippe Chatrier. Ich schaue jetzt doch gerade runter. Da sitzt jemand auf dem Bankerl, der ausschaut wie John Isner, kann es aber nicht sein, weil er von der Hautfarbe ein bisschen dunkler ist und außerdem einen Babolatschläger in der Hand hat. Also es ist nicht John Isner, aber was ich weiß, in der Leitung zum einen zurück aus Liverpool ist Toni Tomic von Sky. Guten Morgen, lieber Toni.
Good morning, würde ich mal sagen, oder?
So muss man sagen, man kann es nicht anders sagen. Und guten Morgen, Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Christian.
Hallo Jens, guten Morgen.
Ich möchte so beginnen. Ihr seid beide nicht darauf vorbereitet, aber ihr habt sicherlich eine Instant Reaction darauf. Warum, Toni, ich fange mit dir vielleicht an, aber gerne Christian dann auch. Warum denkst du, Toni, hat Sandro Wagner so relativ schnell beim FC Augsburg zugesagt, wo es doch auch in der Fußball-Bundesliga aktuell 2-3 Stationen gäbe, die zumindest was die sportlichen Aussichten her, vielleicht nicht was das Umfeld angeht, aber die sportlichen Aussichten ein kleines bisschen besser sind? Ich denke an Leipzig, ich denke an Bremen, wahrscheinlich auch an Wolfsburg. Toni, hast du eine Idee?
Also erstmal stelle ich mir die Frage, warum Sandro Wagner als Co-Trainer der
deutschen Nationalmannschaft sofort in die Bundesliga durchstartet. Es scheint ja ein regelrechter Hype zu herrschen um diesen Mann in diesem Land. Es scheint ja wohl der Heißbringer schlechthin zu sein, als ob es keine anderen guten Trainer mehr gäbe in der Bundesliga. Und offensichtlich muss er auch eine richtig gute PR-Arbeit oder PR-Agentur haben, die seinen Namen immer wieder mal streut. Und in Summe ergibt das sozusagen ein Profil, was offensichtlich sehr lukrativ ist. Ich persönlich muss ehrlich gesagt gestehen, dass also bei aller Liebe, aber Unterhaching dann als Aufsteiger in die dritte Liga zu führen, das in allen Ehren. Aber sportlich hat der Mann für mich noch nichts erreicht. Deswegen finde ich es auch ehrlich gesagt ein bisschen vage, auch vom FC Augsburg, diese Liaison einzugehen. Glaube, so ein Zwischenstep hätte ihm ganz gut getan, und den Zwischenstep meine ich nicht deutsche Fußballnationalmannschaft, weil dort, ohne dass ich ihm jetzt Unrecht tue, aber Hütchen aufstellen neben anderen Kollegen und Taktikpläne, Trainingspläne zu erstellen. Bundesliga-Trainer zu sein, ist nochmal was ganz anderes. Und, ich meine, ambitioniert scheint er zu sein, aber ich glaube, dass einfach Leipzig nach einem anderen Profil Ausschau hält und dieses Risiko nicht eingehen möchte, was Wolfsburg angeht, kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig hineinschauen in die Trainersuche. Weil da sind ja verschiedene Profile in den verschiedenen letzten Jahren gescheitert. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wohin die Reise gehen soll. Und was war der dritte Verein in Ach, Bremen. Ich glaube, dass Bremen einfach jetzt viel zu kurzfristig war. Ich meine, dass sogar die Zusage von Wagner für Augsburg vor der Entscheidung gegen Werner dann war.
Interessante Aspekte, die Toni da reinbringt, Christian, finde ich auch für mich natürlich, wenn Sandro Wagner die Möglichkeit hätte, zu einer Fußball-WM zu fahren als Co-Trainer, dachte ich mir auch, warum muss er jetzt schon Trainer werden? Aber wie, Christian, bist du auch so kritisch eingestellt dieser Personalie gegenüber? Du lebst ja auch in München, das und in Unterhaching habe ich auch mitbekommen. Offenbar mochte man ihn dort. Er selbst ist extrem unterhaltsam. Wie siehst du die Geschichte, Christian?
Also vielleicht zur Entscheidung selbst, ohne es logisch zu wissen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man irgendwann an den Punkt kommt, also dass Sandro Wagner für diesen Job brennt oder das sehr in dieser Trainerrichtung eben, wie soll ich sagen, gedrängt hat, glaube ich, das ist offensichtlich in den letzten Jahren. Und dann ist es vielleicht einfach so ab einem gewissen Punkt, dass man halt eben weg von diesem Co-Trainer da sein möchte, hin zu einem, ja, voll die Verantwortung zu übernehmen sozusagen. Also wie du richtig sagst, klar kann man sagen, ja hey, in einem Jahr wäre eine WM, aber anscheinend ist das in Sandro Wagner so gereift, jetzt schon zu sagen, hey, das reicht jetzt als Co, ich möchte das selbst machen. Und zum zweiten Teil, wie gesagt, ich weiß es logisch nicht, aber vielleicht, du hast gerade München angesprochen, vielleicht spricht halt bei Augsburg auch ein bisschen die räumliche Nähe dafür, dass das jetzt vielleicht Augsburg ist nicht so weit von München entfernt, dass das vielleicht auch eine kleine Rolle gespielt hat, dass man da dann in der Nähe der Familie ist oder des Lebensmittelpunkts, den man schon hatte oder den man sehr lange Zeit hatte, vielleicht hat das auch eine kleine Rolle gespielt.
Das tatsächlich, also hier auch in den Gesprächen mit einem Kollegen vom SED, Toni, das wurde auch genannt, und ich habe mir, apropos Kollegen vom SED, ich habe mir erlaubt, kritisch anzumerken, dass ich Erik ten Hag in Leverkusen, ich weiß nicht, ob ich das erfolgsversprechend finde. Dann hat der Kollege hier, der Christoph Leuchtenberg, von dem wir später noch hören werden, gesagt, ach doch, doch, er hält ganz, ganz viel von ihm. Oder ja, glaube auch der Janis Klimburg, der hier ist vom Kick, hat das auch gesagt. Toni, du hast Manchester United ja in deiner Passion und deiner beruflichen Fokussierung auf England aus der Nähe beobachtet die letzten Jahre. Ist das ein guter Schritt für Leverkusen?
Ich wurde das neulich oder am Montag auch gefragt, ehrlich gesagt. Ich bin dann so ein bisschen ambivalent, was das angeht, ich kann es schwer einschätzen. Man muss natürlich sagen, dass Erik ten Hag vieles falsch gemacht hat bei Manchester United, aber du kannst natürlich auch vieles falsch machen, indem du natürlich auch verantwortlich bist für Transfers und die Transfers, die er getätigt hat, und da war er nicht der Einzige in der ganzen Riege der Manchester United Trainer in einem vergifteten Umfeld, in einem Umfeld, das der Realität so ein bisschen entwachsen ist. Also nicht nur, was die Transfers falsch zu liegen, sondern auch, was die Herangehensweise seiner Idee ist. Und das ist ja genau das, was mich überrascht hat bei Erik ten Hag oder was viele Experten überrascht hat. Er hat angefangen, sein Spielsystem von Ajax zu etablieren bei Manchester United und hat es dann, glaube ich, nach 4 oder 5 Spielen, nachdem sie so richtig auf den Arsch bekommen haben, umzuwerfen und hat dann angefangen zu mauern. Also hat sozusagen vom einen Extrem ins andere reagiert. Dass er mit Manchester United 2 Titel geholt hat, das kann er sich natürlich schon auch durchaus in seine Vita reinschreiben lassen. Und damit prahlt er ja auch, dass das vielleicht auch die erfolgreichsten Jahre von Manchester United waren oder vielleicht auch die erfolgreichste Zeit. Aber prinzipiell hat er da nichts geschaffen und hat für den Nachfolger verbrannte Erde hinterlassen. Ich glaube, dass er in einer Mannschaft, in der er nicht verantwortlich ist für Transfers, durchaus sich aufs Sportliche konzentrieren kann und auch durchaus das Sportliche abrufen kann. Man weiß ja sowieso, mit der Managerposition in England ist einfach das Profil nochmal ganz anders und da brauchst du einfach auch nochmal mehr Tiefe und vor allem auch mehr Weitsicht und eine klare Vision, welche Spieler brauchst du zu deinem System. Die hat er einfach nicht gehabt. Bei Manchester United hat die falschen Transfers getätigt, hat überteuerte Transfers getätigt und deswegen steht Manchester United da, wo sie jetzt stehen auch. Also durchaus auch sein Verdienst. Er ist ja in der Saison gegangen, ne?
Ja, und jetzt haben wir den Christian eingeladen, um über Italien zu sprechen und Toni natürlich auch über England. Er kommt gerade aus Liverpool zurück, wie gesagt. Aber Christian, dann trotzdem die Frage an dich, wo du natürlich die Bundesliga auch aufmerksam verfolgst. Ich bin mir noch gar nicht sicher, mit welcher Mannschaft Erik ten Hag dann nächstes Jahr arbeiten soll, weil Jonathan Tah hat, aus Gründen, die ich echt nicht nachvollziehen kann, ist nicht ins Ausland gegangen, sondern unterschreibt bei den Bayern. Warum? Er ist schon deutscher Meister. Gut, dann wird das mit Bayern halt noch 4-mal. Florian Wirtz scheint, ist ja auch gestern in der Süddeutschen Zeitung zu lesen gewesen, von Sven Heist und Christoph Knehr, scheint auf dem Weg zum FC Liverpool zu sein. Frimpong ist schon weg. Das ist für mich jetzt keine besonders vielversprechende Konstellation in Leverkusen. Christian, hast du eine Meinung dazu?
Also ich glaube auch, dass egal, wer jetzt nach Leverkusen gekommen wäre, dass das eine ganz, ganz, ja, alles andere als eine einfache Konstellation ist, wie du sagst. Also man hat ja schon ein bisschen das Gefühl, du hast die Spieler angesprochen, das sind wirklich tragende Säule, die dann nicht mehr da sein werden oder voraussichtlich nicht mehr da sein werden. Und man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass eben durch den Abschied von Xabi Alonso ja auch so eine gewisse Geschichte bei Leverkusen zu Ende geht. Jetzt bin ich weiterhin fest davon überzeugt, dass Leverkusen auch in den nächsten Jahren eine der stärksten Bundesligamannschaften sein wird. So ist es nicht. Also ich mache mir jetzt nicht Sorgen im Sinn von, dass da Leverkusen, weiß Gott, wie weit zurückfällt. Aber dass da jetzt wirklich, ja, einfach diese Ära ist vielleicht ein großes Wort, aber ja, vielleicht kann man es trotzdem verwenden, da ja Leverkusen zum allerersten Mal Meister geworden ist, zu Ende geht, macht es, glaube ich, wirklich für jeden unfassbar schwer, der da hinkommt. Weil du hast logisch zu Recht eine gewisse Erwartungshaltung, weil logischerweise denkt man sich jetzt von außen auf Leverkusen schauend, ja gut, Meister, Zweiter, also das sollte eigentlich so weitergehen, aber das wird unter den Umständen, die jetzt da sind, boah, das wird echt schwierig. Jetzt klar werden die auch auf dem Transfermarkt noch tätig werden, das ist auch klar, vor allen Dingen sollten die großen Wirtsmillionen kommen, dann glaube ich schon, dass da auch die sportliche Leitung mit dem Geld was anzufangen weiß, aber ich sehe es eher so aus einer emotionalen Sicht, dass da wirklich so mit Xabi Alonso und diesen großen Spielern ja sich so viele, sage ich mal, prägende Figuren verabschiedet haben der letzten Jahren, dass es dann wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, da von Tag 1 dann wieder, wenn es in die neue Saison geht, von Anfang an wieder so, ja, wie wollen wir es nennen, so eine erfolgreiche Mentalität einfach zu verkörpern im Sinn von, ja klar, wir sind Leverkusen und wir spielen jetzt wieder einen Meistertitel mit. Also da sehe ich jetzt die Lücke zu den Bayern einfach, ja, viel, 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 viel größer geworden zu sein und nicht nur, weil Tah nach München gewechselt ist.
Ja, in diesem Zusammenhang, Toni, du kommst gerade aus Liverpool, vielleicht magst du uns kurz erzählen, ich meine, das Ganze hat natürlich einen tragischen Turn genommen durch ich weiß gar nicht, ich sag mal Vorfall, weil ich zu wenig drüber gelesen habe, der dann bei der Parade stattgefunden hat. Aber hast du schon ein paar Florian Wirtz Trikots gesehen, die der FC Liverpool a priori quasi gedruckt hat?
Nee, das gab's noch nicht. Was ich weiß, ist, dass die Leute noch zu wenig Informationsmaterial haben von Florian Wirtz. Also viele fragen natürlich, was ist das für ein Spieler, weil sie wenig gesehen haben, logischerweise auch von ihm. Und die, die etwas gesehen haben, die wissen natürlich, worum es geht. Also ich habe zum Beispiel mit Jamie Carragher auch gesprochen, der hat gesagt, ja, das ist ein hochveranlagter Spieler, der genau das sozusagen Liverpool bringen kann, was vielleicht jetzt auch gerade durch den Weggang von Trent Alexander-Arnold dann nicht mehr da sein würde. Ein bisschen Kreativität für seine Mitspieler. Einfach auch seine Fähigkeit, Spieler in Szene zu setzen, seine Abschlussfähigkeit. Das ist in Liverpool also Priorität Nummer eins. Sie wollen jetzt natürlich den Transfer so schnell wie möglich über die Linie bekommen. Das wird natürlich dann auch die Frage, wie stellt sich da nochmal das Mittelfeld auf oder in welcher Form werden sie spielen, wenn jetzt Arne Slot am 4-2-3-1 festhalten sollte. Dann ist die Frage, ob einer der Großen im Mittelfeld vielleicht sogar seinen Platz verlieren könnte. Man muss natürlich auch immer abwarten, weil also vermutlich wird auch die Nummer 9 ersetzt. Wenn nicht ersetzt, dann könnte auch Wirt die falsche 9 spielen. Also ich weiß nicht ganz genau, weil die Transfer das Transferfenster ist ja jetzt erst so richtig offen und Liverpool geht offensichtlich sehr, sehr hart in den Markt rein. Also Liverpool wird investieren auf verschiedenen Positionen, aber es werden viele Spieler auch Liverpool verlassen. Um nochmal zurückzukommen, also dahingehend, da wurde jetzt, ich habe jetzt noch nichts gesehen in Liverpool, was Florian Wirtz Trikots angeht. Also die Saison hat man erstmal in einem großen feierlichen Stile zu Ende gebracht. Das waren wirklich großartige Tage rund um das Wochenende. Also ich war 5 Tage da. Kloppo war ja dann am Freitag da. Das war natürlich zum ersten Mal wieder zurück in der Stadt. War natürlich ein ganz großes Aufsehen. War dann auch auf dieser Gala. Die Leute waren hin und weg, logischerweise, die haben ihn gefeiert. Und dann hatte er noch diesen flammenden Appell, diese Verteidigungsrede gegen die Fans, die Trent Alexander-Arnold ausgebuht haben, gehalten. Und er hat immer noch eine Wirkung, logischerweise. Und das natürlich, die ganzen Feierlichkeiten werden natürlich jetzt immer unter dem Stern bleiben oder unter dem Fadenbeigeschmack dieses Vorfalls des älteren Herrn, der da in diese Masse reingerast ist und viele Menschen da mitgenommen hat. Ein Gott sei, also zum Glück ist keiner ums Leben gekommen, also viele sind noch im kritischen Zustand im Hospital, aber bislang gibt's leider gut zum Glück wirklich keine Opfer.
Kurze Pause in der Big Show 713 und dann gehen wir nach Italien.
Ja, hallo, hier ist Horst Rubes. Sie hören jetzt Sportradio 360. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß und einen schönen Tag.
Ja, der Big Show 713 geht weiter mit Christian Bernhard und mit Toni Tomic. Und ja, Christian, jetzt ist es soweit. An diesem Samstag in der Allianz Arena das Champions League Finale zwischen PSG und Inter Mailand. Und ich frage mich gerade, und nicht gerade, aber schon länger, was ist, wenn Inter nicht gewinnt? Ist die ganze Saison dann komplett für nichts gewesen im Grunde genommen? Den Scudetto haben sie nicht gewonnen, sie haben den italienischen Pokal haben sie nicht gewonnen und hätten dann auch die Champions League nicht gewonnen. Wie groß ist der Druck auf Inter Mailand an diesem Samstag?
Also ja, der Druck ist sicherlich ist da, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich bin ganz froh, dass wir jetzt davor reden, denn ich sage, ich für mich, egal was da am Samstag passiert, würde ich das genaue Gegenteil sagen, auch wenn der negative Fall für Inter eintritt, nämlich, das ist eine sehr gute Saison, die jetzt einfach noch richtig gekrönt werden kann. Aber ich habe mir das echt jetzt zuletzt ein paar Mal überlegt und ich habe mir so gedacht, wenn ich Fan einer Mannschaft wäre, einer bestimmten, oder Welche Optionen hätte ich lieber? Würde ich mir lieber wünschen, meine Mannschaft konzentriert sich auf einen Wettbewerb und gewinnt den dann am Ende und alle feiern? Oder würde ich mir wünschen, dass es meine Mannschaft versucht, so lange wie möglich in allen Bewerben quasi ja im Rennen zu bleiben? Und wenn wir kurz zurückdenken, jetzt haben wir Ende Mai, Anfang Mai oder Ende April war Inter zusammen mit Barcelona die einzig verbliebene Mannschaft in ganz Europa, die einfach noch sozusagen nach Alben greifen konnte. Jetzt ja, haben sie die Coppa Italia und den Scudetto, hat nicht geklappt. Aber trotzdem, glaube ich, würde ich mich immer dafür entscheiden, dass ein Club, eine Mannschaft, Spieler, Trainer versuchen, sagen, hey, wir haben hier eine Chance anscheinend in allen Wettbewerben und dementsprechend lass es uns versuchen. Auch auf Kosten dessen, dass es vielleicht nicht gut gehen kann. Das ist halt der Sport. Und wir haben jetzt ja gerade über Liverpool gesprochen und ich finde, das ist das beste Beispiel und das zeigt ja, wie groß auch wieder, finde ich, die Leistung von Inter ist, im Finale zu stehen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Liverpool in dieser Saison über viele, viele Monate ja den besten Fußball nicht nur Englands, sondern ganz Europas gespielt hat. Und ich glaube, jeder hätte unterschrieben, gesagt, ja klar, wird Liverpool am Ende auch um die Champions League mitspielen. Ja, und was passiert? Liverpool ist sehr früh ausgeschieden, weil es in der Champions League einfach passieren kann, weil du halt da in K.O.-Spielen auf sehr, sehr andere große Clubs triffst. Und Liverpool hatte das Pech, in dem Moment auf PSG zu treffen, wo PSG so richtig heiß gelaufen ist. Und dementsprechend finde ich, ist das das wunderbarste Bild, dass alle anderen großen Clubs, lass es Liverpool sein, lass es die Bayern sein, über City brauchen wir in der Saison ja gar nicht reden, lass es Real sein. Ja, die hätten ja alles dafür gegeben, Ende April noch quasi im Rennen zu sein. Und Inter hat es geschafft. Inter ist sogar noch Ende Mai im Rennen. Und deswegen, also ich breche da wirklich eine Lanze auch für Inzaghi und für das Team im Sinn von, wie gesagt, es ist Sport, 19 Minuten, 120 Minuten, keine Ahnung, was jetzt am Samstag passiert. Aber sie haben sich in eine Situation gebracht, dass sie bis zum Ende überall mit dabei waren. Und das finde ich sehr wertvoll. Egal, aber, und letzter Satz dazu, aber logisch macht es jetzt einen großen Unterschied, ob du am Ende halt diesen Pokal in die Höhe stemmst oder nicht. Aber ja, Inter kann sagen, wir haben Bayern und Barca rausgeschmissen, ja, und PSG kann halt sagen, wir haben Liverpool und Arsenal rausgeschmissen. Also ich weiß jetzt nicht, wer da unbedingt der große Favorit ist. Einer von den zweien wird leider wieder mit leeren Händen nach Hause fahren, ja. Das ist halt der Sport.
Toni, wer ist der große Favorit? Und kannst du das nachvollziehen, was Christian gesagt hat? Für mich ist es ein bisschen, und ich weiß auch, bei PSG sind ein paar routinierte Spieler dabei, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, vor diesem Spiel für Inter in dieser Zusammensetzung werden nicht mehr viele Chancen kommen. Und PSG mit dieser Idee, die Luis Enrique jetzt da etablieren konnte, irgendwie habe ich denn, selbst wenn in der Champions League immer was passieren kann, habe ich schon den Verdacht, dass wir PSG noch öfter sehen werden. Toni, wie siehst du das?
Ich glaube, dass die beiden Mannschaften oder die beiden Generationen auf verschiedenen Levels stehen. Inters Mannschaft ist jetzt wirklich über Jahre hinweg gewachsen. Für mich hätten sie auch schon vor 2 Jahren den Champions League-Titel holen müssen. Ehrlich gesagt, das ist jetzt nochmal, vor allem jetzt, wenn man die ganzen Gerüchte um Inzaghi hört, dass er viele Angebote hat, dass er vielleicht auch sogar annehmen könnte, dann mit dem Weggang, mit einem eventuellen Weggang des Meistertrainers. Letztendlich muss man natürlich auch gucken, was mit der Mannschaft auch passiert. Viele sind natürlich auch über dem Zenit auch. Und das ist vermutlich auch die letzte große Chance für diese Generation, dann auch diesen Titel zu holen. Und ich kann Christian absolut nachvollziehen und auch unterstützen in seiner Meinung. Finde auch, dass es ein sehr, sehr großer Erfolg ist. Also wenn man sieht, wie sie Barca, die ja wirklich durch diesen Wettbewerb geflogen sind, wie sie Barca, also wie sie den 7 Kisten eingeschenkt haben, das musst du auch erstmal schaffen. Klar hast du jetzt auf 6 kassiert, aber das war ja ein Feuerwerk des Fußballs. Und prinzipiell ist es so, dass du anhand der Spiele, die wir gesehen haben von beiden Mannschaften, wirklich auch keinen Favoriten ausmachen kannst. Ich habe PSG alleine selbst 3-mal live gesehen und war höchst beeindruckt. Also schon bei der Niederlage in München waren sie besser als die Bayern. Da haben sie durch ein Eckballtor nur das 1-0 kassiert. Sie haben Stuttgart, das war natürlich Anfang des Jahres. Ich glaube, man kann beide nicht vergleichen, aber wie Christian gesagt hat, die sind ja richtig heiß gelaufen zu der Zeit, haben sich Stuttgart überfahren und auch Liverpool eigentlich auch im ersten Spiel höchst dominiert. Eine Mannschaft, die dann genau in der Phase so ein bisschen einen Knick hatte, im Verlauf der Saison. Das war vielleicht so die schwächste Phase von Liverpool, weil sie ja dann auch das Carabao Cup Finale verloren haben. Das war genau die Phase, wo in der Slot dann zu wenig rotiert hat, um seine erste Elf auszuruhen. Aber ja, also PSG ist, glaube ich, gerade jetzt so am Kommen und Inter ist für mich jetzt so gefühlt die letzte Chance, mit der Generation nochmal das Große zu erreichen und sich zu krönen.
Ist Inzaghi auf dem Sprung, Christian? Nach allem, was du hörst, und wenn ja, ist es nur die Kohle, die er vielleicht in Saudi-Arabien machen könnte, oder ist Inzaghi jemand? Ich meine, in der Premier League haben es italienische Trainer ja auch versucht. Claudio Ranieri hat es sehr, sehr erfolgreich versucht. What's the word about Inzaghi?
Also ich weiß es nicht. Ich hocke nicht bei Herrn Inzaghi im Wohnzimmer drin.
Das sagst du jetzt so.
Aber wie ich finde, er ist sehr souverän damit umgegangen. Es gab eben vor wenigen Tagen diesen offiziellen Media Day vor dem Champions League Finale und die Gerüchte kamen ja so 2-3 Tage davor auf und er hat sich da einfach ganz ruhig hingehockt, hat gesagt, ja, es stimmt, ich habe Angebote aus Saudi-Arabien, ich habe Angebote aus Europa, also von anderen europäischen Clubs, und ich habe Angebote aus Italien, und finde ich, hat es dann sehr gut vom Tisch gewischt, weil eines bin ich mir sicher, auch wenn er diese Angebote hat, der volle Fokus liegt bei Simone und sage nur auf Samstag 21 Uhr. Also ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, dass da irgendwelche anderen Gedanken in seinem Kopf sind. Und zum anderen, ich fände es auch ein bisschen komisch, wenn ein Trainer wie Simone Inzaghi keine Angebote hätte. Denn was Simone Inzaghi mit dieser Mannschaft gemacht hat seit einigen Jahren, ich meine, man muss sich noch mal vor Augen halten, Inter steht nach 2023 zum zweiten Mal im Finale. Mit den Mitteln, die Inter hat, im Vergleich zu den ganz Großen in Europa, das ist eine herausragende Leistung. Also ich habe extra nachgeschaut, nur Real und Liverpool haben es in den letzten Jahren geschafft, innerhalb von also 3 Jahren zweimal das Champions League Finale zu City und Real haben es geschafft, innerhalb von 3 Jahren zweimal das Finale zu erreichen. Also ich finde die Leistung ist nicht hoch genug einzuschätzen. Ich habe mir zum Beispiel auch extra rausgeschrieben, weil es mich interessiert hat. Klar ist bei PSG jetzt dieser Umbruch da, dass nicht mehr Neymar, Messi, Mbappé, also die großen Namen sind. Aber die Startelf von PSG hat über 460 Millionen Euro gekostet auf dem Transfermarkt, nur Ablösen. Und die Startelf von Inter hat 118 Millionen gekostet. Also nur um das auch nochmal einzuordnen, also dass Inter die Bayern rausgeworfen hat, dass Inter Barca rausgeworfen hat, auch da, diese Clubs spielen in anderen wirtschaftlichen Dimensionen. Und dementsprechend, deswegen war das ja vorhin auch so ein bisschen der Versuch eines Plädoyers für Inter. Ich finde es wirklich allein schon herausragend, dass die zum zweiten Mal im Finale sind. Jetzt nochmal, wir müssen nicht drum rumreden. Gewinnst du es oder gewinnst du es nicht, das macht einen unfassbar großen Unterschied. Aber ich finde, in der Champions League kann man schon auch erstmal allein die Reise bewerten. Und wenn ich es innerhalb von 2 Jahren zweimal ins Finale schaffe, wo dann die ganzen Reals, Barcas, Liverpools, Bayerns, wie die alle heißen, dann eben nicht im Finale sind, dann ist das herausragend. Und ja, um nochmal den Bogen zu Inzaghi zu schließen, mal schauen, Fakt ist aber, was ich weiß, der fühlt sich in Mailand sehr, 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 sehr wohl, was ja auch für viele Interspieler gilt, denn du hast ja auch zum Beispiel die Bastonis und die Barellas, die haben auch seit Jahren, jeden Sommer haben die große Angebote von großen Engländern, von anderen Clubs, auch sehr hoch dotierte Angebote, aber die haben bis jetzt immer gesagt, möchte ich in Mailand bleiben, weil ich mich da wohlfühle, wahrscheinlich auch die Familien. Und B, finde ich, weil sie sehr gut gelesen haben, dass sie erkannt haben, ja, dass mit Inter halt auch der große Coup möglich ist. Also wir reden da ja nicht drüber, die bleiben in Mailand, weil da die Mode so schön ist und das Essen so gut, sondern die haben schon verstanden, wir haben hier eine Mannschaft, wir haben hier einen Club, mit dem wir halt wirklich den ganzen Weg gehen können. Und deswegen, ja, da bin ich bei Toni. Logisch geht's jetzt für Inter irgendwie drum, diesen Weg zu krönen, den Weg, den sie eben 2023 schon in Istanbul angefangen haben, als sie schon im Finale als krasser Außenseiter gegen City standen. Und ja, darauf wird jetzt der volle Fokus liegen, auch bei Simone Inzaghi, Angebote hin oder her.
So, Toni ist gleich auf dem Weg zum Frühstück, zum Vatertagsfrühstück. An Christian habe ich noch ein, zwei italienische Fragen, aber Toni, nur ganz kurz, du hast es live nicht gesehen, dass der VfB das Pokalfinale. Ich habe es live gesehen, habe allerdings nach der ersten, ich habe zur Pause habe gesagt, jetzt ich schaue mir was anderes an. Das Spiel ist durch. Das ist einfach meine Fußballexpertise hat sich wieder gezeigt. Was magst du, wenn überhaupt, dazu sagen zum zum Pokalsieg des VfB Stuttgart?
Ja, also der VfB kann froh sein, dass sie den Pokal geholt haben, denn ich wüsste nicht, wie die Analyse, die Saisonanalyse ausgefallen wäre, wenn nicht. Im Endeffekt war es natürlich in ganz großen Stile. Sie haben scheinbar Bielefeld tatsächlich eiskalt bestraft für die Fehler, die die Arminia gemacht hat. Ich weiß jetzt natürlich nicht, kann natürlich drüber spekulieren, was wäre passiert, wenn Arminia mit 1-0 in Führung geht durch diesen Lattenknaller. Aber für den VfB Stuttgart war das natürlich jetzt hinsichtlich des Wegs, der eingeschlagen wurde unter Sebastian Hoeneß, natürlich enorm wichtig, logischerweise auch etwas in der Hand zu halten im Zuge der Entwicklung und im Zuge auch der kompletten Euphorie um den Verein, der ja jetzt wirklich ungebrochen die letzten 2 Jahre herrscht, gerade auch mit dem Einzug in die Champions League. Ist enorm, was da in Stuttgart passiert. Und klar, ist da natürlich für Bielefeld, dass man dann jetzt in so ein Ergebnis reingeraten ist zur Pause, dass man nicht mehr so richtig korrigieren konnte. Ich glaube, so wie ich es gehört habe, hat der VfB dann 3 Gänge rausgenommen hinten raus und deswegen sind dann auch nochmal die 2 Tore gefallen. Aber prinzipiell, klar, eine schöne Geschichte für auch Sebastian Hoeneß und logischerweise auch den Verein, vor allem auch für die Arbeit, die man reingesteckt hat. Und jetzt mal gucken, wie es aussieht. Ne? Also es sind ja vielversprechende Charaktere noch da. Denke, dass einige auch den Verein verlassen werden, wie zum Beispiel Mio. Aber der VfB scheint offensichtlich auf dem Transfermarkt immer so gut vernetzt zu sein, auch interessante Spieler zu holen. Sie sollten halt jetzt mal gucken, dass sie irgendwie die Abwehr zusammenbekommen, weil so viele Gegentore in der Saison sollten sie sich in der kommenden Saison nicht leisten.
Tja. Damit hat Woltemade nichts zu tun, aber ich kenne doch einige Bremer Fans, die sich fragen, wie zur Hölle hat er bei uns gespielt und zweitens, warum spielt er nicht mehr bei uns und zwar so wie jetzt beim VfB. Toni, gutes Frühstück, danke, dass du dabei warst. Christian, wir müssen nochmal nach Italien gehen. Antonio Conte.
Ich sag mal tschüss, genau. Viel Spaß beim Champions League-Finale und viel Spaß in Paris.
Danke dir, Toni.
Ciao.
Ja, Christian. Der Scudetto ist nach Neapel gegangen. Uns allen ist, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber ist dieses Entscheidungsspiel erspart geblieben oder wir wurden darum betrogen. Auslegungssache. Aber Antonio Conte, apropos italienische Trainer, scheint mir auch keine einfache Persönlichkeit zu sein. Und auch da meine ich ja gelesen zu haben, dass es gar nicht sicher ist, dass er in Neapel bleibt. Aber Napoli, ist es richtig, innerhalb von 3 Jahren jetzt 2-mal italienischer Meister geworden. Das hört sich schon fast ein bisschen nach, Dynastie vielleicht nicht, aber nach zumindest auf Augenhöhe mit Inter an. Wie ist es so weit gekommen?
Also definitiv, fangen wir mal also mit dem sehr vielen Positiven an. Napoli ist als Tabellenzehnter in dieser Saison gegangen. Das sollte man vielleicht, daran muss man kurz erinnern. Jetzt ist klar, jetzt war dieser Tabellenplatz 10 aus der vergangenen Saison nicht der normale Standard. Also das war der Ausreißer sozusagen, der negative Ausreißer, gar keine Frage. Aber wenn du eine Mannschaft, die als Zehnter in der Vorsaison eingelaufen ist, zum Meistertitel führst, dann würde ich erstmal sagen, dann kann man von Antonio Conte Masterclass sprechen. Und ja, Conte hat halt wieder das gemacht, was Conte am besten kann. Also ich finde, da gibt es in Europa keinen besseren Trainer dafür. Also wenn du ein Club bist, der irgendwie am Boden liegt, der irgendwie, bei dem irgendwie Ruinen da sind, und du hast aber hohe Ambitionen, dann ist Antonio Conte dein Mann, weil es gibt wenige, die es schaffen, wie er irgendwo hinzukommen und dann gleich so ein Feuer zu entfachen. Also wirklich diese Gier nach Erfolg, die Conte so ausströmt und die Neapel eben von Tag 1 an sozusagen infiziert hat, die Mannschaft, auch das Umfeld. Ist wirklich, ja, es ist die Geschichte von Antonio Conte, ganz klar. Es ist nicht nur seine allein, denn man darf logischerweise nicht vergessen, Aurelio De Laurentiis, also der Präsident, hat ihm schon durchaus brauchbares Material zur Seite gestellt, denn das gehört ja auch zu Antonio Conte dazu. Wenn der irgendwo hinkommt, dann kommt der nur unter gewissen Prämissen und die Prämissen sind halt meistens die, dass der sich ein paar Spieler wünscht und die Spieler halt auch ein paar Euros kosten und so war das bei Neapel. Der De Laurentiis hat um die 150 Millionen vergangenen Sommer ausgegeben, um ihm Scott McTominay von United zu holen, um ihm Buongiorno, den vielleicht talentiertesten italienischen Verteidiger von Torino zu holen, um ihm Lukaku zu holen, den Spieler, mit dem Conte seit Jahren am engsten, sag ich mal, verbandelt ist, um ihm David Neres zu holen für Benfica. Und Conte aber hat es dann geschafft, dass all diese Spieler funktioniert haben, nicht nur funktioniert, sondern tragende Rolle eingenommen haben. Scott McTominay ist völlig zu Recht zum MVP der Saison geworden, hat jetzt auch am Wochenende im entscheidenden Spiel das 1-0 gemacht. Der Mann hat am Ende, glaube ich, 12 oder 13 Tore geschossen als zentraler Mittelfeldspieler. Also da, wir hatten ja vorhin kurz mal United, das ist so eine Geschichte. Ich weiß nicht, wie viele Charakterspieler Manchester United in den letzten Jahren zur Verfügung hatte. Scott McTominay ist definitiv so einer, den haben sie gehen lassen und Neapel sagt, vielen Dank, genau den haben wir gebraucht. Also echt eine schöne Geschichte, dass der Schotte sich jetzt im Prinzip in Neapel auch schon unsterblich gemacht hat mit dieser Saison. Also wirklich eine ganz spezielle Geschichte. Wenn Fußballstandort so ein euphorischer, emotionaler wie Neapel innerhalb von 3 Jahren zweimal Meister wird, dann, ich kann jedem nur raten, der noch keine Bilder gesehen hat aus Neapel, geht's kurz ins Internet, schaut's euch an, was da in Neapel los war nach dem Gewinn der Meisterschaft. Das sind unfassbare Bilder und zeigen eben, wie fußballverrückt im positiven Sinn diese Stadt ist.
Ja, du hast jetzt Antonio Conte ungefähr so beschrieben wie Axel Goldmann letzte Woche. War es der Axel oder war es jemand anderer? Die Ankunft von Friedhelm Funkel in Köln, der allen gesagt hat, wie geil sie sind und plötzlich haben sie dran geglaubt. Aber ich glaube, Antonio Conte in Köln, das wäre mal ein Coup, ja. Ich wüsste aber nicht, wo Köln die 150 Millionen für...
Ja, das wäre eine gute Frage.
...für neue Spieler herkriegt. Ja, Christian, wie ist das Gefühl? Also ich bin einfach, es tut mir leid, aber ich kann Inter nicht verzeihen, dass sie Barcelona rausgeschmissen haben und ich bin Luis Enrique auf ewig zu Dank verpflichtet, weil ich auch grundsätzlich ein ganz großer Spanien-Fan bin, also ich bin da schon auf der Seite von PSG am Wochenende. Mein Sohn lustigerweise nicht, der auch Barcelona und Spanien-Fan ist, aber er sagt, wenn PSG die Champions League gewinnen sollte, dann bekommt Dembélé den Ballon d'Or. Und als Barcelona-Fan möchte natürlich Lamine Yamal als Ballon d'Or-Gewinner haben. Es sind ganz, ganz komplizierte Gemengenlagen im Haushalt Weber. Aber wie siehst du die Partie? Jetzt, wenn du, if you were a betting man, der du natürlich nicht bist.
Der ich nicht bin, ja. Also ich sehe es vom Start her wirklich sehr ausgeglichen. Also ich finde, das ist eben nicht die Klasse. Also in den vergangenen 2 Finals in der Champions League hatten wir die klassische Konstellation. Es gab einen großen Favorit, also letztes Jahr Real gegenüber Dortmund, vor 2 Jahren eben City gegen Inter und einen großen Außenseiter. Und diesmal sehe ich es erstmal auf dem Papier wirklich sehr ausgeglichen. Also wir hatten es ja vorhin. Ich finde, beide haben genügend Argumente auf ihrer Seite. Dementsprechend keine Ahnung, was passiert. Aber ich glaube, dass Inter sich einfach mit diesem verlorenen Finale 2023, die haben sich da auf eine Reise begeben. Die haben das auch immer wieder nach dem Istanbul-Finale in den Monaten danach erzählt, die Spieler. Sie haben gesagt, dieses Spiel hat ihnen die Überzeugung gegeben, dass sie sozusagen in diesem Umfeld den ganz großen Coup landen können. Also sie haben gesagt, ja, das war zwar eine Niederlage, das war sehr bitter, weil kein Mensch wünscht sich ein Finale zu verlieren, aber sie haben gesagt, was sie rausgezogen haben, ist, dass sie verstanden haben, dass sie halt den ganzen Weg gehen können. Und das hat sich im Jahr darauf dann mit dem Scudetto sozusagen bewahrheitet, weil sie da gewusst haben, das ist jetzt unser Hauptziel in dem Jahr, da wollen wir unbedingt hin, und das haben sie sehr souverän eingetütet. Und in dieser Saison vielleicht unterbewusst war so ein bisschen der Fokus halt wieder mehr Richtung Champions League, um dieses, sag ich mal, unfinished business zu Ende zu kriegen. Und allein, dass sie jetzt die Chance dazu haben, ich weiß, das ist ein weicher Wert, den kann man nicht in Zahlen oder in Fakten einordnen, aber das kennen wir in der Geschichte des Fußballs ja, haben wir schon häufiger gesehen, dass Mannschaften aus einer Niederlage heraus diese vielleicht extra 2-3% mehr rausgekitzelt haben, wenn sie dann kurze Zeit später nochmal die Chance bekommen haben. Und deswegen glaube ich, dass das den Unterschied zugunsten von Inter ausmachen kann, dass die jetzt einfach sagen, so, jetzt sind wir an der Reihe, wir haben es echt nochmal geschafft, hier zu stehen. Und beim zweiten Mal lassen wir es uns nicht nehmen. Aber wie gesagt, das ist jetzt reine Gefühlssache. Du musst beim PSG erstmal am besten Torhüter dieser Saison vorbeikommen, an Donnarumma. Du musst Kvaratskhelia und Dembélé und wie die alle heißen verteidigen. Also, dass das eine riesen, riesen Aufgabe wird, ja, darüber müssen wir ja gar nicht groß diskutieren. Aber ich glaube, dass Inter dieses extra, dieses Mühe an Geschichte eben mehr hat, dass sie sich eben, ja, dass da eine Geschichte in Istanbul im Mai 2023 gestartet ist, die jetzt aus Intersicht abgeschlossen werden soll.
Gut, Gianluigi Donnarumma habe ich vor ein paar Tagen hier gesehen.
Ja, ja, sehr gerne, war auch bei Yannick Sinner.
Genau, genau, das meine ich. Da war er im Publikum, man muss leider sagen, selbst wenn er nicht im Tor steht, kriegt er das mit der Frisur nicht hin. Aber ich glaube, das wird doch nichts mehr werden. Aber ja, er war da und Yannick hat ihn dann auch gegrüßt nach dem Spiel.
Ja, ja, die haben sich ausgetauscht, die haben auch länger in der Kabine miteinander gesprochen. Da ist echt sehr schön, da sieht man zum Beispiel auch die Wertigkeit von Yannick mittlerweile schon seit ein paar Jahren in Italien. Also früher war es ja immer so, dass eigentlich alle anderen Sportler oder italienischen Sportler zu den Profifußballern aufschauen. Und bei Yannick ist es mittlerweile so, dass die großen Profifußballer, hat man das Gefühl, zu Yannick aufschauen. Also da sieht man, wie welchen Stellenwert er hat. Also es ist wirklich unfassbar. Und deswegen, ja, war eine schöne Geschichte, dass die zwei sich getroffen haben. Ist ja auch, Yannick ist ja großer Milan-Fan. Donnarumma kam ja von Milan zu PSG. Deswegen haben die sich sicherlich auch einige Sachen aus Mailand erzählen können.
Ja, genau. Ich glaube, Yannick war auch beim italienischen, was war das da?
Pokalfinale.
War im Stadion, wo Bologna gewonnen hat gegen Milan.
Richtig, ja. Genau. Da hat er ja wenige Meter entfernt noch die International gespielt und genau, hat er in den Rahmen spielfrei und war dann im Stadion, war auch ein riesen Ballyhu. Da gab es wunderschöne Bilder auch am Wochenende davor. Also das Pokalfinale war am Mittwoch und am Sonntag hat Juve gegen Lazio gespielt im Olympico. Das war ein sonniger Tag. Das war sensationelle Bilder, da waren mehr als 100.000 Fans im Foro Italico und am Olympiastadion, weil eben durch das Lazio-Spiel und gleichzeitig Foro Italico war das wirklich, kannst du sagen, mehr oder weniger vielleicht einer der sportlichen Hotspots Europas quasi. Und das sind Fans von Juve und von Lazio, also aus der Kurve, Ultras, sind gemeinsam rüber zum Tennis und haben Yannick nur beim Training, haben denen quasi, ja, eine Kurvenstimmung beschert, also angefeuert und so. Also das sieht man, wie gesagt, also Yannick ist, ich glaube, da muss man echt nicht drum rumreden, ist mit großem Abstand der italienische Sportler schlechthin der letzten Jahre. Und ja, schön, dass du in Paris bist und das Ganze mit begleiten kannst.
Ja, Yannick wird jetzt gleich auf den Court kommen hier. Im Moment ist Richard Gasquet reingekommen, den Yannick heute in seinen wohlverdienten Ruhestand schicken wird. Letztes Match für Richard Gasquet. Er wird es nicht hoch gewinnen, er wird es gar nicht gewinnen gegen Yannick. Danke, Christian. Kurze Pause in der Big Show 714 und dann geht's hier weiter mit ein bisschen österreichischem Fußball. Muss auch sein.
Hallo, hier ist Ruth Kroll, Ihr Sportradio 360.
Herrschaften, Big Show 713 und ich sitze jetzt hier mit einem Mann, der alles kann. Ja, er ist zum einen Chefredakteur Sport bei der Kronenzeitung, der größten Zeitung Österreichs. Er ist auf der anderen Seite ein ausgewiesener Tennisexperte, ganz, ganz nah dran an Dominic Thiem gewesen. Er hat eine Sammlung an Fußballtrikots, des Socks gibt's das. Und er ist auch bei den Comedy-Hirten. Peter Moizzi von der Kronenzeitung oder Peter, der Komödiant, wie stellt man dich am besten vor für Leute, die dich noch nicht kennen, was ganz wenige sind?
Ganz einfach und der Peter, ich bin da relativ schmerzbefreit, muss ich sagen. Aber ich freue mich, dass du ihn mitnimmst in den Podcast auf die schöne Reise.
Ja, und die Reise beginnt im Grazer Stadion am vergangenen Samstag. Ich bin da in Paris gewesen, habe nicht mitgekriegt, dass der ORF das auch überträgt und habe es im Live-Ticker mir angeschaut. Peter, du bist nah an Rapid dran, wir wissen, dein Bub kickt dort, ich weiß nicht, ob du Rapid-Fan bist, ist auch fast wurscht, aber wenn man jetzt in 2-3 Jahren auf diese Meisterschaft zurückschaut, wird man dann sagen, da steht jetzt halt Sturm Graz als Meister und man vergisst, wie viel Marcel da dabei war, oder muss man ein ganz kleines Sternchen anbringen?
Ich muss ein bisschen ausholen, weil ich glaube, das war schon eine extrem interessante Meisterschaft. Das Lustigste ist ja, in Österreich ist die Punkteteilung eingeführt worden vor ein paar Jahren, um die Dominanz der Salzburger zu brechen, damit es spannender wird. Heuer hätte die Punkteteilung den Salzburgern fast geholfen. Sturm hat natürlich ein bisschen am Asel gehabt, aber auch die Austria hat eine entscheidende Partie zu Hause verloren gehabt und dann im Derby verloren gehabt. Und im Endeffekt war es für den österreichischen Fußballfan ein super Szenario, dass du in der letzten Runde drei Mannschaften gehabt hast, die um einen Titel spielen haben können. Und ich bin ein Steirer, kann ich da sagen. Ich habe mich natürlich für Sturm Graz gefreut und ich bin eigentlich kein Rapid-Fan, obwohl mein Sohn dort später einen Profivertrag gekriegt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich überall bei den alten Mannschaften der 80er und 90er meine Freunde, ob das der Prohaska ist bei der Austria oder der Herzog bei Rapid. Und daher möchte ich ganz ehrlich zugeben, dass ich eher mich so in die alten Fußballzeiten, die romantischen Fußballzeiten verliebt habe und die heutige Bundesliga mir nicht mehr so viel gibt als Fan, aber sehr viel als Journalist.
Also diese alten Zeiten, liebe Freunde, die ihr sie nicht miterlebt habt, ich bin auch schon sehr alt, aber das waren natürlich große Zeiten. Du sprichst an die Austria mit Herbert Prohaska, mit Toni Polster, Tibor Nilaschi, ein legendärer Spieler hinten, der Obermeier und der Sara und die Rapidler natürlich auf der anderen Seite auch mit dann wie Panenka gekommen ist, wie Krankl zurückgekommen ist. Peter, da, ich war auch schon Sturmfan damals, aber wie diese Mannschaften im Europacup gespielt haben, da fand ich halt, dass ganz Österreich, egal ob es Rapid war, 84 oder ob es die Austria war, da ist halt ganz Österreich hinter den Mannschaften gestanden. Ist das auch deine Erinnerung?
Absolut, und es war auch eine ganz andere Zeit. Es war natürlich der Europacup ganz anders aufgeteilt. Es haben nur die Meister gespielt, die Meistercup. Damals hat es weniger Länder gegeben, weil es ja die ganzen Zersplitterungen noch nicht gegeben hat in Jugoslawien und in der damaligen Sowjetunion. Und im Prinzip hast du mit 2-3 Siegen klar mal im Viertelfinale sein können oder im Semifinale sein können. Und das waren geile Partien. Ich kann mich an tolle Partien erinnern. Der Rapidler im Europacup und der Austria, die immer an Bayern München gescheitert ist, zweimal, glaube ich. Und es war damals halt einfach romantischer, es war ein bisschen authentischer, es war erdiger. Die Fußballer haben für mich mehr hergegeben. Sie haben einfach wirklich das geredet, was sie gedacht haben. Sie haben keine PR-Berater gehabt, sie haben keine Image-Berater gehabt. Und das hat das Ganze sehr schön gemacht. Aber der Fußball hat sich weiterentwickelt, die Infrastruktur hat sich weiterentwickelt, es entwickelt sich alles im Sport weiter und das muss man auch akzeptieren. Was ich mir schon wünschen würde, ist, dass es bessere PR-Berater gibt, die auch immer den Sportlern sagen, erzählt ruhig ein bisschen was, weil auch der Fan möchte teilhaben an der ganzen Geschichte. Und ich glaube, je mehr Emotionen du als Sportler verstreuen kannst, desto besser ist es für den Sportler im Endeffekt.
Ich war voriges Jahr mal im Stadion in Graz, war da in der Pressezone, ist der Herbert Prohaska dahergekommen. Du kennst ihn gut, er hat sich hingesetzt, hat Schmäh geführt, es sind 20 Leute um den Tisch herumgesessen und der Prohaska hat sie alle unterhalten. Du kennst ihn gut, ich kenne ihn nicht persönlich. Wer aus der jetzigen Generation könnte, ist es der Alaba, ist es der Arnautovic oder gibt sowas in der Art gar nicht mehr?
Selten und wenn, dann verstecken sie ja das Ganze. Der Prohaska ist für mich ein Paradebeispiel von einem guten Humor. Für mich wäre er der perfekte Kabarettist, weil der braucht sich nur auf die Bühne stellen und kann immer wieder die gleichen Geschichten erzählen. Es ist immer lustig. Ich habe das erlebt, ich war mit einem ein paar Mal Skifahren, immer so auf einer Skiwoche mit alten Australiern in Tirol und der Schneckerl hat jeden Tag die gleichen Geschichten erzählt und jeden Tag sind das lustig geworden, obwohl er die Geschichte nicht verändert hat. Es war einfach so lustig, wenn man seine Gestik sieht und ich habe auch lustige Geschichten erlebt. Mein Sohn kennt den Schneckerl, seitdem er 5, 6 war, der Bub. Und der Herbert hat gesagt, Malzi, du musst mit deinem Buben was machen, der Bub kann ganz gut Fußball spielen. Und ich sage, na, was soll ich tun, der spielt aus der Neuburg? Na, du musst schauen, dass er in eine gescheite Mannschaft kommt. Und er kommt dann wirklich in eine gescheite Mannschaft. Und der Herbert ist ein wirklich, der hat ein wirklich violettes Blut. Und ich rufe den Herbert an und sage, Herbert, ich muss was erzählen, der Philipp ist weg von Klosterneuburg, er ist bei Rapid. Und in der Sekunde hat der Schneckerl aufgelegt gehabt. Weil es gibt einfach für einen Rapid ist ein No-Go. Und wir waren Skifahren. Und der Bub ist damals gekommen, mein Bub mit einer grünen Skihaube. Und der Prohaska sagt am Frühstückstisch, erst Malzi, ich sag dir was, der Bub hat eine grüne Speibsackelhaube auf. Sag, er soll die bitte aussehen, sonst kann er gleich daheim im Hotelzimmer bleiben. Und der Bub ist dann nachher mit mir eine neue Skihaube kaufen gegangen.
Und trotzdem, wenn man jetzt ein bisschen zurückschaut, Prohaska und Krankl, grün und violett, haben sich ja super verstanden. Und auch, wenn ich es richtig verstanden habe, Toni Polster und Andi Herzog, auch die besten Freunde eigentlich.
Die sind sehr gute Freunde, die kombinieren sich auch sehr gut miteinander, auch was den Humor betrifft, auch was die Geschichten betrifft, auch die gleiche Karriere gehabt. Beide sind im Ausland gewesen, beide haben dann Anfang der 90er in der deutschen Bundesliga sehr erfolgreich gespielt und waren Publikumslieblinge. Und die sind also richtig authentische Zopfen. Beim Krankl und Prohaska muss ich sagen, da war schon früher Rivalität da. Die hat es auch im Nationalteam gegeben. Aber die beiden haben sich gegenseitig besucht, zum Beispiel wie der Schneckerl gespielt hat in Mailand und der Hans hat gespielt in Barcelona. Ist der Schneckerl gefahren zum Hans nach Barcelona. Und der Herbert war sehr enttäuscht über die Gastfreundlichkeit vom Krankl, weil der Krankl hat den Schneckerl in der Luftmatrosse als Bett angeboten in seiner Wohnung. Und dann ist der Herbert, glaube ich, nicht mehr gekommen zum Hans.
Na, damals hat man vielleicht ein bisschen schlechter bezahlt. Ganz kurz noch zum aktuellen Geschehen. Wie wichtig ist es für den österreichischen Fußball, wichtig ist es auch für deine Zeitung, dass Rapid mit nach wie vor größten Base an Fans um den Titel mitspielt. Also in dieser Meisterrunde haben sie ganz komisch gespielt. Sie haben 3 Matches gewonnen. 2-mal gegen die Austria, 1-mal gegen Sturm, haben die Meisterschaft mitentschieden, aber haben halt nicht um das Titelrennen mitgespielt. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, ja, für die ganze Aufmerksamkeit des österreichischen Fußballs, dass Rapid gut ist?
Extrem wichtig, weil sie eben, wie du gesagt hast, die größte Fanbasis haben und es polarisiert kein Club mehr wie Rapid in Österreich. Es kann auch kein Club mehr bewegen. Ich meine, Sturm hat auch eine riesen Fankultur und wenn man sich anschaut, was Sturm gemacht hat in den letzten Jahren mit dem Cupfinale in Kärnten, wo da 15.000 Leute nach Klagenfurt gefahren sind, das war phänomenal und sensationell. Und auch in Graz, ich spiele es wirklich Rambazamba, wann die spielen. Aber Rapid hat natürlich die größte Community. Was man aber auch sagen muss, ist, dass Sturm auch die Salzburger, also auch der Sturm hat ja mal den Abstand auf Salzburg definitiv verringert. Weil sie sehr gut gearbeitet haben, ja. Auch gute Einkaufspolitik betrieben gehabt haben. Und das macht sie dann irgendwann einmal bezahlt, logischerweise. Der LASK hat, glaube ich, ein Riesenpotenzial auch in Österreich. Sturm hat es geschafft, wirklich da vorne mitzuspielen. Die Austria hat sehr gut gespielt in der letzten Saison. Und Wolfsburg war eine Riesenüberraschung, ja. Aber die große Frage ist, warum passiert das bei Rapid dort? Mhm. Ich kenne Rapid relativ gut, weil mein Sohn dort spielt. Also jetzt in der zweiten Mannschaft zumindest. Aber da ist viel mehr drinnen und irgendwie wirkt es immer vergrafen, ein bisschen unglücklich und man kann nur hoffen, dass der Peter Stöger da jetzt wirklich einmal Ruhe reinbringt, dass man den einmal in Ruhe arbeiten lässt, dass man gescheite Leute holt und einfach konstant auch dem Nachwuchs eine Chance gibt.
Und dann habe ich jetzt noch, also ich weiß nicht, wie alt du bist, Peter, aber ich bin 70er-Jahrgang und die erste Mannschaft, wo mein Vater mir damals in der Steiermark, die er mir richtig ans Herz gelegt hat, war eben Swarovski Wacker Innsbruck. Super. Und das finde ich extrem schade, dass sich in Innsbruck jetzt nichts mehr tut.
Ich bin ja 73, ja, komm, ich schaue viel jünger aus wie ich, muss ich mir ganz ehrlich gestehen, ja. Es liegt an meinem Lebenswandel wahrscheinlich. Nein, Swarovski Tirol war eine super Mannschaft mit Ernst Happel als Trainer und war nachher erfolgreich in den 80er im Europacup und in der Meisterschaft. Das ist auch so eine Geschichte, wo ich öfters wieder mit Nandi Herzog immer wieder diskutiert habe. Die Frage ist, ob man nicht die österreichische Liga ein bisschen anders aufstellen sollte, dass du wirklich aus jeder Bundeshauptstadt einen Club mindestens, der super Umfeld hat, der eine schöne Stadionstruktur hat, der eine Fan-Community hat, so wie es ein bisschen ist mit Lizenz in amerikanischen Profisport. Weil ich glaube einfach, Innsbruck braucht einen Verein, es braucht auch die Spurgenden Club, es braucht von mir aus Graz zwar, Wien zwar, muss man diskutieren, aber solche Vereine wie WSG Tirol, die in der Bundesliga spielen, vor 800 bis 1200 verkauften Karten, das kann sich nicht rendieren. Ich muss auch sagen, dass ich von Klagenfurt sehr enttäuscht war, weil ich finde, dass der Peter Backl dort einen super Job gehabt hat, aber das Publikum nie aufgesprungen ist, weil einfach der Verein oder die Vereinsmacher es nicht geschafft haben, da eine Bindung mit den Fans herzustellen. Und ich finde einfach, der Fußball lebt von der Emotion, der Fußball lebt vom Publikum und die Stadien müssen voll sein, damit er das Produkt viel besser.
Themenwechsel, als der Peter Meutz hier reingekommen ist und den Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung gesehen hat. Ich glaube, ihr habt euch umarmt und der Sebastian hat dich dann auf ein Trikot angesprochen. War das aus jenem legendären Länderspiel, wo der Tony Polster 3 Tore geschossen hat und Österreich zur Fußball-WM 1990 geschossen hat?
Bist sehr gut informiert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, das war ein Trikot vom Ronald Quer, dem damaligen Verteidiger DDR. Legende, Abwehrlegende im damaligen Ostdeutschland. Und ich habe ein ganz ein besonderes, schönes Hobby. Ich sammle getragene Fußballtrikots. Muss ja Werbung machen für meine Instagram-Seiten Trikots der Helden. Ich habe Trikots der Helden. Trikots der Helden. Ich will keine Werbung machen. Trikots der Helden. Aber die Geschichte ist die, ich habe zwischen 800 und 900 getragene Match-One-Trikots, heißt das. Und zwar, die Sammlung ist reduziert auf Spiele der österreichischen Nationalmannschaft und Europacup-Mannschaften. Und zwar immer die Trikots vom Gegner, das heißt, wenn Österreich gespielt hat gegen Italien im 86er WS Trikot zum Beispiel vom Paolo Rossi, wenn sie gespielt haben 1990 gegen Italien WS Trikot vom Viali, wirklich es geschafft, immer die Superstars der gegnerischen Mannschaften zu kriegen, indem ich ganz nervig war zu den ganzen Fußballern, sie immer gefragt habe, ob ich die Leibern haben kann. Und irgendwann haben sie mir halt sehr viele Trikots geschenkt. Aber es ist echt eine wunderschöne Sammlung mit Maradona, mit Pelés, mit Beckhams, mit Klinsmann, Rummeniges. Matthäus, der Lothar Matthäus hat mich unlängst einmal eingeladen gehabt und hat mir in seiner Garage in Budapest 30 Trikots geschenkt. Das war einer meiner schönsten Momente, die ich als Sammler gehabt habe. Aber ich habe auch Sammlungen vom Andi Brehme gekriegt, vom Thomas Hessler. Ich habe so viel Weltmeisterschaftstrikots und so viel Fußballgeschichte. Und jetzt habe ich nur ein großes Ziel, mir möchte ein Museum machen, um diese Leiberl auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Genau das wollte ich dich fragen. Ist da Ich meine, ist das dann ein Museum, das in Wien sein müsste eigentlich, nach meinem Verständnis? Wie weit bist du da?
Ja, da hat schon mehrere Gespräche gegeben. Ich brauche natürlich jemanden, der das Ganze finanziert hat. Das ist sonst, wie soll ich sagen?
Kuratiert vielleicht sogar.
Ja, das war da wichtig und vielleicht mir Gage gibt, dass es verwalt. Aber nein, ich möchte es unbedingt machen, weil ich auch sehr schöne Tennis-Utensilien habe und ein paar alte vom Lanz-Geschichten von Gerd Berger und ich habe sehr viel Sportgeschichte zu Hause in meinem Haus, was ich wirklich immer gesammelt habe, weil da halt so viel Liebe und Leidenschaft dahinter ist. Vor allem die 70er, 80er Jahre, weil es halt meine Kindheit war. Aber ich glaube einfach, wenn die Leiberl nur auch sehr schön zusammengefaltet und sehr schön hängen im Kosten sind, ist das ein bisschen zu schott.
Ich wollte dich, das gestern nicht gesehen, weil gestern war es arschkalt da. Aber ich habe gestern unter meinem Oberteil habe ich ein T-Shirt angehabt mit dem Konterfei von Diego Maradona. Und du hast jetzt selber schon gesagt, ich glaube zu wissen, Maradona hat, war es 1979, wo er in Wien gespielt hat, oder war es 1983? Jedenfalls war, glaube ich, 5-1 für Argentinien, wenn ich mich richtig erinnere. Das war, glaube ich, das einzige Mal, dass Maradona in Österreich gespielt hat. Und irgendein Gegenspieler hat ihm dann dieses Trikot weggenommen. Wen hast du da bestechen müssen, dass du das, oder wen hast du überreden müssen?
Muss dich korrigieren, es ist alles falsch, was du gesagt hast. Gut. Alles falsch.
Alles falsch, okay.
Bitte. Der Maradona hat gespielt mit Argentinien, Weltmeister Argentinien, 1980 in Wien, 5-1 gewonnen, Diego hat 3 Tore geschossen, okay, und dieses Trikot ist in der Nähe der deutschen Grenze in Kufstein, und zwar beim Roland Hartenberger, seinem Sohn, hängt das Trikot zu Hause hinter Glas. Das eine.
Okay.
Ich habe eines der beiden Trikots, der 1990 getragen hat, im Länderspiel gegen Österreich in Wien. Da hat vor der WM 1990 Österreich 1-1 gespielt.
Okay.
Und eines hat der Donny Polster von der zweiten Halbzeit, und von der ersten Halbzeit habe ich das bekommen. Ich kann nicht sagen, wenn man das gegeben hat, weil das habe ich den Spieler versprochen, weil ich ganz viel Geld dafür zahlt. Und dann hat der Maradona, glaube ich, noch einmal gespielt. In Wien, er war mit Argentinien auf Training, sagen die, ich weiß nicht, ob er damals nicht gespielt hat, mit Barcelona gegen die Austria in Wien, da bin ich mir nicht sicher. Also in Barcelona hat er auf jeden Fall gespielt. Mhm. Aber der Toni Polster hat einige Spiele gehabt gegen Diego, der Walter Schachner hat einige Spiele gehabt gegen Diego. Und Maradona-Trikots sind halt was ganz Heiliges und ich habe einen ganz einen schweren Fehler gemacht. Ich habe insgesamt, ich glaube, 25 Trikots von Maradona gehabt, Argentinien, Neapel, Barcelona.
Alle nicht schworen. Also
alle getragen oder vorbereitet vom Zeug oder von der Familie kommend. Ja, bin einmal nach Buenos Aires geflogen zum Bruder von Maradona, um von ihm Maradona-Trikots zu kaufen. Damals waren sie richtig günstig, das ist schon quasi 20 Jahre her, und die haben damals gar nichts gekostet, ein Poppenstuhl. Und ich habe leider die meisten Trikots wieder vertauscht oder verkauft, weil ich halt andere Sachen wieder gekauft habe, ungefähr 2-3 Jahre vor seinem Tod. Und das war aus finanzieller Sicht gesehen ein kleiner Fehler von mir. Sonst war er die Hände nicht da und brauchte nicht überall locker ausschreiben.
Ja, gut, das sind die kleinen Fehler, die man macht oder auch nicht. Ja, Peter, das ist fantastisch. Also ich hab echt nicht auf dem Zettel gehabt, dass sie 1990 noch einmal gegen Argentinien in Österreich gespielt haben. Das 5-1, das kann ich mir erinnern. Lass mich abschließend noch fragen, weil ich es schon gesagt habe. Du bist bei den Comedy-Hirten. Wie viel Aufwand ist das? Wie oft habt ihr ein neues Programm? Wie entwickelt sich ein neues Programm?
Wir haben jetzt das 20-jährige Bühnenjubiläum gehabt mit den Comedy-Hirten. Ich glaube, wir haben das 8. oder 7. Programm gespielt. Nachdem ich sowieso komplett berufstätig bin, immer ein Kabarett spiele und ich war im Jahr normal spiele zwischen 60 und 100 Terminen am Abend, ist die Zeit sehr limitiert. Das heißt, wir haben fast keine Zeit zum Proben. Meistens ist es so, dass die erste Probe auch die erste Aufführung ist, was dann sehr lustig ist, wenn man noch hinter dem im Backstage-Bereich herumdiskutieren, was sagst du jetzt oder was sage ich jetzt. Und es spielt sich dann immer mit dem Laufe der Zeit ein. Wir haben das aktuelle Programm, heißt immer wieder Österreich. Das ist eine Hommage an Österreich, wo wir halt von den Sportlern, von Marko Arnautović bis zum Wolfgang Ambros, die ganze Sporten zur Seite, Welt aufs Korn nehmen, funktioniert gut und es ist ein Riesenprivileg. Ich bin den Comedy-Hirten, wir sind aus Nö3-Wecker entstanden, unfassbare Erlebnisse gehabt, Anfang der 2000er Jahre, wo wir nur in 1000er und in 2000er Hallen gespielt haben. Mittlerweile spielen wir vor 200-300 Leuten, aber ich finde, es ist nur immer so ein Privileg, nach 20 Jahren noch immer Publikum zu haben. Und egal, ob du bist in Salzburg oder im Burgenland oder in Wien bist, es kommen Leute und das schätze ich so extrem. Vor allem nach der Corona-Pandemie, wo so viel Kabarett weggestorben ist eigentlich. Und das ist, da bin ich ganz sehr viel demütig und das wird man, je älter wird man doch ein bisschen gescheiter, was ich sagen. Das kann man nicht hoch genug schätzen, dass man dieses Privileg hat, wirklich vor einem Publikum zu spielen und die Leute zu unterhalten. Das ist extrem wichtig momentan, weil die Welt immer frustrierter wird, die Meldungen werden immer trauriger. ich rede immer mehr, damit du den Podcast lang in die Länge ziehst. Aber das ist wirklich, das Unterhaltung ist schon eine schöne Geschichte im Leben.
Aber das wollte dann die Anschlussfrage schon noch stellen. Wenn du sagst, jetzt vor 2000 Leuten gespielt, jetzt spielst du vor 200 Leuten. Wenn ich mir das jetzt einmal vorstelle, wenn wir es auf München nehmen, in München wäre es zum Beispiel das Lustspielhaus, wo Harder, Dorfer, auch viele Österreicher, da bist du vielleicht bei 200 Leuten. Und wenn du im Zirkus Krone spielst, bist du bei 2000 Leuten. Aber für mich als Zuschauer ist das 200er Erlebnis besser.
Wie für dich auch? Viel lustiger. Wir haben momentan gerade so lustige Erlebnisse gehabt. Wir spielen in ganz Österreich und ich suche gerade die lustigsten Kabarett-Locations Österreich, dass man nicht in diesen Turnhallen spielt oder in diesen Festhallen spielt, sondern so richtig lässige Locations. Und wir haben jetzt unlängst gespielt im Waldviertel oben in einem umgebauten Pferdestall, der eine extrem coole Location eingebaut hat, mit einem super Bühnenbereich, mit einem guten Licht, einer guten Technik und so 30 Sitzreihen, auch 15 Leute. Und das war einer der lustigsten Auftritte ever, weil das einfach so skurril ist, ja. Und das macht den Charme aus und das ist einfach lustig und wenn die Leute gut drauf sind. Also, ich glaube, 200, 300 Leute können eine bessere Stimmung machen wie 2000 Leute öfters.
Peter Molzi, Ladies and Gents. Ich könnte noch eine halbe Stunde, aber wir müssen alle arbeiten können. Pause.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
Es ist die Big Show 713 und ich freue mich sehr, dass Stefan Koch, dein Magenta Sport und natürlich Coach Stefan Koch, ein paar Minuten Zeit für uns hat. Grüß dich, Stefan.
Grüß dich, Jens. Hi.
Ein kleiner Parforce-Ritt durch den europäischen Basketball ist der Plan. Und lass uns doch bitte, Stefan, vielleicht mit dem Euroleague-Finale anfangen. Fenerbahce hat es gewonnen und Fenerbahce hat es in Abu Dhabi gewonnen. Ich möchte sagen, es war nicht ganz kontroversenfrei, dass das Finale, die Final Four dorthin vergeben wurden. Im Endspiel hat Fenerbahce recht deutlich gegen Monaco gesiegt. Ist das der Euroleague aus deiner Sicht, A, war es sportlich angemessen, B, war es organisatorisch angemessen?
Naja, also organisatorisch angemessen, um das wirklich beurteilen zu können, hätte ich vor Ort sein müssen. Das war ich nicht. Ich glaube aber schon, dass es organisatorisch angemessen war. Sportlich angemessen, das geht ja immer um Perspektive. Wir haben ja mittlerweile ein Projekt in Dubai, die mittlerweile also in der serbischen Liga mitspielen. Wir haben diese ganzen Pläne. Das ist so. Das muss man nicht unbedingt gut finden. Ich finde es nicht unbedingt gut, aber sind Entwicklungen, die sind nicht aufhaltbar. Und entsprechend versuche ich meine Widerstände dagegen auch nicht zu sehr aufkeimen zu lassen, weil sie ohnehin ins Nichts führen würden.
Jetzt hat ich weiß nicht, ich gehe davon aus, du kennst ihn persönlich, aber für Sarunas Jasikevicius, das habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber war das nach mehreren vergeblichen Anläufen endlich der erste Sieg in der Euroleague. Ich habe den als sehr, sehr grantigen Trainer in Erinnerung. Wenn ich früher, als ich noch mehr Basketball geschaut habe, was ist das Besondere an diesem Mann?
Ich glaube, er hat das komplette Paket. Also ich finde, es ist an der Zeit, dass er diesen Titel gewinnt. Er hat ja mehrere schon als Spieler gewonnen. Was er als Spieler mitbringt, wenn ich vom kompletten Paket spreche, ist A, diese Vergangenheit als Spieler, die ihm eine Glaubwürdigkeit verleiht. B, glaube ich, ist er taktisch exzellent in dem Sinne, dass er sehr genau die Stärken und Schwächen seiner Spieler kennt und die sehr gut einsetzt. Und zum Dritten hat er Charisma im Auftreten und er ist nicht umsonst dieses Jahr Coach of the Year in der Euroleague geworden, denn es gab zwischenzeitlich große Probleme bei Fenerbahce, die er sehr souverän umschifft hat letztendlich, und das ist im Moment wahrscheinlich, auch wenn viele gesagt haben, naja, er hat das ganz große Ding nicht gewonnen. Das hat er jetzt mittlerweile, aber für mich auch bevor er das große Ding gewonnen hat, ein ganz großer Coach, weil er immer da war. Er war mit seinen Mannschaften immer im Final Four. Und dieses Final Four ist, ich will jetzt nicht sagen eine Lotterie, aber in der NBA wird der Champion in einer Serie Best of Seven entschieden. In Deutschland in der Serie Best of Five. Und hier hast du ein Halbfinale, wo du auf dem Punkt da sein musst, und ein Finale, wo du auf dem Punkt da sein musst. Das heißt, der Faktor Zufall, der Faktor, dass es nicht unbedingt die beste Mannschaft schafft, der ist ein bisschen größer. Und deswegen finde ich, ist das Erreichen dieses Finals Fours, was er in den letzten Jahren immer geschafft hat, das Eigentliche, weil es die Saison und zumindest eine Playoff-Serie Best of Five widerspiegelt. Also Jassi Kivicius ist für mich ganz klar einer der absoluten europäischen Top-Coaches. Ich würde sagen, durch diesen Sieg im Moment auch sogar die Nummer 1.
Ja, also ich kann mit diesem Format, ich finde es ungerecht gewissermaßen, ja, weil ja nicht die beste Mannschaft gekürt wird übers Jahr, aber wahrscheinlich für den Spannungsbogen ist so ein Final Four dann natürlich was anderes. Aber aufs Jahr gerechnet finde ich es nicht in Ordnung, ehrlicherweise.
Ja, das kann ich auch so unterschreiben.
Gehen wir ein bisschen kleinere Brötchen backen und fangen wir damit an, dass in der Easy Credit BBL im kommenden Jahr zwei Mannschaften dazukommen. Bei Jena bin ich mir relativ sicher, dass sie schon mal da war, bei Trier eigentlich auch. Mit welchen Ambitionen kommen diese beiden Teams? Ich glaube, die Lizenzierung hat funktioniert. Das heißt, sie dürfen spielen, aber mit welchen Ambitionen kommen diese beiden Teams in die BBL?
Also ich glaube schon, dass beide erstmal sagen, Klassenerhalt. Ich glaube, dass im Falle von Jena, Entschuldigung, ein bisschen mehr möglich ist als im Falle von Trier. Einfach, weil ich glaube, dass dort die finanziellen Mittel ein bisschen größer sind als in Trier. Aber zu sagen, Jena wird Richtung Play-ins gehen, das würde ich im Moment auch für übertrieben halten, wobei uns diese Saison ja gelehrt hat, dass viele Überraschungen möglich sind. Und diese vielen Überraschungen waren für mich auch ein Stück weit, ich sage das so hart, Resultat eines niedrigeren Niveaus, als wir es in den Jahren zuvor gesehen haben. Aber wie gesagt, ich glaube, dass beide Aufsteiger erstmal mit Klassenerhalt reingehen und dass Jena aber erstmal vom Papier her wahrscheinlich ein Stück weit stärker sein wird als Trier.
Das heißt aber, Stefan, wenn ich es richtig interpretiere, im kommenden Jahr hat die BBL wieder 18 Teams dann.
Was die BBL wird wieder mit 18 Mannschaften spielen, genau.
Gut, das ist einmal eine gute Nachricht. Noch sind 5 verblieben, erstaunlicherweise, denn Würzburg und Braunschweig kämpfen heute noch um das Recht, im Halbfinale gegen Ulm zu spielen. Ist das ein Coin-Toss oder ein Toss-Up, wie die Amerikaner sagen?
Ja, das ist eine sehr enge, sehr knappe Serie. Es war vorher zu erwarten, dass das über 5 geht. Diese Mannschaften haben in dieser Serie, in der regulären Saison, alle ihre Heimspiele gewonnen. Und deswegen muss man Braunschweig für heute als leichten Favorit sehen. Die Würzburger haben sicherlich das Manko, dass ihr Center Owen Klaassen schon die gesamte Serie verletzt raus ist. Allerdings muss man sagen, dass der 19-jährige Hannes Steinbach dafür wirklich überragend spielt. Er hat jetzt in Spiel 4 vorgestern 11 Punkte, 14 Rebounds, 4 Blocks gehabt. Und dass die Würzburger ein bisschen mehr an Erfahrung mitbringen durch ihr Halbfinale in der Vorsaison, durch ihr Spiel in der Basketball Champions League. Nichtsdestotrotz, du wirst jetzt von mir wahrscheinlich auch so einen kleinen Tipp.
Ja, ganz klar, nehme ich schon mit, ja.
Ja, ich bin trotzdem aufgrund dieses Heimvorteils bin ich trotzdem bei Braunschweig.
Ist denn, wie viel Dennis ist in Braunschweig drinnen? Und ist Dennis hier in Deutschland? Schaut er sich das an?
Ja. Ich vermute, dass Dennis noch da sein wird und auch heute in der Halle sein wird. Davon gehe ich zumindest aus. Und ansonsten, ich finde, es steckt immer mehr Dennis drin. Also ich habe den Eindruck, dass dieser Erfolg der Braunschweiger in dieser Saison, für mich ist das die beste Braunschweiger Saison, seit ich denken kann. Das muss man einfach sagen, wenn die wirklich jetzt gewinnen würden, wäre es, glaube ich, ihr erstes Halbfinale seit 15 Jahren. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Erfolg die Identifikation von Dennis nochmal verstärkt hat. Und dass es ihm so ein bisschen den Eindruck vermittelt, ja, mein Engagement lohnt sich hier. Und deswegen würde ich sagen, es steckt aus meiner Sicht daraus immer mehr Dennis in diesem Programm.
Wie gesagt, der Sieger von Braunschweig gegen Würzburg trifft dann auf Ratiopharm Ulm. Und ich dachte vor der Serie gegen Berlin, vielleicht war ich naiv und jung, jung wäre ich gerne, naiv bin ich immer noch, dachte ich, okay, irgendwann muss es doch mal alles zusammenpassen bei Alba. Es hat dann nicht zusammengepasst, weil die Ulmer zu gut sind oder auch, weil bei Alba in diesem Jahr halt die Würfel nicht so gefallen sind, wie sie hätten fallen müssen, vielleicht aufgrund des Kaders.
Also Ulm ist sehr gut. Und Ulm ist für mich die einzige Mannschaft, die eine realistische Chance hat, die Bayern zu schlagen. Ulm spielt im Moment, finde ich, von allen Teams in den Playoffs den besten Basketball. Bei den Berlinern, diese Hoffnung, die du hattest, dass das irgendwann mal klappen musste, die habe ich vor...
zu Weihnachten aufgegeben.
Nein, nicht zu Weihnachten, aber schon vor einigen Wochen aufgegeben. Weil es war immer wieder, jetzt muss es passieren, jetzt muss es passieren, jetzt muss es passieren. Es ist nie passiert. Ja, und irgendwann habe ich gesagt, nee, dann wird es auch nicht mehr passieren. Da war einfach zu viel. Es waren am Anfang diese Verletzungen. Dann gab es diese vielen Niederlagen in der Euroleague, von denen ich glaube, dass sie, auch wenn es ein anderer Wettbewerb ist, eine Wirkung auf eine Mannschaft und ihr Selbstvertrauen haben. Und dann muss ich sagen, dieser Kader war mir zu gleich. Ich finde, der Unterschied, sage ich jetzt mal, zwischen dem drittbesten und dem 15-besten Spieler, und am Ende war es ein 15er Kader mit 7 guten deutschen Spielern und aufgrund der Nachverpflichtung 8 Ausländern, der lag im Ü-Bereich. Und mir haben die Spitzen in dieser Mannschaft gefehlt, die Top-Leute, die dem Begriff Unterschiedsspieler gerecht werden würden. Und das war bei Berlin einfach nicht da.
Okay, die Top-Leute waren nicht gut genug, aber die schwachen Spieler waren besser als andere schwache Spieler.
Ja, also wie gesagt, ich finde, Pedro Calles musste ja am Ende immer 3 Jungs aussetzen lassen. Und diese Entscheidung, also ich finde, für das Aussetzen lassen, dafür kam mindestens mal 8, 9 Spieler in Frage. Das zeigt eigentlich, ne, wie wenig Leistungsgefälle in dieser Mannschaft drin war. Und ich glaube, dieses fehlende Leistungsgefälle, was dann im Prinzip auch, Entschuldigung, in der fehlenden Hierarchie resultiert hat, war ein Problem.
Ja, und dann gibt's, glaube ich, eine ganz klare Ausgangssituation in der oberen Hälfte zwischen FC Bayern München Basketball und Heidelberg. Jetzt habe ich natürlich preciously wenig. Von den Bayern habe ich schon einiges gesehen in dieser Saison, aber von Heidelberg habe ich wenig gesehen. Was macht diese Mannschaft gut? Gibt's irgendeinen Ansatz, wo sie den Bayern lästig werden könnten?
Also es ist sehr schade, wenn du nichts oder wenig von Heidelberg gesehen hast, weil ich finde, dass das eine der attraktivsten Mannschaften der Liga ist. Ich schaue den Heidelbergern extrem gerne zu. Ein Team mit sehr interessanten Einzelspielern. DJ Horn, der jetzt den Spielaufbau übernehmen muss, ist ein Scorer. Dann gibt es Michael Weathers, der ist für mich der eleganteste Spieler der Liga. Extrem vielseitig, wie gesagt, super elegant, im Saisonverlauf immer besser geworden und im Moment würde ich sagen, in einer Form, dass man ihn als einen der Top 3 bis 5 Spieler der Liga in den Playoffs bezeichnen darf. Es gibt Ryan Meixer, das ist so eine eierlegende Wollmilchsau, der ganz vieles macht. Und das Verrückte ist, die Heidelberger haben das geschafft, obwohl sie personell reduziert sind. Das heißt, sie haben in der Saison mit Alex Barcelo einen ihrer Ausländer verloren, haben den nicht ersetzt. Dafür ist ein Spieler hochgerückt, der jetzt konstant spielt, der eigentlich als 7. Ausländer nur so den Kader im Training auffüllen sollte und der bei allem Respekt nicht das Niveau eines Erstliga-Ausländers hat, auch wenn er sich reinhängt. Und dann ist es genauso wie in Würzburg, dass der Starter auf der Center-Position, Ojun Ujuni, der wirklich der defensive Anker ist, ausgefallen ist. Dann ist jetzt Matteo Šerić, ein ganz wichtiger deutscher Spieler, in der Rotation raus. Und wenn ich das alles jetzt beschreibe, dann sind wir schon beim Knackpunkt. Diese Situation nach einer anstrengenden Serie gegen den Bayern-Kader, das Ganze ist schlicht und einfach eine Kräftefrage, die von vornherein komplett Richtung München zeigt, wenn man sich die Qualität des Münchner Kaders anschaut und die personellen Probleme bei Heidelberg, dass die im Prinzip, ich weiß nicht, ob Šerić zurückkommt für die Serie, dass die im Prinzip -3 sind.
Okay, jetzt beim FC Bayern ist es jetzt so, also ich glaube, die große Nachricht ist ja die, dass Wladimir Blučić seinen Vertrag verlängert hat. Jetzt, wenn ich das vergleiche mit Ricky Paulding in Oldenburg, wahrscheinlich auch mit Anton Gavel in Bamberg zum Beispiel, hast du den Eindruck, dass die Bayern-Fans, also ist Wladimir Lučić bei den Bayern richtig diese ganz, ganz große Identifikationsfigur, oder ist es einfach nur ein herausragend guter, für deutsche Bundesliga-Verhältnisse, herausragend guter Basketballspieler?
Er ist ein herausragend guter Basketballspieler. Und ich glaube, dass er die Figur, die du jetzt beschrieben hast in Ricky Paulding und in Anton Gavel, dass er die zumindest klubintern ist. Ich glaube, dass er das in der internen Wahrnehmung der Verantwortlichen beim FC Bayern ist. Die Bayern-Basketballer, wenn du jetzt von den Fans redest, haben noch nicht diese Tradition und diese Kultur. Deswegen fällt mir es schwer zu beurteilen, ob Paulding in dieser ob Lučić in dieser Fanwahrnehmung ähnlich dasteht wie Ricky oder Tono. Aber ich glaube, dass er in der internen Wahrnehmung definitiv dasteht.
Okay, ja, also die Bayern sind haushoher Favorit, die Ulmer wahrscheinlich auch. Dann freuen wir uns auf ein schönes Finale, wenn es dann soweit ist. Und das ist ja so, da muss ich dich schon nochmal ein bisschen in die Pflicht nehmen. Lars Reinefeld von der dpa ist hier, großer Borussia Mönchengladbach-Fan. Und Gladbach hat wohl jetzt irgendwann mal zu Beginn der Woche ein Testspiel 12-1 oder so ähnlich hoch gewonnen. Und Lars Reinefeld sagt dann, das ist für mich eine ganz klare Ansage an die Konkurrenz mit Borussia Mönchengladbach, ist im nächsten Jahr wieder zu rechnen. Stefan, teilst du diesen Optimismus?
Wenn mit Borussia Mönchengladbach auch mal in der letzten Saisonphase zu rechnen sein könnte, wär mir ja schon gedient. Also ich bin, ja, du weißt, wie ich sehe. Ich bin, ich will nicht sagen, ich bin skeptisch, aber wie es hinten rausgelaufen ist in dieser Saison, war schon ein bisschen frustrierend. Und gut, also ich stimme dem Kollegen zu. 12-1 ist eine Ansage. Wir kommen.
Du bist vorsichtig pessimistisch. Stefan Koch, wunderbar. Ich danke dir herzlich. Wir freuen uns auf großen Basketball. Hoffentlich jetzt dann auch gegen Ende hin in der BBL. Kurze Pause, dann geht's weiter mit dem Motorsport.
Hey, this is Anas Jenner and you're listening to Sport Radio 360.
Ja, Herrschaften, Big Show 713. Es geht rund am Kurfilipp-Chatré, aber es geht auch rund am Schleizer Kreuz bei Eddie Mielke. Guten Morgen, Eddie.
Ja, Schleizer Dreieck grüßt, älteste Naturrennstrecke Deutschlands. Ich bin gerade angekommen am Partnertag. Andere sind mit dem Bollerwagen unterwegs. Ich bin mit dem Auto 500 Kilometer hierhin geflogen, weil die Autobahn natürlich leer war. Und sitze schon bei einem gepflegten Kaffee bei einem meiner Lieblingsteams, Kult-Teamchef Jens Holzhauer, damals der Teamchef von Michael Schumacher in der IDM, jetzt Teamchef von Florian Alt. Ja, und ich freue mich auf das Wochenende. IDM kann so richtig was mit meinen beiden Sky-Experten Lukas Tudovic und Florian Alt bei den IDM Superbikes. Also langweilig wird mir nicht, auch am Vatertag nicht.
Ja, ich habe mich heute in der Früh in Paris gefragt, warum sind die Straßen so leer? Aber auch hier natürlich Feiertag. Zurück indes, und damit können wir gerne beginnen, bevor wir nach Schleins zur DTM und zur MotoGP kommen, ist Stefan der Voice Heinrich letzte Woche kurzfristig, also Stefan ist normalerweise immer dabei, aber Stefan, du hattest einen guten Grund, letzte Woche für dich allein zu sein. Du wurdest in die USA abberufen. What gives?
Ich hatte eine sehr, sehr freundliche Einladung von einem Bekannten, den ich seit langer, langer, langer Zeit, seit, ich würde sagen, 35, 36 Jahren gut kenne, beruflich auch mit ihm viel zu tun hatte bei damals die Chemka World Series, der Vorgänger der IndyCar-Rennserie, also der US-Formelsport, und Roger Penske, erfolgreichster Grand Seigneur, inzwischen 88 Jahre alt. Und immer noch Teamchef von Mannschaften in der Ur-Sportwagenmeisterschaft, eben seine NASCAR-Rennserie, die er schon gewonnen hat, und eben bei den Indycars. Und vor 4,5 Jahren hat er dann mit knapp 84 auch noch gesagt, ich kaufe mal kurz den Indianapolis Motor Speedway und die Indycar-Rennserie insgesamt. Also er hat da jetzt verschiedene Geschäfte am Laufen, das ist nicht ganz so einfach, hat sich aber auch personell ordentlich verstärkt. Einen, den du gut kennst, Jens, nämlich Mark Miles, arbeitet inzwischen für ihn, ehemaliger Chef hier der ATP, ist inzwischen auch über, ich glaube, 65, aber kennt sich natürlich wahnsinnig aus und kennt Sportunterhaltung, US-Couleur aus dem FF. Ich hatte die Einladung zum Indy 500 und bin natürlich dieser Einladung selbstredend gefolgt.
Ja, gut. Eddie, du hingegen warst bei der DTM. Lukas Auer hat schon wieder gewonnen. Was soll ich sagen? Österreich rules, Eddie. Wie war das Wochenende am Lausitzring?
Das Wochenende am Lausitzring war echt überragend, muss ich sagen. Also das Samstagrennen, das von dir angesprochene, ihr Österreicher haltet ja zusammen, Lugi Auer auf der Pole und dann auch Rennsieger, war schon sehr gut. Aber das, was dann die über 50.000 Zuschauer am Sonntag erlebt haben in der DTM. Wir reden ja über die DTM im Jahr 2025 mit 9 verschiedenen Herstellern und 24 Autos. Erst das Qualifying am Sonntagmorgen, alle 24 Autos innerhalb einer Sekunde. Ja, und dann Rennen, in dem die ersten drei, nämlich der Sieger Jack Aitken, der zweite René Rast und der dritte Jules Gunon, der von Startplatz 13 aus auf das Podium gefahren ist, auf Platz 3. Das war beste Werbung für den Motorsport. Und wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich das auf dem Run Racing YouTube Channel oder auf Join unbedingt nochmal Relive angucken. Weil das war wirklich mit dem, was da alles los war in dem Rennen. Unglaublich viele Zwischenfälle, Überholmanöver. Vielleicht das Überholmanöver des Jahres von Jack Aitken gegen René Rast. Also das war wirklich mal beste Werbung für den Motorsport. Und ich hatte ziemlich viel Spaß am Mikrofon.
Tja, und René Rast, The Voice, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war ja auch jemand, der, ja, der little chip on the shoulder hatte. Wie hast du das Wochenende? Dass du ja sicher, nein, konntest ja nicht verfolgen am Lausitz, du hast es aber sicherlich nachgearbeitet, das Wochenende am Lausitzring. Überraschungen für dich, The Voice, wenn überhaupt.
Überraschung eigentlich wenig. Man muss sagen, dass inzwischen, das war im letzten Jahr 2024 so ein bisschen ein Diskussionspunkt im Fahrerlager, die BOP, wie eigentlich ja immer, die Balance of Performance, das Angleichen unterschiedlicher Fahrzeugkonzepte. Da war vor allem BMW, saß sich ziemlich stark gehandicapt, was wohl auch so war, und auch Porsche im letzten Jahr nicht ganz so glücklich im Jahr 1 nach Thomas Breining, Titelgewinn 2023. In diesem Jahr muss man sagen, ist es ein bisschen ausgeglichener, das ist mein Eindruck, auch wenn die erfolgsverwöhnte Abt-Truppe, die ja nun gewechselt ist zu Lamborghini und mit Mirko Bortolotti auch den Champion und damit die Nummer 1 im Team haben, auch wenn die immer noch ein bisschen Probleme haben und die auch ein wenig mosern. Also ich habe von Thomas Biermeier gehört, dass er gesagt hat, so macht das eigentlich keinen Sinn, denn so ist keine richtige Einstufung da. Man muss aber, Eddie, sagen, du vor Ort als unser Schnüffelhund und verlängerter Arm, Jordan Pepper im Grasser Racing Lamborghini ist Dritter in der Tabelle. Also so schlecht kann es mit der Balance of Performance der Huracan ja dann doch nicht sein.
Also ganz ehrlich, lieber Stefan, meine Meinung dazu, wenn wir ein Qualifying haben, wo wir, ich betone es nochmal, 9 verschiedene Hersteller, also unterschiedlichste Fahrzeugkonzepte haben und die innerhalb einer Sekunde liegen, dann müssen wir meiner Meinung nach nicht viel über das Thema Balance of Performance reden, weil dann kann das so verkehrt nicht sein, so ausgeglichen wie das ist. Ja, und das Beispiel von dir, Grasser Racing Team, Gottfried Grasser, die haben vielleicht ab gegenüber den Vorteil, dass sie den Huracan schon ein bisschen länger kennen, weil die schon länger mit dem Lamborghini zusammen eben Rennen bestreiten. Das könnte der entscheidende Vorteil sein. Auch Jordan Pepper war gar nicht so gut im Qualifying, hat aber auch eine Granatenaufholjagd hingelegt, ist am Ende Vierter geworden mit dem goldschwarzen krasser Lamborghini. Also da geht schon was. Und Mirko Bortolotti selbst, also die Speerspitze des Hauses ab, neben Niki Thiem, der ist ja auch von Startplatz 20, nachdem sie das Qualifying komplett vergeigt haben, weit nach vorne gefahren, hätte ums Podest mitkämpfen können, wenn ihn Ben Dörr nicht mal eben von der Strecke geschoben hätte. Also da war eine Menge los, aber ich finde, man muss da nicht immer meckern und klagen über die Balance of Performance. Ich wiederhole meinen Satz gerne, wenn 24 Autos innerhalb einer Sekunde liegen, dann kann diese Einstufung der Fahrzeuge so verkehrt nicht sein.
Wir haben jetzt zwei verschiedene Rennstrecken gehabt, die wirklich auch vom Charakter unterschiedlich sind, die unterschiedliche Fahrzeugkomponenten und Konzeptdinge unterstreichen, also mal Oschersleben und Lausitzring. Insofern muss man sagen, ist das wirklich ausgeglichen und Lucky macht da einen sehr, sehr guten Job. Der 11. DTM-Sieg seit 2016. Es freut mich vor allem, dass er nach dem schweren Unfall Anfang letzten Jahres beim Daytona 24 Stunden ganz offenbar wieder zur alten Form zurückgefunden hat. Jetzt haben wir vier verschiedene Rennen gehabt, drei verschiedene Sieger. Punktemäßig ist auch alles ganz dicht und in eineinhalb Wochen folgt dann Sandford an der Nordseeküste, wieder eine super tolle Rennstrecke. Was ich mir da ein bisschen mehr wünsche, ist etwas mehr Zuschauer, denn das große Problem des Eurospeedways, Eddie, das wissen wir seit Jahren, ursprünglich gebaut für die amerikanischen IndyCars und für NASCAR, diese Gigantentribüne, selbst wenn da 50.000 Leute sind, sieht das immer halb leer aus. Und der Sport ist so, dass man sagen muss, der hätte immer volle Tribünen verdient.
Ja, definitiv. Aber es waren genau 52.000 am letzten Wochenende, also bisher auch, was das angeht, was die Vorverkaufszahlen angeht, steigende Zahlen in der DTM. Und ich denke, nach dem Lausitzring-Wochenende mit diesem angesprochenen spektakulären Rennen am Sonntag werden auch in Sandford ein paar kommen. Also ich habe auf jeden Fall sehr viele Anfragen bekommen von Menschen, die dahin wollen. Formel-1-Strecke mit den überhöhten Kurven nach dem Umbau, der Sand von den Dünen. Wenn jetzt da noch das Wetter mitspielt und viele Fahrer geben ja Sandford als ihre Lieblingsstrecke an. Also da freue ich mich jetzt schon richtig drauf auf Sandford. Und das Gute ist ja, mein Terminkalender ist voll. Dieses Wochenende Schleizer Dreieck mit meinen geliebten IDM-Motorradfahrern. Und dann direkt am Mittwoch nach Sandford. Also Langeweile habe ich, wie gesagt, im Moment wirklich nicht.
Und kannst du mir, Eddie, vor allen Dingen, aber auch unseren Hörern ein bisschen weiterhelfen? Also Jules Gounon habe ich noch nie gehört.
Jules, ja, dann bist du selbst schuld, weil der fährt mit einem gewissen Mick Schumacher zusammen auch den Prototypen aus dem Hause Alpine in der Langstrecken-WM. Der wird an dem Sandford-Wochenende zum Beispiel ein bisschen Stress haben, zusammen mit Jack Aitken. Deswegen gibt es Sandford auch einen unterschiedlichen Zeitplan. Das Rennen am Sonntag findet etwas später statt als normal. Das Qualifying für das Sonntagsrennen wird schon am Freitag durchgeführt, weil nämlich Jack Aitken, der irgendwie freie Ferrari-Fahrer, seinem Job in der Langstrecken-WM ebenso nachgehen muss wie Jules Gounon. Das heißt, die beiden fliegen dann von Sandford aus mal eben kurz rüber nach Le Mans, fahren dann da ihre Langstrecken-WM-Prototypen und kommen dann zum Sonntag zum Rennstart pünktlich aus Le Mans wieder und fahren dann eben GT3-Auto in der DTM. Also Jules Gounon, der fährt die Mamba, den Mercedes-AMG, den muss man auf dem Zettel haben. Und das war eigentlich allen Insidern klar. Ist als Permanentstarter ja seine erste Saison, war letztes Jahr schon mal Ersatzmann für Lukas Stolz. Ist einer der weltbesten Prototypen und GT3-Fahrer. Für mich auch ein absoluter Meisterschaftskandidat.
Und jemand, der bei mir im Übrigen als Kind schon auf dem Schoß rumgeturnt ist. Das ist ja immer die endgültige Qualifikation, dass du Erfolg hast, wenn du Profi werden kannst. Denn der Papa Jean-Marc Gounon war lange ein Formel-1-Fahrer, der unter anderem Michael Bartels in kleineren Formel-1-Teams sich versucht hat. Und mit dem bin ich bis heute sehr eng befreundet. War ein richtig schneller Mann, hat das offenbar dieser Motorsport-Gene-DNA weitergegeben an den Junior. Und der ist momentan die Messlatte. Das war jetzt am Lausitzring-Wochenende das zweite DTM-Podium für Gounon im erst sechsten DTM-Rennen. Und fünf seiner sechs DTM-Rennen hat Jules Gounon bisher in den Top 6 beendet. Also ich glaube, das zeigt schon deutlich, da ist einer da, der ist nicht nur dabei, sondern der will ganz vorne mitmischen.
Ja, Und wenn wir noch eins weitergehen, Eddie ist bei der IDM, aber Eddie, die MotoGP schläft ja auch nicht. Und da war doch zu Beginn des Jahres der Eindruck, entweder gewinnt Marc Marquez oder Marc Marquez fliegt raus, dann gewinnt er nicht. Aber in den letzten beiden Rennen, okay, wir hatten in Le Mans natürlich jetzt diese Besonderheit mit der Reifenwahl, aber jetzt auch in Silverstone, wird Marc Marquez, Eddie, etwas überspitzt gesagt, zum Platzfahrer?
Ja, das kann man schon so sehen. Also, weil die Probleme am Vorderrad, die Pecco Bagnaia, der zweifache Weltmeister, ja die ganze Zeit beklagt bei der 2025er Ducati, die hatte Marc Marquez auch in Silverstone. In Silverstone war es auch ein bisschen vom Wetter beeinträchtigt, das Ganze mit dem bögen Wind auf dem ehemaligen Militärflugplatz in England. Am Ende habe ich mitgelitten mit Fabio Quartararo, der das Rennen überlegen angeführt hat. Dem ist dann sein Ride-Height-Device kaputt gegangen. Das heißt, das Motorrad war abgesenkt und kam nicht mehr hoch. Also es war nicht mehr lenkbar, war nicht mehr steuerbar, in Führung liegend. Und so hatten wir dann im 11. Silverstone-Rennen den 11. unterschiedlichen Sieger mit Marco Bezzecchi auf der Aprilia. Und das ist ja deshalb besonders spannend und interessant, weil nämlich heute, gerade eben vor einer Dreiviertelstunde, eine Presseerklärung von Jorge Martin aus Andorra in die Welt gesendet worden ist, wo er nochmal seinen Schritt erklärt, warum er seinen Zwei-Jahres-Vertrag mit Aprilia nicht einhalten will, sondern 2026 woanders fahren möchte. Also da kochen die Wogen, die Emotionen im Moment ziemlich hoch. Ganz ehrlich, ich habe die Pressemitteilung von Jorge Martin so verstanden, dass er weg will von Aprilia für 2026. Er sagt zwar, er hätte nie den Vertrag gebrochen und ähnliches, aber besonders viele Freunde macht er sich damit mit seinem Verhalten bei den Werken, bei den Herstellern, bei den Teams und auch beim Rest des Fahrerlagers nicht. Ist kein sympathischer Zug. Fakt ist, Marco Bezzecchi hat gewonnen und Juan Zarco ist mit der Honda schon wieder Zweiter geworden. Also auch Silverstone hat geliefert, was die Action und Spannung angeht. Dann das Moto3-Rennen vom letzten Startplatz aus gewonnen worden. Senna Agius von der deutschen Liqui Moly Dynavolt Intec-GP-Mannschaft gewinnt als 19-Jähriger sein erstes Moto2-Rennen. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe relativ viele Stunden vor diversen Endgeräten verbracht und mir alles angeguckt vom letzten Wochenende. Aber in jedem Fall hat es sich gelohnt.
Ja, da war jetzt dann vielleicht doch noch ein Wort zu Honda, wo Marc Marquez der Einzige war, der sie fahren konnte, aber jetzt auch nicht mehr so toll in den letzten Jahren. Hat Honda da irgendwas gefunden oder passt dieses Motorrad unabhängig von den Wetterverhältnissen einfach sehr, sehr gut zum Fahrstil von Juan Zarco?
Na, die haben die Japaner, das haben wir aber an dieser Stelle auch schon mehrfach unterstrichen, die Japaner haben verstanden, diese Übermacht von Ducati, dass sie da deutlich mehr tun müssen. Sie haben sehr viel verändert in ihren Strukturen. Unter anderem arbeitet Yamaha ja jetzt tatsächlich auch an einem Weg vom reinen Vierzylinder, den sie ja im Grunde als unumstößlich in ihrem Konzept hatten, wegzugehen. Sie arbeiten an neuen Motoren. Also sowohl Yamaha wie Honda hat eine Menge auch europäische Techniker eingestellt, teilweise von Ducati, um eben zurückzufinden auf die Erfolgsspuren. Das muss man sagen, bei beiden scheint sich das tatsächlich auszuzahlen. Auch wenn man jetzt sagen muss, aktuelle Meldung, dass Luca Marini von Honda sich leider schwer verletzt hat beim Training, Testen eines Superbikes, Langstrecken-Superbikes für die prestigeträchtigen 8 Stunden von Suzuki, ist der berühmtesten Langstreckenrennen der Welt. Da wollte er mal probieren, ob das vielleicht gut für ihn ist. Er ist von Silverstone direkt nach Japan geflogen und am Mittwoch leider dann ein schwerer Sturz mit multiplen Verletzungen, die lange dauern werden. Unter anderem Pneumothorax, ähnlich wie Jorge Martin. Das haben wir jetzt ja gesehen. Jorge wird wahrscheinlich 3 bis 3,5 Monate ausfallen, bevor der Weltmeister zurückkommen kann. Das ist so etwa, würde ich vermuten, bei Luca Marini nach den ersten Bulletins, medizinischen Bulletins, wohl auch etwa zu erwarten. Das heißt, die Honda Armada ist da ein bisschen jetzt geschwächt. Aber Jorge Martin tatsächlich, der hat ganz offenbar Morgenluft gewittert. Der hat jetzt das Selbstvertrauen durch seinen umjubelten Sieg der fantastischen Fahrt im Regen in Le Mans. Und das hat man in Silverstone auch gemerkt. Das Einzige, was in Silverstone neben dem fantastischen Sport ein bisschen traurig war, dass wir so wenig Zuschauer hatten. Aber das hängt damit zusammen mit ein paar Faktoren. Eins ist, dass Silverstone, der Veranstalter selbst, das Riesengeld im Jahr macht mit der Formel 1. Da haben sie 350.000, 400.000 Zuschauer. Das wird in ein paar Wochen in die Formel 1 beim großen Preis von Großbritannien ist auch nicht viel anders sein. Und insofern kümmern die sich um die Motorrad, die MotoGP und Moto2 und Moto3 wenig. Wir haben kaum Werbung gesehen, habe ich von Leuten vor Ort gehört. Irgendwelche Plakate, ähnliches eigentlich überhaupt nicht. Das Programm insgesamt neben dem Motorsport ist ziemlich dünn. Das ist zum Beispiel in Le Mans was ganz anderes. Da ist ein richtig Happening. Das ist im Sachsenring was ganz anderes. Also da sollte man vielleicht ein bisschen was tun in Silverstone, denn das war etwas dünn. Und wie Eddie schon umschrieben hat, die Show war fantastisch. Besseren Motorsport kann es nicht geben. Und dass Zweiradsport in England funktioniert, sehen wir ja an der extrem populären British Superbike.
Ja. Ein Wort noch, Eddie. Das Wochenende jetzt am Schleinzer Dreieck. Wie wird's für dich ausschauen? Wo kann man was sehen?
Also man kann es sich auf dem IDM YouTube-Channel kostenlos anschauen. Wir werden mit meinem Chef, mit Stefan Kraus und natürlich mit der gesamten Radio Victoria Mannschaft hier am Start sein. Wir haben Live-Drohnen, wir haben tolle Streckenkameras. Schleizer Dreieck, die älteste Naturrennstrecke der Welt. Wir haben nicht nur die IDM Superbike-Rennen, wir haben auch die IDM Supersportrennen der 600er-Kategorie. Wir haben die neue Sportbike-Kategorie, Rahmenprogramme und das alles wird ab Samstagmittag live gestreamt. Wie gesagt, auf dem YouTube-Channel der Motorpresse Stuttgart ganz leicht zu finden. Einfach mal googeln, IDM YouTube-Channel findet man da. Und da werden wir dann zusammen mit Lukas Gajewski, mit dem ich ja zusammen auch bei Sky die MotoGP kommentieren darf, mal schauen, was unsere Sky MotoGP-Experten auf ihren Motorrädern machen. Nämlich Florian Alt auf der Holzhauer Honda und Lukas Dudovic auf der Ducati von Ducati Frankfurt. Da muss ich gestehen, das sind ja so ein bisschen meine Jungs, meine Babys, die beiden, weil ich sie schon ewig lange auch kenne. Da bin ich wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich das erste Mal erlebe, dass die beiden gegeneinander ein Rennen fahren werden. Ja, und ich darf dann auch noch live moderieren und kommentieren. Freue ich mich richtig drauf. Und ich freue mich auch über jeden, der einschaltet und einen Kommentar da lässt. Also wie gesagt, IDM-Channel, IDM Motorpresse Stuttgart, YouTube-Channel, Samstag und Sonntag, der Stream kostenlos.
Ja, ich bin immer noch geschockt und werde einen Kommentar da lassen, dass jemand, ein Mann wie Eddie Milke überhaupt noch einen Chef hat. Das müssen wir kurz sacken lassen. Kurze Pause. Danke, Eddie. Der Voice bleibt da. Gleich geht's weiter mit der Formel 1.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Madrigal und ihr hört das Sportradio 360.
So, Big Show 713 immer noch vom Philippe Chatrier, wo Chess Pegula gerade das Rebreak geschafft hat gegen Ann Lee. Das ist also der Live-Teil unseres Formel-1-Teils. Aber neu dazugekommen ist Stefan Ehlen. Grüß dich, Stefan.
Hallo in die Runde.
Auch am Vatertag. Ich bin davon verschont, natürlich hier in Frankreich, aber ich bin mir sicher, in Landshut wird gefeiert. Nicht besonders gefeiert, um das an ganz schlechte Überleitung zu machen, haben, wie mir scheint, viele Formel-1-Fahrer, wenn nicht sogar alle Formel-1-Fahrer, die Vorgabe, dass in Monte Carlo zwei Boxenstopps zu leisten waren. Also Max Verstappen hat es ja so lange rausgezögert, bis er gesagt hat, okay, jetzt sehe ich, es gibt keine rote Flagge mehr, das wird nichts mehr. Aber muss man jetzt sagen, nette Idee, nichts geworden oder haben die Fahrer das in einer Art und Weise sabotiert, Stefan, dass du sagst, das ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen?
Ja, es war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil es ist eine Lösung gewesen, die das eigentliche Problem nicht bekämpft hat. Und das eigentliche Problem ist, die Autos sind einfach zu groß für Monaco. Also die Fahrzeuge sind einfach zu lang und zu breit. Und das ändert einfach nichts daran, wenn man dann mehr Boxenstopps machen muss. Die Dynamik in diesem Rennen bleibt halt gleich und das haben wir gesehen. Es ist dann schon eher so ein Abwarten, man fährt halt hintereinander her. Und was dieses Jahr besonders ausgeprägt war, das war dieses Bummeln, ja, dieses taktische Langsamfahren, um die Gegner hinten zu halten, weil Überholen eh nicht geht. Und deswegen ist das Rennen so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich persönlich muss sagen, ich finde es nicht schlimm. Ich kann es einmal im Jahr wirklich ertragen, wenn die Rennstrecke der Stahl ist, wenn man über 78 Runden lang sich fragt, wie zum Teufel schaffen die das, dass die eben nicht in die Leitplanke reinfahren, dass sie eben Zentimeter genau das machen, Runde für Runde für Runde für Runde. Und das ist wirklich noch so ein Rennen, wo du dir bis zum Schluss nicht sicher sein kannst, dass die Reihenfolge so Bestand hat. Ob jetzt überholt wird oder nicht, steht für mich da nicht so im Vordergrund. Aber wenn man es einfach mal generell ausrollt auf die Formel 1-Saison, du weißt in vielen Rennen, wenn der letzte Boxenstopp durch ist, okay, das war's. Weil da geht kein Auto mehr kaputt. In der Regel, der Motorschaden von Fernando Alonso ist schon eine Ausnahme. In der Regel hält die Technik einfach durch. In der Regel, wenn ein Fahrfehler passiert, dann ist da eine asphaltierte Auslaufzone und die Fahrer können nochmal zurückkommen. Das heißt, Monaco ist in a nutshell so ein bisschen ursprünglich Formel 1. Wenn du einen Fehler machst, dann ist es halt aus. Man sieht aber halt auch, die sind inzwischen alle so professionell, die fahren auf der PlayStation im Simulator rauf und runter, die kennen und können diese Strecke. Ja, da passieren einfach keine Fehler mehr und dann kommt halt so ein Rennen wie es 2025 war. Geht 20 Jahre zurück in Monaco und die waren nicht so gut vorbereitet und die Formel 1 war technisch auch auf einem anderen Niveau, dann hast du da deutlich mehr Variabilität und das ist halt auch so ein Kernpunkt, nicht nur in Monaco, die Formel 1 ist insgesamt zu perfekt geworden und wenn die Perfektion zu groß ist, dann passieren wenige Fehler, dann sind viele Unwägbarkeiten, die es früher halt gab, die wir damals zu schätzen wussten oder manchmal auch zum Haare raufen, die sind halt einfach weg. Und deswegen haben wir heutzutage viel mehr Rennen, bei denen deutlich mehr Autos ins Ziel kommen oder sogar alle, als in der Vergangenheit. Und man kann natürlich sagen, insofern ist Monaco ein bisschen aus der Zeit gefallen und die Kritik ist berechtigt. Ich denke trotzdem, einmal im Jahr kann man sich das schon geben.
Ich komme da gern zurück auf das, was ich vor langer Zeit nach großen Diskussionen, was man damals Class One der DTM noch verändern könnte, um mehr Spannung reinzukriegen. Damals gab es dort nur zwei Hersteller. Und das bezieht sich auf zwei wie auf vier Rädern, denn wir haben es zwar mit Le Mans bei der Motorrad-Weltmeisterschaft ja auch gesehen. Stefan, wir haben da ab und zu mal hinter den Kulissen schon drüber gekichert und gelächelt, aber ich bleib dabei, man sollte einschreiben, einmal pro Rennen Spontanflutung der Rennstrecke nach Zufallsgenerator. Sobald sich die äußeren Bedingungen dramatisch ändern und die Teams nicht mehr Dinge komplett vorbereitet haben können, sondern schnell aus dem FF, aus der Hüfte reagieren müssen, dann kommt Überraschung rein. Das Problem in der Tat von Monaco ist nicht die Anzahl der Boxenstopps, es ist der Kurs an sich. Und auch in der Formel 2 und in der Formel 3 haben wir in diesem Jahr gesehen, Jens, dass tatsächlich mit schmaleren Autos überholen eigentlich nicht möglich ist. Und kommen da schon seit langer Zeit viele Ideen, wie man das verändern könnte. Ich glaube, mit strategischen Elementen wie ein oder zwei oder drei Boxenstopps, da halte ich es eigentlich so ein bisschen wie Max Verstappen, der sagt, das geht dann in Richtung Simulator-Sport und Sim-Spieler, also in Richtung Mario Kart. Und dann fehlt es nur, dass wir irgendwann anfangen, uns zu überlegen, ob wir Bananen werfen sollen. Also der Motorsport ist so, wie er ist. Und ich finde auch die Faszination, Stefan hat es gerade beschrieben, die Fahrer in diesen Leitplankkanal an der Côte d'Azur im Fürstentum am Limit fahren zu sehen, auf Zentimeter und manchmal sogar Millimeter genau, ist Aufregung genug. Und in diesem Fall muss man sagen, ist der Samstag wahrscheinlich der aufregendere Tag bei diesem Grand Prix in der Saison 2025. Das ist eben Monaco. Und dann kann ich auch mit einer Prozession wie am Sonntag durchaus leben. Denn es werden wahnsinnig viele Geschäfte gemacht. Es sind wahnsinnig viele VIPs dort. Das ist das Wichtige. Und es ist nun mal der Glamour Grand Prix neben Las Vegas.
Und vielleicht eine Sache auch noch bei aller Kritik, die Monaco immer erfährt. Ich schaue ja immer jede Woche nach dem Rennen die jeweiligen Einschaltzahlen an, der TV-Sender und dem Dachraum muss man festhalten. Das Schweizer Fernsehen hat seine beste Zahlen erzielt und Servus TV hat auch seine besten Zahlen erzielt in dieser Saison bisher. Sky war auch sehr gut unterwegs, was das Publikum angeht. Es ist also nicht so, dass man wie in den Kommentarspalten vielleicht vermutet werden kann, dass da die Leute einfach sagen, Monaco mag ich nicht, jetzt boykottiere ich. Nein, das Publikum ist tatsächlich weiterhin da und Monaco steht weiterhin sehr hoch in der Gunst. Im Vergleich zu anderen Rennen auf jeden Fall mehr. Und natürlich sind die Zahlen in der Formel 1 in Deutschland im Dachraum gesunken über die Jahre, braucht man gar nicht drüber reden, auch bei RTL ist es so. Aber trotzdem kann man, glaube ich, festhalten, das Rennen hat immer noch ein Interesse und das generiert ein Interesse und die Formel 1 dürfte den Teufel tun und das absägen.
Also ich habe das Rennen.
So ist es.
Ich habe das Rennen bei Servus TV geschaut und der Kommentator.
Siehst du?
Und der Kommentator hat seine Euphorie und was da jetzt alles passieren wird und ich bin so gespannt und das, da kommt dann dieser und okay, es ist dann trotzdem fast eine Prozession geworden, aber The Voice, es war, weil du den Samstag ansprichst, es war ja alles angerichtet für eine neuerliche Pole Position für Charles Leclerc, der alle Trainings beherrscht hat, aber da muss ich sagen, erstmals in dieser Saison so richtig Respekt Lando Norris, weil der, und das hat man dann, finde ich, auch gemerkt nach seinem Sieg, da war Erleichterung und er durfte durchaus stolz auf sich sein. Also ich habe da nicht damit gerechnet, absolut, dass er, ja, dass er da so stark zurückkommt, weil die letzten Wochen waren ja eher so, dass man gesagt hat, okay, Oscar Piastri ist plötzlich der neue Platzhirsch bei McLaren. Ich war da schon beeindruckt von Lando Norris.
Absolut, überhaupt keine Frage, war eine tolle Antwort. Er war ein bisschen in der Formkrise, denn seit, ich glaube, Japan Grand Prix, muss man sagen, geht ja alles in Richtung, oder ging alles in Richtung Oscar Piastri. Da ist es ein bisschen gekippt. Seit einem Monat war einfach der Australier schneller, konstanter und sicher auch ein bisschen abgeklärter. Mal abgesehen von dem Strategiefehlgriff von McLaren in Imola. Aber er hat eben auch keine größeren Fehler gemacht und lieferte ab, vor allem eben auch im Qualifying. Und jetzt muss man sagen, sehr viel besser als Oscar Piastri konnte man das nicht machen am Samstag und am Sonntag. Das war mehr als nur ein kurzes Lebenszeichen. Der scheint wieder da zu sein. Oscar Piastri gehört in diesem Fall eher wohl ein bisschen zu den Leuten, die ein bisschen am Federn lassen müssen. Es geht eben nicht immer nur aufwärts. Wobei wir neben dem Gewinner Norris schon auch sagen müssen, dass auch die Racing Bulls das taktisch sehr gut gemacht haben. Beide Fahrer in den Punkten toll. Während wir am Samstag Stefan schon gesehen haben, also so ein schlechtes Wochenende von Mercedes, da müssen wir lang zurückgucken.
Ja, das war schon unterirdisch, ne? Und die haben auch so ein bisschen den Schwung verloren. Der Toto Wolff sagt ja auch, seit Miami ist ein bisschen der Wurm drin. Die haben immer echt gut gepunktet, pro Wochenende meistens mit beiden Auto. Und jetzt inzwischen ist man da auf so einer kleinen Talsohle angekommen. Aber muss nicht viel bedeuten, ne? In Imola gab es den Ausfall von Antonelli und jetzt in Monaco war nach dem Qualifying schon Ende. Wenn halt dann die Technik auch nicht ganz mitspielt und im Rennen war nicht viel zu machen. Und da muss ich auch noch sagen, dass der George Russell mir ein bisschen unschön aufgefallen ist mit der absichtlichen Abkürzerei in der Schikane. Das steht jetzt einem Präsidenten oder einem Direktor der Fahrergewerkschaft nicht ganz so gut zu Gesicht, wenn er dann wirklich sagt, okay, ich nehme da jetzt die Strafe in Kauf und ich fahre da mal extra absichtlich unfair nebenbei. Also das nur am Rande bemerkt, Eifer des Gefechts sind also dann selbst die sonst immer die Fahne der Sicherheit vor sich hertragen, wie demonstrant diejenigen, die dann mal sagen, okay, dann nehme ich es mal nicht ganz so genau. Aber ja, Mercedes sah schon besser aus in diesem Jahr und die sind so ein bisschen abgerutscht. Das gilt im Prinzip auch für Ferrari. Die haben auch hin und wieder mal schon gezeigt, dass sie grundsätzlich dabei sind. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob vielleicht Monaco dann am Ende als das beste Wochenende der Saison dann gelten wird, weil da war man wirklich gut. Nur die Monaco-Form lässt sich halt selten auf andere Strecken übertragen. Der Ferrari war ja schon oft sein Monaco-Auto. Und auch so ein Monster-Auto, lustigerweise die zwei gegensätzlichsten Strecken im Kalender. Aber ja, wir werden sehen. Es sind noch zwei Drittel der Saison zu gehen, das ist noch richtig viel Holz.
Ja, und jetzt aber vor allem die Spannung in Barcelona beim dritten Grand Prix-Wochenende in Folge, also bei diesem Triple-Header, dass da ja ein paar neue Regeln greifen. Und da wird wild spekuliert, Stefan, tatsächlich in der Formel-1-Szene, was denn die Veränderungen der Messmethoden der FIA, was vor allem die Biegsamkeit der Frontflügel angeht, was das dann insgesamt an Auswirkungen haben wird im allgemeinen Kräfteverhältnis. Gibt einige, die sagen, das sollte tatsächlich Ferrari möglicherweise ein bisschen entgegenkommen. Das Gute ist jetzt in Barcelona, dass wir konstante Bedingungen haben und da haben wir jetzt eine Rennstrecke, auf der ja früher auch wahnsinnig viel getestet worden ist. Also da sehen wir dann die tatsächlichen Verhältnisse. Bin mal wirklich gespannt, was am kommenden Wochenende so passiert.
Du, ich glaube ehrlich gesagt nicht viel. Ich glaube natürlich gibt es technische Updates, natürlich gibt es da auch diese neuen technischen Verordnungen für die Frontflügel, aber am Ende hatten die jetzt alle wirklich genug Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Und es sind so viele clevere Leute involviert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt anders auf den Kopf gestellt wird. Ich sehe McLaren weiterhin vorne und glaube nicht, dass das jetzt wirklich ein ganz anderes Bild gibt. Aber lassen wir uns überraschen. Tatsächlich ist es ja so, Barcelona kennen die rauf und runter. Ich bin überzeugt, das ist eine der Rennstrecken, die Fahrer im Prinzip blind fahren können, weil sie da wirklich so viele Simulatorrunden und so viele echte Testrunden auch gedreht haben. Deswegen würde ich jetzt Barcelona auch nicht unbedingt eine Träne nachweinen, wenn dann vielleicht irgendwann mal der Kurs dann aus dem Kalender fliegt, wenn jetzt bald Madrid dazukommt. Ja, deswegen. Schauen wir mal, was passiert. Aber ich glaube, man darf nicht erwarten, dass jetzt auf einmal Ferrari gewinnt aus eigener Kraft, weil ich glaube, das ist nicht realistisch.
Und ich glaube, wenn ich Stefan eben richtig interpretiert habe, von Überholmanövern her müssen wir uns in Barcelona, Stefan, auch keine Illusionen machen.
Ja, tatsächlich ganz lustige Statistik. Mein erstes Buch. man sagt ja immer, der Pole Position, das Qualifying in Monaco ist die halbe Miete und nirgendwo ist die Pole Position so wertvoll wie in Monaco. Und das ist halt leider ein Formel-1-Mythos. Tatsächlich ist die wertvollste Pole Position in Barcelona. Weil 70% der Rennen, ungefähr 70%, werden vom Mann auf Startplatz 1 gewonnen. Und bei Monaco liegt die Quote bei unter 50%. Also die Rennen in Barcelona, sie sind recht statisch. Allerdings wird dort durch DRS auf zwei Geraden schon hin und wieder überholt. Aber wir alle wissen, DRS ist ja so ein leidiges Thema. Das macht das Überholen auch oft zu einfach und macht das Überholen eher zu einem Vorbeifahren als zu einem echten Zweikampf. Dementsprechend kommt da auch nicht so richtig Spannung auf, wenn du vorher weißt, der fährt halt vorbei. Also ja, es bleibt aber halt einfach so, die Strecke ist insofern ausgelutscht, weil halt jeder auch dort perfekt unterwegs ist. Es gibt keinen, der von irgendwas überrascht ist, weil alles perfekt simuliert, weil alles perfekt getestet wurde. Die bräuchten im Prinzip kein freies Training in Barcelona, weil die konnten sofort ins Qualifying gehen. Und das, finde ich, ist ein bisschen schade und das gehört ein bisschen aufgewirbelt, meiner Meinung nach.
Ja, und da war's, ich wollte noch Esteban Ocon loben, wenn ich darf, für die Performance in Monte Carlo. Und bei dem fand ich ihn natürlich besonders herausragend, dass der ja zu Beginn einen richtig verhauten Boxenstopp hatte, dann trotzdem siebter Platz. Also vielleicht wären zwei Plätze besser möglich gewesen, Platz fünf. Aber ich bin schon erstaunt über den Haas, wie gut er performt in diesem Jahr. Oder war das jetzt gerade auch wieder den Umständen geschuldet in Monaco?
Nee, der ist ein sehr, sehr gutes Qualifying gefahren und der Haas-Wagen, das haben wir ein paar Mal an dieser Stelle schon gesagt, im Formel-1-Teil deiner Radiosendung, ist tatsächlich in diesem Jahr wirklich gut. Sie haben ja Veränderungen vorgenommen nach dem Weggang von Günther Steiner, es ist jetzt ein Techniker am Ruder. Sie haben immer noch eine relativ kleine Mannschaft und setzen da aber ganz klar, ganz offenbar ihre Fähigkeiten sehr gut, sehr bewusst ein. Schon im letzten Jahr haben wir einen klaren Aufwärtstrend gesehen. In diesem Jahr ist das Auto wirklich gut. Es ist allerdings natürlich gegen die Balance der reichen und großen Teams schwierig. Aber das war absolut verdient. Und die Qualifying-Runde von Esteban Ocon am Samstag in Monaco war schon aller Ehren wert. Die war wirklich sehr, sehr gut. Und es ist schön, wenn ja ab und zu mal so ein kleiner Underdog die Großen auch ärgern kann. Es ist inzwischen nicht ungewöhnlich bei Haas. Sie haben wirklich ein sehr einfach funktionierendes, unkompliziertes, sauberes Auto gebaut und Esteban setzt das gut um und Olli Biermann hat ja auch schon einige gute Leistungen gezeigt, auch schon Punkte in diesem Jahr geholt.
Ja, die abschließende Frage ist die, und ich habe da sicherlich was falsch verstanden, aber Nick Heidfeld hat bei Sky möglicherweise oder bei Servus TV irgendwas von einer, Stefan, irgendwas, eine magische Runde gesprochen, die so ein Rennen auflockern könnte. Angeblich gäbe es das in anderen Rennserien auch. Ich habe in meinem Leben noch nie was davon gehört. Vielleicht ist es auch nicht die magische, sondern die andere Runde. Was hat Nick Heidfeld in Gottes Namen da gemeint?
Ich weiß es nicht ganz genau, was er gemeint hat, aber ich vermute, es geht um die Joker Lab. Und die Joker Lab.
Das war sie.
Das war sie. Die Joker Lab, das ist im Prinzip eine Erfindung, glaube ich, aus dem Rallye-Sport oder aus der Rallye-Cross-Szene. Da gibt es eine alternative Streckenführung, die man bei einem kurzen Rennen, also in der Rallye-Cross-WM sind es oft so 5, 6, 7, 8 Runden, die man fahren muss. Und dann muss man zum Beispiel ein- bis zweimal durch diese Joker Lab. Diese Joker Lab ist also, wie soll man sagen, ja, ein paar extra Meter beim Biathlon, könnte man sagen, die Strafrunde. Vielleicht analog, es ist keine Strafrunde beim Rallye-Cross, diese Joker Lab. Sondern man muss halt einfach irgendwo mal abbiegen und dann ein paar Extrameter machen. Ja?
Und jeder muss das machen.
Genau, aber die große Chance ist, du kannst das frei wählen, wann. Das heißt, du kannst strategisch sagen, okay, ich mache das gleich am Anfang, dann kann ich dem Feld nachher hinterherhetzen oder ich warte bis zum Schluss, dann kann ich es eben am Schluss noch einlegen und so. Und das bringt ein bisschen Varianz rein. Und der Vorschlag war, glaube ich, zum Beispiel dann konkret, nicht unbedingt von Nick Heidfeld, sondern auch von anderen Leuten, dass man sagt, okay, pro Grand Prix in Monaco darfst du zum Beispiel dreimal die Hafenschikane abkürzen. Darfst du einfach geradeaus fahren und so ein Auto überholen und das wäre dann in Ordnung. Aktuell ist es ja unter Strafe, haben wir ja gesehen bei George Russell. Und das wäre zum Beispiel so eine Maßnahme, sagt er, wie man dann solche Rennen besser gestalten könnte. Also die Abkürzung, und das ist auch eine Idee, die hat Bernie Ecclestone schon vor Jahrzehnten gehabt und gesagt, man braucht quasi irgendwie eine Möglichkeit zum Überholen, dass dann eine Abkürzung eingelegt wird, sodass die Fahrer dann einfach so aneinander vorbeikommen. Also ganz neu ist der Ansatz nicht, ein bisschen schräg ist er schon und er bricht schon sehr, finde ich, mit der Formel-1-Historie und mir blutet da jetzt schon das Herz, wenn man noch drüber nachdenkt, aber ja, es ist ein Showbusiness mehr und mehr unter Liberty Media und es kann gut sein, dass solche Vorschläge tatsächlich irgendwann mal Realität wird. Ich meine, Max Verstappen sagt ja jetzt schon, es hat schon sehr viel von Mario Kart und in gewisser Weise gebe ich ihm da auch recht.
Ich auch.
Tja, und wir haben aber eins gesehen, jede gute Idee der Formel 1 hat Bernie Ecclestone schon irgendwann mal gehabt. Ob sie so durchgeführt wurde oder nicht, ist was anderes. Danke, The Voice. Danke, Stefan.
Das war ein schönes und sehr unterhaltsames Himmelfahrtskommando am Fahrtvertrag mit euch.
Absolut.
Zurück auf den Bonnerwagen mit euch. Ich gebe uns ein Tennis schon. Pause.
Ja, hallo, hier ist Lennart Kempner und ihr hört gerade Sportradio 360.
So, Herrschaften, Big Show 713. Zu meiner Rechten, live und in person erstmals, Christoph Leuchtenberg, zu meiner Linken, gewisser Kaiser, der uns beim Mittagessen erzählt hat, vor ein paar Tagen schon, dass er ein Experte im Skispringen ist, Kaiser. Das ist, ich meine, sowas kann ich gar nicht hören. Elaboriere und erkläre dich, kurz bitte.
Da musst du was missverstanden haben. Also ich gucke Skispringen, seit ich denken kann und habe noch die großen Erfolge.
Hans-Georg Aschenwald habe ich gehört.
Aschenbach, aber den habe ich, da war ich natürlich noch nicht geboren, als er und Recknagel gesprungen sind, aber diese gesamte DDR-Ära mit Weißflug, mit Ostwald, mit Findeisen, mit Lederer, wie sie alle hießen, die habe ich natürlich miterlebt und was dich angeht, natürlich auch Kogler, Vettori, und wie sie alle hießen, natürlich auch immer die härtesten Konkurrenten von unseren gewesen. Und demzufolge, ja, die Namen zumindest kenne ich, aber warum jetzt einer einen Faustziel machen muss und weiterfliegt, das könnte ich dir jetzt physikalisch nicht erklären.
Der erste war Jan Boklöff, ein Schwede, aber ich glaube, Christoph, du hast erwähnt, wer war der erste Deutsche? Ich wusste es nämlich nicht.
Das war André Kiesewetter, weil anders als der Kollege verwechsel ich halt nicht Friedensfahrt und Vierschanztournee, obwohl ja beides quasi mit F beginnt. Naja. Nein, das war André Kiesewetter, ein ehemaliger DDR-Springer, der auch in der Boklöff-Ära rauskam. Aber ja, es dauerte so ein bisschen, bis sich da Vorstellung in Deutschland durchsetzte. Ich glaube, Christoph Dufner war der Erste, der damit richtig erfolgreich war. Bis dann nach kargen Jahren, Sebastian wird ihn besser kennen, der Kollege Weißflog, dann auch im Vorstil sehr erfolgreich war. Ja,
also ich glaube, wer jetzt
zu Kiesewetter noch sagen muss, lustige Anekdote. Ich war ja mal Pressesprecher beim 1. FC Nürnberg Handball bei den Frauen und André Kiesewetter, der berühmte André Kiesewetter, wurde dann bei uns Physiotherapeut. Also das ist, ich habe ja, als ich deinen Namen irgendwie gesehen und ihn das erste Mal getroffen habe, habe ich ihn dann gefragt, bist du es wirklich derjenige, weil er hatte eine Glatze, also sah leicht verändert aus gegenüber seiner aktiven Zeit. Und dann sagte er, ja, ich bin's tatsächlich. Und dann die tollsten Anekdoten, wie gesagt, vom Skifliegen, weil es leuchte besser als ich. Da war er, glaube ich, mal sogar kurzzeitig zumindest Weltrekordler oder so. Also er hatte da schon einiges zu erzählen, hatte einen fürchterlichen Sturz, der auch heute würde man sagen viral gehen oder gegangen worden wäre, wenn es das damals alles schon gegeben hätte mit Social Media. Aber ich glaube, bei YouTube gibt es den Sturz noch. Also da hat er Glück gehabt, dass er überhaupt noch unter uns weilt.
Das schauen wir uns mal an, André Kiesewetter. Jetzt habe ich von Weitem natürlich euch beide gehört, wenn wir über den Giro sprechen wollten, dass ihr mit der Pressearbeit irgendeines Rennstalls nicht zufrieden seid. Kann man das hier in aller Öffentlichkeit für unsere 12 Hörer ausbreiten, Christoph?
Naja, also so ein bisschen, also Kollegen-Shaming wollten wir jetzt halt auch nicht betreiben. Ne? Also es ist halt auch verständlich, dass man lieber Erfolge mitteilt als Misserfolge. Ja, also, aber die Auskunftspflicht sollte dann über allem stehen. Und naja, wir wollen uns nicht beschweren. Der Job des Pressesprechers ist gerade in heutigen Zeiten auch anspruchsvoll. Das erlebt man hier, das erlebt man auch im Radsport und ja. Wir wollen uns ein Verständnis üben, auch wenn wir manchmal dann vielleicht dann doch die Faust in der Tasche transportieren.
Ich bin auf einer Verteilerliste von Porsche, die Langstrecken oder Kurzstrecken, jedes Rennen, das Porsche fährt. Und es wird berichtet, unser Fahrer ist Fünfter und er ist Siebter geworden, hat wer auch immer, oder Fahrerin. Es wird aber nie drin geschrieben, wer gewonnen hat, wenn es von einer anderen Marke ist. But anyway, wo sind wir im Giro gerade? Was habe ich versäumt? Ich habe preciously wenig gesehen, Christoph.
Wir hatten heute halt schon eine Etappe, die ich mit einem halben Auge, wir sind ja in Paris beim French Open, mit einem halben Auge verfolgt habe, die ging über den Tonale Pass, das ist in der Region Stilfser Joch, eine sehr schöne Etappe, nicht so schwer wie die von gestern, das Finale war nicht ganz so anspruchsvoll, die hat heute Isaac Del Toro gewonnen, hat damit sich einigermaßen wieder zurückgemeldet, nachdem es gestern nicht ganz so nach seinem Wunsch lief und er dann doch einiges an Vorsprung eingebüßt hat. Er hat irgendwie für Bonussekunden heute dann dieser 10 Sekunden jetzt gut gemacht oder rausgefahren auf Verfolger Carapaz und Simon Yates. Die liegen alle innerhalb von einer Minute und das wird noch sehr spannend. Allerdings, die letzten Etappen sind, also bevor es dann nach Rom geht am Sonntag, die werden absolut im Hochgebirge ausgetragen. Die sind brutal schwer und Del Toro ist jung. Del Toro hat bislang noch nicht gezeigt, ob und wie er bei diesen ganz schweren, ganz langen Anstiegen zurechtkommen kann. Ich persönlich sehe da Carapaz und auch Yates ein bisschen Vorteil, weil diese Dinge halt kennen, die sind erfahren und ich glaube, einer von diesen beiden wird es machen. Nichtsdestotrotz, wenn Del Toro diese Rundfahrt auf dem Podium beendet, ist das eine Riesentrophäe, ja.
Moment, da bin ich jetzt bei Leo Neugebauer, der fast Olympiasieger geworden wäre, aber eben nur fast, ja. Und wenn es Del Toro als junger Kerl, Egan Bernal war ja, glaube ich, auch extrem jung, also. Ja, also, ich würde da sagen, Sebastian, da ist die Jugend, kann denn die Jugend nicht auch ein Vorteil sein, dass der komplett unbeschwert, weil ein gutes Team hat er ja. Die werden ihm ja sagen, was zu tun ist.
Mit Sicherheit kann die Jugend ein Vorteil sein. Das haben wir auch unter anderem auch beim Tennis, wo wir hier sitzen. Da gibt's auch Spielerinnen und Spieler, die von ihrem jugendlichen Leichtsinn profitieren. Eine habe ich gerade gesehen, Emma Raducanu, die 2021 durch die Qualifikation der US Open marschiert ist und mit 10 Siegen in Folge dann sensationell ihren ersten Grand Slam Titel gefeiert hat. Also und das ist im Radsport genauso natürlich, wenn einer jetzt dabei ist, der dann auch die Rückendeckung vom Team hat, okay. Und die scheint er zu haben und die auch gut für ihn arbeiten können. Das ist das Zweite. Und UAE kann gut arbeiten. Das haben sie ja nun schon bei mehreren Ereignissen in der Welt bewiesen. Dann kann der das Ding tatsächlich gewinnen. Aber ich sehe es letztendlich auch im Leuchte. Ich glaube auch eher, dass Carapaz das Ding noch ziehen wird. Oder auch Yates. Also das, heute hat man so ein bisschen 1B, Treff der Legenden vorne in der Spitzengruppe. Also wo sonst Vingegaard, Evenepoel und Pogacar sind. Da waren es heute mit Toro und Carapaz. Da waren schon alle mit zu sehen und das war schon gut anzuschauen.
So. Was ist mit Primoz Roglic, vor dem ich zu Beginn, denn okay, Kaiser haut's gleich vom Stuhl. Da hatte ich zu Beginn des Giro, Christoph, den Eindruck, er lässt es ein bisschen ruhiger angehen, aber ruhig ist es dann nicht geworden.
Also er lässt es jetzt, Stand heute, sehr ruhig angehen und muss aber auch zurückkommen. Ich hoffe, wir können noch den Witz machen, dass Carapaz am Carapaz gewinnt. Das wäre natürlich ein Agenturtraum. Nein, Spaß beiseite. Für Primoz Roglic ist das natürlich wieder eine völlig tröse Rundfahrt und letzten Endes eigentlich ist er erst im Puls, dass einer, der immer stürzt, einem leid tun könnte, aber irgendwann ist auch sehr viel Pech an der Grenze zum Unvermögen, hart gesagt, oder auch darüber und es scheint Methode zu haben und derzeit muss man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Primoz Roglic eine gesamte dreiwöchige Rundfahrt ohne Sturz übersteht, die ist unter der 50%-Schwelle mittlerweile angekommen. Ich glaube, offiziell liegt er noch drüber von den letzten 9 Rundfahrten, glaube ich, 4 vorzeitig beenden müssen. Allerdings, er neigt dazu und er kriegt dieses Ding wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Man spekuliert, woran es liegt. Ist es dieser späte Einstieg ins Radfahren? Er kommt ja vom Skispringen, wo er übrigens auch gestürzt ist. Radfahren ist ja vielleicht noch ein bisschen gesünder. Das ist vielleicht, liegt daran, dass ihm vielleicht ein paar Basics nach wie vor fehlen, dass ihm manche Instinkte fehlen. Er stürzt halt sehr oft und er ist im letzten Vertragsjahr bei Bora und bei Bora wird man sich sehr, sehr genau überlegen, glaube ich, ob man dann noch mit ihm weitermacht. Er ist Ende der Saison, also er ist 35.
und mit einem Fahrer, wo man dann doch bezweifeln muss, ob man mit ihm für eine gesamte Rundfahrt planen kann, ohne Plan B, ist das Risiko zu groß. Er ist ein großer Rennfahrer. Man gewinnt nicht einfach so viermal die Vuelta und einmal auch den Giro. Aber ich glaube, für das, was Bora investiert und für das, was Bora erreichen will, Red Bull, Bora ins Grohe, Entschuldigung, bevor wir böse Post bekommen. Ich sag's so verkürzt immer, weil es dann ist es...
Ja, dann. Bekomme ich, das war's.
Nein, ich glaube, so sehr ich ihn auch mag als Typ, ich glaube, wenn man modern mit Leuten wie jetzt auch Del Toro, der da kommt, mit Ayuso, vor allen Dingen aber auch mit Pogacar und mit Vingegaard konkurrieren will, dann kann man das nicht mehr mit Primoz Roglic machen. Es ist nicht ganz so fürchterlich, wie es bei Chris Froome war, bei Israel, aber ich glaube, man tut sich keinen Gefallen, jetzt von ihm noch zu erwarten, dass er in Zukunft da der große Mann wird, mit dem er die Rundfahrt gewinnen kann.
So, du hast das Ohr von Ralf Denk, Sebastian. Wenn ein Fahrer engagiert, dann ruft er zuerst dich an und du sagst ihm dann Remco Evenepoel, der wird nicht verfügbar sein wahrscheinlich. Ja, was macht Ralf Denk?
Nicht das, was ich ihm sage. Wir sind ja wieder bei unserem alten Freund Keldermann und Lasse,
Wilco Keldermann,
über die wir so viel gesprochen haben und ich glaube, ich lag selten daneben. Es ist natürlich so, dass er sich da, glaube ich, völlig verballert hat. Das ist genau das, was Leuchte sagt. Die Basics, wie man im Pulk fährt, das kannst du zwar teilweise lernen, aber eben nicht alles, weil du nicht alle Situationen in deinem Lernprozess nicht nachholen kannst, die du schon von Kindesbeinen an erlebt hast, dass die auftreten in einem Rennen. Ja, das kannst du dann, wenn du im Erwachsenenalter, er war glaube ich 17 oder 18 oder 19, als der ins Radfahren gekommen ist, da fehlen dir schon mal 12 Jahre. Ja, also das sind Sachen, die sind ganz schwer so. Und dann hast du natürlich als Mannschaft immer auch den Druck, mit so einem Typen, der viel kostet, was zu erreichen. Dafür ist er auch geholt worden. So. Und dann hast du aber trotzdem immer, falls dir irgendwas passiert, eine Zwei-Wege-Strategie bei großen Rundfahrten. Du hast meistens immer einen Sprinter mit, der seine Helfer hat und du hast jemanden fürs Gesamtklassement mit, der seine Helfer hat oder eben, wenn es dafür nicht reicht, halt ein paar Etappenjäger. Ne? So. Aber Ralf Denk musste in den letzten Jahren, und da habe ich mit ihm oft drüber gesprochen, das Team so aufbauen, dass er sagt, ich brauche den kompletten Zug, 7 Mann für Primoz Roglic. Um ihn vor sich selbst zu schützen. Ja, also 5 Bodyguards hat er, so hat er es gesagt, ne, die eben aufpassen, dass er eben keinen Scheiß unterwegs baut, dass er eben vor Gefahren gewarnt wird, dass die ihn zurückhalten, wenn er zu risikoreich in die Abfahrt geht. Der kennt ja auch keinen Morgen mehr. Also der geht ja wirklich risikoreich mit Vollspeed in Abfahrten, wo sich das ganze Feld an den Kopf greift. So. Und das ist natürlich dann der Leichensinn und das Hausgemachte, von dem Leuchte gesprochen hat. Und das kriegst du aber aus einem Mann, der Mitte 30 ist,
35.
Natürlich nicht mehr raus. Das ist doch vollkommen klar. Das heißt, wenn du jetzt hier beim Tennis einem sagst, er soll natürlich mit dem linken Arm aufschlagen. Also wird
Djokovic nur mehr einhändige Rückhand.
Ja, ab heute. Wird, ja, genau, oder so. Wird nicht funktionieren. So. Und deswegen, ich glaube, sie haben das nicht richtig überlegt damals, weil er war ja auch schon im gewissen Alter. Klar, hat die Vuelta ein paar Mal gewonnen, aber für die Tour de France habe ich ihn schon bei seiner Verpflichtung nicht mehr fähig gehalten, dass er die gewinnen könnte. Das war für mich damals schon utopisch. Deswegen habe ich die Verpflichtung, ehrlich gesagt, für das Ziel Tour de France überhaupt nicht verstanden.
Aber gibt es überhaupt Alternativen, Christoph? Gibt es meinetwegen sogar einen jungen Deutschen? Also bei Lennart Kemner war immer die Hoffnung da, vielleicht, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, aber gibt es überhaupt irgendeinen Jungen, der für Red Bull Bora Hansgrohe, also finanzierbar vielleicht schon, aber gibt es jemanden, der mit Pogacar und Vingegaard mitfahren könnte?
Na ja, akut ist das schwer zu machen. Also Bora hatte jetzt diverse Optionen. Also wenn wir sehen, die großen Teams, die jetzt mit Fahrrad erfolgreich sind, die haben diese Teams ja nicht teuer als fertige Fahrer eingekauft. Pogacar kam vom kleinen slowenischen Team. Vingegaard ist auch ganz jung geholt worden. Del Toro das gleiche bei UAE. Remco ist ein Eigengewächs. Also man muss nicht immer dahin gehen, dass man fertige Fahrer holen will, muss, kann. Wenn ich im Radsport einen Fahrer haben will, der mir sofort die Tour gewinnt, da gibt es im Moment nur 2. Vielleicht noch einen, sagen wir mal, eine Nummer 2,1 Drittel, nämlich Remco Evenepoel, den wollten sie haben.
Evenepoel kam nicht, die haben es nicht bekommen, die anderen beiden sind nicht zu bekommen. Also muss man sich fragen, wie gehe ich an diese Sache ran? Man kann natürlich an diese jungen Leute bei UAE gehen, die jetzt die Nummer 2 und 3 hinter Pogacar sind. Del Toro werden sie wahrscheinlich nicht gehen lassen. Ayuso hat schon mehrmals geäußert, dass er mehr Verantwortung nehmen möchte, da er die Tour mal als Kapitän fahren kann. Das kann er auf absehbare Zeit bei UAE nicht. Das ist die Frage, ist Red Bull überhaupt sexy genug für so einen Fahrer? Ist das Team vielleicht
so? Aber ist es umgekehrt nicht so, dass Ayuso in Deutschland, ich meine, am Ende des Tages ist es ein deutschsprachiges, deutsches Team, ist es dann wurscht, wenn jemand wie Ayuso gewinnt?
Ich glaube, es ist halt Bora Hansgrohe und Red Bull relativ wurscht, ob sie als deutsches Team wahrgenommen werden. Die sind ein internationales Team. Der deutsche Ansatz wird seit Jahren nicht mehr ernsthaft verfolgt. Und ich glaube, um es mal auch zu sagen, Ralf Dengen, Konsorten scheren sich nicht großartig viel drum, ob die jetzt als deutsches Team wahrgenommen werden. Die wollen den Erfolg haben. Red Bull ist international orientiert. Wenn man national denken würde, was sie nicht tun, müsste man schauen, dass man mit Florian Lipowitz weitermacht. Soweit ich weiß, hat er noch keinen Vertrag für nächstes Jahr. Da müsste man schauen und ihn jetzt verstärkt für die Tour de France einbauen. Aber das weiß wahrscheinlich nur Ralf Dengen, welche Richtung er da möchte.
Dann gib mir noch ein kleines Update zu Toni Palzer. War es der Toni?
Anton Palzer,
ja. Anton Palzer. Ist er schon wieder weg vom Fenster oder fährt er Rennen?
Er ist da, er fährt Rennen. Ich glaube, er ist auch im letzten Vertragsjahr, aber man hat ihn ja auch, das war einer der Leute, wie auch damals Ben Zwiehoff, den Mountainbiker, der zu Bora gegangen ist, oder auch wie Jason Osborne, der Router, der zu Alpecin gegangen ist. Das sind Leute, wo man dann vielleicht mal Glück hat, dass man einen Quereinsteiger findet. Florian Lipowitz ist ja auch einer, kommt vom Biathlon. Er fährt da noch, er ist ein Rollenfahrer, der bei den mittelschweren Rennen mal durchaus reüssieren kann. Aber ist jetzt, um es mal metaphorisch zu sagen, nicht kriegsentscheidend. Ich mag den Anton, der ist ein guter Typ, aber ob er jetzt bei, das spielt für den Erfolg von Bora Hansgrohe nicht wirklich eine große Rolle, ob da ein Anton Palzer fährt oder nicht.
Einen habe ich noch. Kaiser ist wieder da. Jan Ullrich hat eingeladen, vor 10 Tagen war es jetzt, glaube ich, war es an dem Bodensee, bin mir nicht ganz sicher, aber Lance Armstrong ist gekommen, Ullrich selbst konnte nicht mitradeln. 5.000 Leute, glaube ich, haben sich angemeldet, Sebastian. Ich weiß nicht, ob die alle mitgeradelt sind, aber waren da. Geht dir da das Herz auf, Sebastian?
Als Radsportfan natürlich, klar, das geht ja nicht anders. Da muss man ja glücklich sein, wenn man die alle nochmal sieht. Aber natürlich sportlich wissen wir alle, was damals gelaufen ist. Das ist alles nicht glücklich gewesen. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, dass die alle zusammenhalten. Das wissen wir. Aber letztendlich ist es so, dass wir da alle, ja, trotzdem eine große Radsportgeschichte dort auf einem Haufen erleben, wie man sonst gar nicht kriegt. Ja, also das ist für jeden Journalisten im Grunde genommen ein Traum, mit den Leuten zu sprechen. Und ja, was soll man sagen? Also es ist halt schwierig und ja, wie gesagt, zweischneidiges Schwert. Es wäre schon schön für die Leute. Das merkt man ja auch bei den Reisen, die Ulle organisiert hat, die sind ja voll, die sind ausverkauft. Und das ist Wahnsinn. Ne? Also man sieht, auch hier übrigens, weil wir beim Tennis sind, ne, der Empfang für Jannik Sinner, 3 Monate Dopingsperre und die Leute jubeln, wenn er das Feld betrifft.
Ja.
Also er war 3 Monate Doping gesperrt. Ist was anderes, also man kann natürlich sagen, was anderes als damals die Durchgedopten über die ganzen Jahre, mit Sicherheit, ganz klar. Aber ich sag mal, die Leute, die jetzt beim Radsport sind und dieses Ereignis da verfolgt haben, für die ist das, für die Fans sind das trotzdem Radhelden. Das muss man einfach so sehen. Das sind die, für die, die Radsport lieben dort und damit fahren.
Ja. Ich sehe es relativ unerotisch. So sehr ich ihm privat alles Gute wünsche, lässt er mich als Radfahrer heutzutage kalt. Ich kann die Zeit einordnen. Da finde ich eher Lance Armstrong noch die interessante Persönlichkeit.
Wenn ich mir jemanden aussuchen könnte, ich würde mit Lance Armstrong
machen. Wie gesagt, ich hoffe, dass er Ulrich nie mehr 8 Zigaretten gleichzeitig rauchen muss. Ansonsten kann man sich an die Zeit vielleicht mit einem weinenden Auge erinnern und vielleicht sich darüber freuen, wie man damals mit ihm gefreut hat. Aber heutzutage, glaube ich, muss ja Ulrich nicht mehr als relevant sein.
So, wir versuchen jetzt 6 Zigaretten gleichzeitig zu rauchen. Vielleicht kriegen wir das hin. Machen eine kurze Pause in der Big Show 713.
Ja, hallo, grüß euch, ihr Lieben. Da spricht die Kirchgasse Michi, auch aus Kirche bekannt.
seit 4 Jahren nicht mehr mit dabei im Ski-Weltcup, aber habe das immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Big Show 713 und ich sitze hier 3 Tage, nachdem die Schweiz unglücklichst, wenn es überhaupt diesen Superlativ gibt, das Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft gegen die USA verloren hat mit Simon Graf. Simon, der Peter Znenerlik im ORF hat gesagt, dass es nur noch 3 gegen 3 ging. Die Schweizer sind klar im Vorteil oder sind im Vorteil, wenn es so ist. Ungefähr 10 Sekunden später haben die Amerikaner das Tor geschossen. Muss sich das Schweizer Team Vorwürfe machen?
Ja, ich habe das Gefühl gehabt, sie waren im Finale etwas stumpf. So dieses Tempo und dieses Intensität, die sie zuvor ausgezeichnet hat, ging ihnen ein bisschen ab. Das lag sicher auch an den jungen, dynamischen Amerikanern, aber ich glaube, es war vielleicht war es ein bisschen mental, sicher war es auch körperlich, weil sie hatten am Abend gespielt. Sie hatten das Abendspiel gehabt, hatten viel weniger Zeit gehabt, um sich zu erholen. Das war immerhin, das Finale war das 10. Spiel innerhalb von gut 2 Wochen. Und ich glaube, das hat schon eine Rolle gespielt. Und da muss man sich schon fragen, ist das fair, wenn du am Samstagabend spielst und das andere Team am Samstagnachmittag und viel mehr Zeit hat, sich zu erholen, auch mental. Und es war jetzt das 4. Mal, dass die Schweiz ein WM-Finale verloren hat, nach 13, 18, 24, jetzt 25 und das 3. Mal, dass es extrem knapp war. Und sie waren das schlechtere Team, aber es haben nur Zentimeter gefehlt in der Overtime, als Denis Malgin so von der Seite, von hinten vors Tor gefahren ist und gut geschossen hat und der Tor hat das irgendwie noch abgewehrt. Also es war wieder extrem knapp. Es war auch 18 sehr knapp. Da hat Kevin Fiala hatte den Matchback auf dem Stock und es sollte nicht sein, aber das nächste Jahr ist die Weltmeisterschaft in Zürich vor meiner Haustüre und ich hoffe,
da komme ich vorbei. Das ruhe ich dir jetzt schon an. Ist
nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Gerne.
Naja, das mache ich sehr gerne. Ich dachte, dass die Schweiz diesmal gewinnen wird, weil im letzten Jahr, korrigiere mich bitte, ist es ja gegen die Tschechen gegangen, die zu Hause gespielt haben. Also war ein Auswärtsspiel für die Schweizer, das Finale. Dieses Mal, was mir nicht gefallen hat, war ehrlicherweise die Stimmung. Also für mich war das aber fast wie ein Begräbnis, Simon, weil natürlich die Dänen und die Schweden, die dort waren, denen war es wurscht, wer gewinnt. Mhm. Hast du das auch so empfunden ein bisschen?
Ja gut, ich war nicht dort, aber ist klar. Ich meine, wenn das Heimteam im Finale spielt, ist was ganz anderes, ist klar. Aber das kannst du es auch nicht steuern. Und nächstes Jahr wird dann das Finale mit der Schweiz in Zürich sein. Und da wird die Stimmung sicher genial sein.
In welcher Halle ist das dann? Hat Zürich eine richtig große Halle?
Swiss Life Arena, die ist seit 2 Jahren gibt's die. In Zürich eine Halle zu bauen, das musst du zuerst mal schaffen. Das ist politisch so schwierig. Und sie mussten dann ein paar Schrebergärten versetzen. und es gab auch einen Riesenaufstand. Aber das war jetzt etwa 30 Jahre, hat man etwa 30 Standorte geprüft. Und jetzt haben sie es tatsächlich geschafft. Und es ist eine wunderschöne Halle. Der größte Videowürfel in Europa. Und 12.000 Leute. Und wirklich ist eine Riesenfreude, in dieser Halle zu sein.
Du wirst mir also sagen, wenn Roger Federer einen ganzen Stadtteil an Zürichsee hinbaut, kein Problem, aber in Zürich eine Halle hinzubauen ist schwierig.
Ja, nein, Roger Federer, das ist auch nicht so, da gibt's auch Einsprachen etc., wird alles die ganze Zeit verzögert. Und es gab ja dann eine IG-Interessensgemeinschaft Uferweg, dort wo Roger baut, das war immer privat, da ist nie jemand durchgelaufen und jetzt gab es plötzlich, haben die Leute gedacht, eigentlich wäre es noch schön, wenn wir dort am See sein könnten, logischerweise, oder? Und das zieht sich jetzt auch schon über Jahre hin, aber es ist so, Roger baut nicht nur ein kleines Häuschen, sondern so ein halbes Dorf und aber ich wünsche ihm viel Erfolg dabei. Also er ist noch nicht eingezogen, es ist immer noch einiges hängig. Und von dem her, in der Schweiz ist Bauen sehr, sehr schwierig.
Apropos Roger, was für eine Überleitung, ungewollt im Grunde genommen, aber Roger Federer war hier, war nicht die Hauptperson. Jetzt bin ich als Federisti natürlich Nadal grundsätzlich nicht wohlgesonnen, Djokovic schon gar nicht, aber ich sagte, wie es ist, Simon, ich habe geweint. Wenn ich Nadal auf dem Bildschirm sehe, wie er weint, dann muss ich mitweinen, obwohl ich sentimental bin. Wie hat dir, jetzt mal nur dir persönlich, bevor wir dazu kommen, wie es den anderen gefallen hat, aber wie hat dir diese Zeremonie für Rafael Nadal am Sonntagabend gefallen?
Ich fand sie großartig. Ich fand am Davis Cup in Malaga, das war wie ein Begräbnis, und dann hat man ihn irgendwie in die Mitte der Halle gestellt mit einem Mikrofon und ihn mit einem Scheinwerfer beleuchtet und gesagt, jetzt sag mal was zu deiner Karriere. Und das war jetzt wirklich sehr gelungen. Ich bin sehr überrascht. Ich hätte das den Franzosen nicht gegeben, weil irgendwie haben sie so das Flair für solche Dinge, habe ich da gedacht, haben sie nicht. Aber das war jetzt wirklich sehr gelungen. Ich fand es auch super, dass Roger, Novak und ja Andy, hätte es vielleicht jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber dass die zwei dort waren. Ja, Henri Leconte hab ich vorher ein Interview gemacht, der hat gesagt, er hätte lieber Stan gesehen statt Andy Murray. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, hätte ich jetzt auch nicht passend gefunden, aber ich fand es super, dass sie dort waren, dass sie nichts gesagt haben, auch auf dem Court. Es ging wirklich nur um Rafa. Ich habe jetzt nicht gerade geweint, aber ich war schon auch sehr gerührt und ja, ich meine, am Anfang war es wirklich, mir ging es eigentlich ähnlich wie dem französischen Publikum. All die Jahre, als Roger dieses Turnier nicht gewonnen hat, weil er die ganze Zeit gegen Rafa im Finale oder im Halbfinale verloren hat, fand ich das sehr unangenehm. Und als Roger dann 2-0-9 gewonnen hat, war es wie so eine Befreiung. Und dann hat man langsam begonnen, Rafa zu mögen, und am Schluss habe ich ihn richtig geliebt, hat der Roger praktisch jedes Mal gewonnen, weil er endlich erlegt hat, wie er mit der Backhand spielen muss gegen Rafa, aber das ist eine andere Geschichte. Und von dem her, ich war auch sehr gerührt, und Rafa wird uns fehlen, und ich bin nur schon Rafa-affin, weil meine Schwiegermutter ein riesen Rafael Nadal-Fan ist, als Schweizerin.
Spanierin ist, aber nein.
Nee, die hat einfach immer Rafa die Daumen gedrückt, und ja, und von dem her habe ich, ja, sie hat mich immer wieder darauf hingewiesen, was für ein toller Typ das ist. Und ich war auch sehr gerührt, und er wird uns fehlen. Und ich glaube eben auch, dass Novak uns fehlen wird, wenn er weg ist, weil irgendwie bringt er halt schon noch ein bisschen die Connection zu früher rein, die uns noch gut tut und polarisiert. Und ich glaube, es braucht noch ein paar Jahre, bis wir dann wirklich Alcaraz und Sinner so richtig als unser Personal im Welttennis in die Herzen geschlossen haben.
Ich habe während dieser Siegesserie, natürlich hört man immer, jetzt hat er das 8-mal gewonnen, jetzt hat er das 9, 10, 11, dann 14-mal gewonnen, denkst du, naja, okay, ist so. Aber wenn man drüber nachdenkt, das ist mir zumindest so gegangen, dass man sich eigentlich zurücksetzen muss, mal für einen Moment Ruhe geben und überlegen, der hat 14-mal hier Roland Garros gewonnen. Roger hat 8-mal in Wimbledon gewonnen, was natürlich auch grandios ist, aber 14 ist dann nochmal fast das Doppelte. Hast du das auch schon im Jahr 2019, hat er 2019 gewonnen, ich weiß es nicht. Ja, doch, gegen Dominic im Finale. Hast du das damals jetzt schon als diese Leistung gesehen? Weil ich habe echt gebraucht, bis ich da wirklich einschätzen konnte, welche gigantische, nicht mehr einzuholende Leistung das ist.
Also ich finde, was ich sehr bedauere, ist, dass man jetzt nicht mehr diese Vorstellung hat von Rafa am French Open. Es gibt ja den Speaker, der all seine Titel aufzählt, und dann wird es immer schneller. 2015, 2013 und so weiter, 2016, 2017. Und dann wird es immer schneller, und ich habe das aufgenommen, das haben sie jetzt nochmals abgespielt. Das finde ich eigentlich fast die schönste Vorstellung, die es geben kann im Tennis. Und kürzlich war das offenbar in einer Pariser Disco, haben sie das auch gespielt, ein bisschen gemixt mit Musik. Also es ist schon, das ist wirklich Musik in den Ohren. Und ja klar, ich meine, war ist eine unglaubliche Leistung, und man hat sich einfach irgendwie daran gewöhnt, egal wie schwer verletzt Rafa war, wenn dann das French Open begonnen hat, dann war er da und hat abgeräumt.
So, du hast Stan vorhin erwähnt, Stan hat ja in der ersten Runde verloren, hat eine Wildcard bekommen. Ich glaube, er hat zumindest im englischsprachigen Teil, den ich gesehen habe, offen gelassen, ob er wiederkommt. Ich habe meine Zweifel, ich glaube, er wird nach Basel aufhören. Auf der anderen Seite, das sagt Andy Roddick ja auch, I love Stan Wawrinka because when he plays a Challenger second round, some plays immer noch volle Power. Ja. Spürst du das auch, dass es Stan vielleicht innerlich zerreißt, dass er so gerne noch Tennis spielen möchte auf höchstem Niveau und das aber halt nicht mehr viel gewinnt?
Ja klar, ich meine, das ist sein Problem, oder? Also spielen ist ja das eine, aber ich meine, der trainiert immer noch wie ein Kranker, oder? Also das hat mir auch Magnus Norman bestätigt. Er kommt jeden Tag auf den Platz mit einer unglaublichen Motivation, unglaublichen Energie. Und wenn du den anschaust, so von hinten, wie da jede Faser des Rückens trainiert ist, der ist ein Tier immer noch. Und ich habe eigentlich gedacht, am US Open hat er ja auch eine wahnsinnig schwache Leistung gezeigt, ist da ausgeschieden und hat dann gesagt, ja, jetzt muss ich mich wirklich hinterfragen, ob das noch Sinn macht. Und es war jetzt ein bisschen ähnlich. Gut, ich meine, Fernley ist immerhin so ein Top 60 Spieler, der kann spielen, okay, oder? Okay, ja. Und kann auch auf Sand spielen. Von dem her, erster Satz war ganz korrekt von Stan, dann hat ihm irgendwie so ein bisschen die Power gefehlt oder er war ein bisschen blockiert. Und er war schon extrem enttäuscht. Also, und er, was er gesagt hat, ist, wenn er zurückkommt, dann nur, wenn er sich das Ranking verdient hat. Das heißt, er möchte nicht nochmals eine Wildcard beanspruchen. Das finde ich eigentlich eine coole Einstellung. Und ja, ich habe ihn jetzt in letzter Zeit, habe ich schon ein bisschen Challenger TV geschaut, wie er da irgendwie in Aix-en-Provence oder in Bordeaux, in Napoli war. Und ich meine, also unfassbare Stimmung, wenn er gespielt hat da auf diesen mit Magnus habe ich ein Interview gemacht und er hat gesagt, das war wirklich wie zurück zu den Wurzeln des Tennis, dass du keine Sponsoren, die eingeladen sind und die noch am Mittagessen sind, wenn das Spiel schon losgegangen ist, dass du irgendwie die Väter mit den Söhnen, die haben alle leuchtende Augen, wenn sie einen wie Stan sehen und das so wirklich. Das ist schon sehr schön und ich finde es genial, dass Stan immer noch so eine Passion hat für diesen Job und ich wünsche ihm sehr, dass er jetzt ein paar gute Siege einfährt. Ich glaube nicht, dass er in Wimbledon eine Wildcard kriegen wird. Das hat er nicht gewonnen und aber wer weiß. Immerhin ist er schon so ein, alle Leute haben ihn gern, ich habe ihn auch sehr gern, weil er einfach so, ehrliche Arbeit.
Er ist entwaffnend ehrlich, finde ich. Also, du kannst irgendwie, wenn er was sagt, dann zuckt er selber mit den Achseln, zumindest auf Englisch.
Genau.
Und dann sagt er, okay, ich bin geschlagen.
Genau, ja, total, ja. Und ich finde, ist ja das Schönste, wenn jemand so viel Leidenschaft hat für seinen Beruf. Kürzlich habe ich Roger gesehen, übrigens am Eishockeyspiel in der Swiss Life Arena.
Aha, okay.
Das hat er sich also auch gegeben im Playoff-Finale mit einem seiner Söhne und er hat gesagt, er hat ab und zu Kontakt mit Stan und er findet es wunderbar, wie Stan immer noch so Freude hat am Tennis.
Dann erwähne ich Roger schon mal. Fällt es ihm leicht, denkst du, dass er eigentlich komplett weg ist vom Tennis?
Roger?
Ja.
Also
hat er nicht irgendwie den dringenden Wunsch, irgendwo TV-Experte zu werden oder irgendwie so ein Zeug? Und wieso geht er übrigens nur mit einem Sohn zum Tennis? Zum Eishockey. Er hat doch zwei.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, der andere hat vielleicht andere Pläne gehabt. Also ist auch okay. Nee, es fehlt ihm überhaupt nicht. Also wir haben ein bisschen gesprochen er sagt, er hat immer noch viel zu viele Anfragen, viel zu viele Dinge, die er machen muss. Und er ist so froh, wenn er ein bisschen Luft kriegt. Also TV-Kommentator, nie im Leben. Also das wäre, ich glaube, nichts ist ihm ferner. Ich habe auch gestern an der Champs-Élysées Kaffee getrunken mit Tony Gottsig, seinem Manager, und er hat gesagt, Roger war ja der meist interviewte Athlet auf dem Planeten.
Weil er zu viele Sprachen spricht, weißt du, wenn der...
Nein, auch weil er im Tennis dabei, da musst du nach jedem Spiel musst du ein Interview geben. Und er hat gesagt, er will jetzt einfach ein bisschen Luft, er will ein bisschen durchatmen. Er möchte auch nicht darüber reden, ob jetzt Sinner oder Alcaraz besser ist und all diese Dinge. Er möchte wirklich Abstand und ich verstehe das. Natürlich würde ich sofort auch mit ihm über alles reden wollen oder über seine Karriere etc. Aber ich respektiere auch, dass er ein bisschen Abstand braucht. Und ich meine, er ist ja immer noch der am meisten verdienende Tennisspieler der Welt mit Abstand. Also er hat all seine Verträge mit Uniqlo, Rolex, Lindt, Mercedes, Oliver Peoples, Sonnenbrillen etc. Also er hat sehr viele Verpflichtungen. Und natürlich wollen alle etwas von ihm jetzt da nicht mehr. Tennis spielt, möchten sie gerne mit ihm eine Doku machen oder ein Buch oder etc. Und Roger macht das alles sehr professionell, aber ich glaube, je weniger, desto besser. Deshalb ist er jetzt auch nicht präsent hier am French Open. Ich habe gehört, er ist möglicherweise ist er in Wimbledon dabei.
Als Gast
hat er als Gast mal ein paar Tage hinter den Kulissen, aber es war auch so, letztes Jahr war er dort und er war wirklich nur hinter den Kulissen. Also weil er möchte auch keine Pressekonferenz geben und dann über das Tennis reden etc. oder und ich fand es aber super schön, dass er da hier war mit Rafa und dass er, ich glaube, die beiden haben wirklich eine spezielle Connection und ich könnte mir auch vorstellen, dass die vielleicht so businessmäßig mal was machen in Zukunft.
Dann habe ich noch eine abschließende Frage an dich, der du ja vor ein paar Wochen bei mir im Podcast fernmündlich gesagt hast, dass der Roboter Sinner mehr Grand-Slam-Turniere gewinnen wird als Carlos Alcaraz. Ein Mann, und das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber ein Mann, der kein Major mehr gewinnen wird, da lehne ich mich ganz, ganz weit aus dem Fenster, ist Richard Gasquet.
Das kann sein, ja.
Der jetzt am morgigen Donnerstag, am Donnerstag gegen Jannik Sinner drankommt. Ja. Hast du irgendwas, ich meine, du bist ja auch schon so lange im Business dabei, gibt es irgendwas zu Richard Gasquet, vielleicht persönlich hast du ihn mal interviewt, was fällt dir spontan zu Richard Gasquet ein, außer dass er dieses entscheidende Davis Cup Match gegen Roger damals verloren hat?
Ja, gut, ich meine, unglaublich schöne Rückhand, so wie einhändig, wie wenn er den Schläger wegwerfen will. Ich kann ihn jetzt nicht so gut. Hat mir immer sehr gefallen, ihm zuzuschauen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, er ist ein bisschen ein Underachiever, war ja wirklich unglaublich talentiert. Vielleicht war er mental zu wenig hart, hat jetzt nicht diese Steigerung hingekriegt wie Stan im Verlauf der Karriere. Dann gab es ja noch diese Kokain-Affäre, wo er ja sagte, er hatte ein Mädchen geküsst oder so und dann freikam. Also ich meine, unglaublicher Spieler und Respekt auch, dass er so lange dabei geblieben ist. Und ja, ist einer der vielen Franzosen mit viel Talent, die keinen Grand Slam gewinnen konnten. Und ja, wenn ich mir einen wünschen könnte, der das noch schafft, ist Gael Monfils, aber der hat ja gestern jetzt dann nichts Gescheiteres gewusst, als irgendwie fünf Sätze zu spielen, oder?
Und den nach fünf Punkten in die Bande zu rennen, so dass du denkst, das ganze Turnier ist vorbei. Der große Simon Graf. Vielleicht hören wir nächste Woche wieder, schauen wir mal.
Sehr gerne.
Pause.
Dobar dan, ovdje Ivo Karlović, slušate Sportski radio 360.
And now for something completely different.
Yeah, the remains of the week. Gar nicht so viel liegen geblieben in dieser Woche, finde ich. Es gab, da könnte ich natürlich nächste Woche drüber sprechen, weil schon ein bisschen Thema war hier. In der deutschsprachigen Reihe in Roland Garros, es gab diesen eigentlich ja unglaublichen Rekord über 3000 Meter Hindernis. Waren es 3000 Meter Hindernis? Ja. Wo ich den Namen des neuen alten deutschen Rekordhalters vergessen habe, ehrlicherweise. Davor schon nicht wusste. Nein, vergessen ist falsch. Ich wusste davor schon nicht. Aber jedenfalls, um 14 Sekunden, meine ich, circa verbessert. Das ist natürlich dann schon immer ein kleines bisschen komisch. Allerdings, ja, wenn er sich in einen Rausch läuft, im Windschatten eines anderen Läufers, das wäre ein Thema gewesen, das es vielleicht gelohnt hätte anzuschneiden. Und das größere Thema wäre natürlich der Handball gewesen, wo Flensburg am Wochenende europäisch reüssiert hat und wo aber, und das hätte natürlich nichts gebracht. Also heute Götze und Uwe hätte immer was gebracht, weil Götze und Uwe immer eine Freude sind. Schade übrigens, dass Götze nicht hier ist. Götze hat sich ja angesagt für Roland Garros und konnte dann aufgrund anderer beruflicher Verpflichtungen doch nicht kommen. Aber es hätte jetzt nicht so viel gebracht, wenn wir sie in der Big Show gehabt hätten, weil ihr erst heute Abend dieses Spitzenspiel in Berlin im Fuchsbau ist zwischen den Füchsen eben und Melsungen, wo ich mich frage, nicht, dass dann, also nichts gegen die Magdeburger. Götze und ich haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ich mit ihm mal nach Magdeburg fahre, weil dort die Stimmung einfach überragend ist. Aber ich fände es natürlich schon gut. Ich sag, wie es ist, also ohne, dass ich irgendjemand außer Matthias Gitzel näher beobachtet hätte bei den Füchsen. Aber ich würde das überragend finden, wenn die Füchse Berlin in diesem Jahr deutscher Meister würden. Melsungen auch eine lässige Geschichte irgendwo, weil mit denen vor Beginn des Jahres ja niemand gerechnet hat. Aber es ist alles kein Wunschkonzert. Ich werde mal schauen, vielleicht kann ich von Kaiser heute Abend, ich weigere mich ja an den Springer-Konzern auch nur einen Cent zu zahlen, aber ich habe schon ein großes Interesse, mir das Spiel heute Abend anzuschauen. Ich überlege mal kurz, Night Session hier heute, Guy Monfils gegen Jack Draper, boah, ja, das, weiß nicht, da kann man nebenbei auch handeln, also man schaut rund auf den Chartrier, so wie jetzt, noch funktioniert das Internet, was ja auch spannend ist hier, dass das Internet sehr, sehr shaky ist, dafür, dass es ein Grand Slam Turnier ist, da könnte man sich das parallel anschauen, Handball. Ansonsten haben wir von den Themen viel durchbekommen, was auch an der Tagesordnung stand. Nicht gesprochen haben wir über das Conference League Finale, aber auch, weil ich es ehrlicherweise nirgendwo gefunden habe hier in Paris. Das ist anstrengend und schwierig. Früher mal hatten wir, und das ist in Wimbledon zum Beispiel so, da ist an jedem Arbeitsplatz ist ein Bildschirm und neben den ganzen Optionen hier die Plätze, jeden einzelnen Court zu sehen, gibt es dort auch verschiedene TV-Stationen und zwar hier auch so. Und jetzt hat jeder so eine Art iPad. Also es ist kein iPad, aber von der Idee her ein Tablet eben. Und auch da ist dann ganz vollmundig angegeben TV-Channels. Allerdings, und das ist die Downside, diese TV-Channels, man kann nicht ganz runterscrollen. Also sehr schwierig. Und man kann eben keine TV-Kanäle, wo unter Umständen zum Beispiel gestern dieses Conference League-Finale gewesen wäre, Formel 1 schwierig zu sehen. Also Franzosen bekleckern sich nicht ausschließlich mit Ruhm und deshalb gehen wir jetzt thematisch mal über den großen Teich, während sich da unten bald Jannik Sinner wahrscheinlich auf den Center Court bewegen wird.
Hey guys, this is Kevin McGee. I'm a pitcher for the Hoonstetten Storm. And you're listening to Sports Radio 360.
So, es ist die Big Show 713. Wir schalten spät am Mittwochabend, für mich zumindest, nach Los Angeles und nach Boston. Und aus Boston, ich lehne mich zurück, Heiko, und denke mir, okay, die Oilers führen mit 3-1 gegen die Stars. Alles wird gut. Und dann schickst du in unsere kleine Gruppe, die ich wirklich sehr, sehr mag, schickst du einen Screenshot von einem Tweet, von einem Post bei X, wonach sich ein wichtiger Spieler der Oilers verletzt hat. Und was soll ich damit anfangen, Heiko? Was bedeutet das?
Das bedeutet ganz normal, dass Eishockey-Saison ist, dass Playoffs sind und dass, wie wir ja schon öfter mal gesagt haben, mitunter nicht immer das beste Team gewinnt, sondern das, was am längsten einigermaßen gesund bleibt. Es dreht sich hier um Zach Hyman. Ich würde mal sagen, nach Leon, nach McDavid, die Nummer 3 bei den Stürmern, vielleicht Nummer 4, weil Ryan Nugent Hopkins gerade jetzt in der Serie gegen Dallas richtig gut ist. Aber klar, das ist natürlich ein schwerer Ausfall, spielt normalerweise neben McDavid vorne in der ersten Reihe. Andererseits, je weiter diese Serie geht und je weiter die Oilers kommen, wird ihr bester
Verteidiger Matthias Ekholm, der in diesem Playoff noch gar nicht gespielt hat, immer wahrscheinlich, also der wird auch, wenn sie ins Finale kommen, wird er zurückkommen. Das ist die gute Nachricht. Und das andere, ja, musst du halt irgendwie auffangen. Und ich glaube, wenn die Oilers eines bewiesen haben in diesen Playoffs, ich glaube, bislang haben 18 Spieler ein Tor geschossen, dass sie breit genug sind, dass sie tief genug sind, Zach Hymans Qualitäten, seinen Torriecher und sein Checken und alles mögliche vorchecken, dass sie das dann schon, ja, verteilen können, und es bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig. Einfach, es müssen.
Sind die Oilers dann, also das am wenigsten gesunde Team jetzt, Jürgen, oder hat Dallas auch Ausfälle, die ich halt einfach nicht so mitkriege?
Wir alle kriegen es nicht mit, weil es ist so eine Regel, wenn du nicht wie Hyman tatsächlich ausfällst und operiert wirst, sprichst du jetzt nicht drüber. Also ich erinnere mich an vor 2 Jahren, als du sahst, dass Dreisaitl ja quasi kaum gehen kann. Du wusstest an dem Knöchel, der Knöchel, ich weiß gar nicht, was diesen Knöchel zusammenhält. Aber die reden nicht drüber, weil du willst natürlich auch nicht zugeben, dass du verletzt bist. Aber ich würde jetzt sagen, keiner, der jetzt noch auf dem Eis steht, kann ehrlich von sich behaupten, bei mehr als 80% Gesundheit zu sein. Also so ist es halt. Es ist ein knallharter Sport. Deswegen ist es schwierig zu sagen, Hyman fällt jetzt aus, dann kommt Ekholm zurück, aber du weißt bei keinem Mensch, wie ist denn der da? Ich erinnere mich, Nugent Hopkins hat dann an die Hand bekommen, wo es hieß, boah, der was ist jetzt mit dem Handgelenk? Ein Spiel später schießt er, glaube ich, 2 Tore. Ja, und das siehst du in der Umkleidekabine, hat der so eine Knolle am Handgelenk. Also keiner ist fit, aber wie Heiko schon sagte, es kommt jetzt schon auch drauf an, wer ist jetzt am wenigsten verletzt, so würde ich es ausdrücken.
Interessante ist ja immer, wenn sie es denn überhaupt sagen, bei Leon zum Beispiel, ja, wirst du das nie erfahren. Einige, das kommt ja nur raus beim Season Ending, wenn sie ihren Lockerroom sauber machen da und dann, also die letzten Interviews, das letzte Mal für die Medien zur Verfügung stehen, oder dann erst, wenn sie nachher zum Trainingcamp wiederkommen, entweder sagen sie halt beim Lockerroom-Cleaning, okay, ich habe jetzt Hüft-OP, oder danach sagen sie, ach übrigens, ich hatte das und das. Ne? Ganz interessante aktuelles Erlebnis vom Wochenende. Ich war in Minnesota bei den Spielen 3 und 4 von der Eishockey-Liga PWHL zwischen Ottawa und Minnesota, und da spielt Jens, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal gesagt habe, aber mit Anna Meixner spielt die, eine Österreicherin in Ottawa. Unter anderem deshalb war ich da für den ORF auch. Und die nach dem dritten Spiel gibt sie mir ein Interview, alles klar, und ich sage, okay, nach dem nächsten Spiel dann auch. Ja, klar. Dann verlieren die, weinen alle. Und sie konnte gar nicht mehr spielen im dritten Drittel und in der Verlängerung, weil sie am Fuß verletzt hatte. Da kommt die auf Krücken auf mich zu und sagt, sie möchte kein Interview geben. So, ganz klar, linkes Bein, irgendwas zwischen Knie und unten Knöchel ist kaputt. Also für alle offensichtlich. Dann gestern ruft mich der ORF an, ich war schon auf der Rückreise. Heiko, weißt du eventuell, was sie hat? Ich sag, nee, ich frage aber mal beim Pressesprecher nach. Nun war gestern auch Reisetag, für wieder kommt heute die Antwort, she has a lower body injury. Er sagt, no fucking kidding. Also du kannst, die Spieler können mit dem Kopf und dem Arm das Eis verlassen, auch dann würdest du nur die Info bekommen, upper body injury. Das ist einfach, darüber spricht man nicht, das gehört einfach dazu, und vor allen Dingen will ja auch niemand sagen, ja, wir haben verloren, weil ich da an der rechten Schulter was hatte. Also, nee, ich meine, das, wie gesagt, das kommt nachher alles raus. Für mich war eher interessant, wenn du mal siehst, wie einige da gegen die Bande gecheckt werden, wie einige mitunter da gegen den Torpfosten knallen oder so. Und dann, das sah ja relativ harmlos aus. Das muss halt ein scheiß Winkel gewesen sein, wie er da, ich weiß gar nicht, welcher Dallas-Spieler das war. Das war gar nichts Gefährliches, aber er hat es halt sofort gemerkt, und du hast gesehen, das muss was mit dem Handgelenk sein, und dann schon die Nachricht, kommt nicht mehr zurück, und ja, das ließ schon nichts Gutes erahnen.
Ja, und es ist so, jetzt habe ich totalen Faden verloren.
Oh. Na, wir sprachen drüber, dass...
Moment.
Ja, bitte.
Nee, ich wollte was zu Heiko vorher sagen, und jetzt habe ich total den Faden verloren, weil ich ein Stück Schokolade gebissen habe. Und mir dachte, wie gut schmeckten diese Schokolade.
Ja, aber Moment, da müssen wir es natürlich schon genau wissen, welche Schokolade. Ich habe nämlich vorhin ein paar M&Ms mehr reingehaut, und die Kombination Schokolade und Nuss ist für mich tödlich.
Air Bells Cookies and Cream.
Wahnsinn. Okay, weiter. Also, weiter im Text, bitte.
Ich weiß
ja, also wer noch gesund ist, keine Ahnung, aber es geht ja auch jetzt ganz anders jetzt ab. Also du hast, wenn ihr gesehen habt, war das Spiel 3 der Serie Carolina gegen Florida. Da geht Matthew Tkachuk wirklich 40 Sekunden, verfolgt nur Sebastian Aho, Carolinas, ja, besten Spieler. Und bepiesack den aber sowas von, wo du denkst, wenn du Aho wärst, was würdest du eigentlich in dieser Situation machen? Aber das ist alles part of the game. Und wenn du dann eventuell sogar weißt, du guck mal, Spieler XY, der hat linke Schulter, was? Da gehst du doch voll rauf. Da, jetzt, ja, wir haben es ja gesehen, Robbe Hintz bekommt von Daniel Nurse in Spiel 2 in Dallas. Vollen Schlag unten auf den Knöchel, fällt fürs Spiel aus, fürs dritte Spiel, im vierten Spiel gibt ihn Evan Bouchard erstmal voll ein, auch nochmal auf dieselbe Stelle, und da geht der Schiedsrichter dazwischen, geht zur Oilers Bank, sagt dem Trainer und sagt Bouchard, Alter, hör auf mit dem Scheiß hier. Also sprich, du weißt, da ist der verletzbar. Und da, ob du es als Spieler selbst machst oder ob der Trainer dich direkt darauf hinweist, you're gonna test him. Wie viel Pain, how much pain can he tolerate? Und du weißt halt, da tut's ihm, und das ist alles, das gehört alles dazu jetzt in den Playoffs. Das ist einfach part of the game. Hörst dich mit unter dreckig an, gehört aber dazu.
Nee, Moment, es muss ja noch nicht mal dreckig sein. Also wenn ich weiß, Leons linker Knöchel, bei dem kann er sich nicht abdrücken, weißt du aber, auf welcher Seite ich vorbeigehe an ihm. Nämlich das, auf der Seite, wo er sich nicht abdrücken kann. Also es muss ja nicht immer ein dirty play sein, aber wenn ich weiß, mit der Schulter kann der aus dem Winkel gar nicht aufs Tor schießen, dann positioniere ich mich anders. Also das wissen die, das gehört zum Eishockey dazu. Und jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Der Unterschied in der Umkleide Basketball-Eishockey. Wenn du mit Basketballern über Verletzungen redest, kannst du dich auf einen 10-Minuten-Monolog einstellen mit physischer und psychischer Analyse dieser Verletzung. Also was diese Schulter bedeutet. Beim Eishockey wird einfach die Schnauze gehalten. Also selbst wenn da fragt dann schon jemand, hey, everything okay with the ankle, und alle Hockeyspieler werden sagen, yeah, everything okay, what do you want?
Also, aber weil es ja auch nicht um den Spieler selbst geht, weil die immer sagen, das Team ist wichtiger und keiner hier ist mehr gesund. Das wirst du von allen hören. Und du brauchst, je weiter du kommst, guck dir mal Spiel 6, Spiel 7 in der Finalserie, guck dir die mal an. Die sehen ja sowieso alle aus, wie damals, wie hieß der Herr Kaloin bei das Boot? Nee, der
ja, Jürgen mit dem Bart.
Nee, nicht Jürgen Porto, der andere unten, der wahnsinnig wurde, der mit seinem Bart
so verloren. Ja, weiß ich. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich weiß, ja, wenn du weißt.
Genau. Also auch Leon, egal ob er gut drauf ist oder nicht, der hat irgendwie mit seinem Bart, der hat so ein richtig...
Johann, das Gespenst.
Ja, genau. So sehen die Spieler doch aus nach zwei Monaten Playoff.
Ja, aber dann wird, ja. Also nochmal, es hat ja eine taktische Sache, eigentlich in jedem Sport, wo du sagst, ich spiele 7-mal gegen die Jungs, die sehen sowieso auf dem Eis, ob ich gut drauf bin oder nicht. Ich werde doch denen jetzt nicht nach dem Spiel noch sagen, ey, übrigens, rechte Hand tut weh, und wenn du machst, dass ich mich links herumdrehen muss, werde ich nicht hinter dir herkommen. Das sind ja Informationen, die du einfach dem Gegner gibst. Also es wäre ja eigentlich töricht. Das ist, als würde ein Tennisspieler sagen, ey, meine Schulter tut weh, ich werde morgen nicht voll aufschlagen können.
Ja.
Also, und das hört dein Gegner. Ganz toll. Also das ist natürlich sehr clever. Also deswegen völlig verständlich, dass die Klappe halten, auch aus taktischen Gründen.
So. Zudem, es interessiert auch keinen. Du wirst niemanden eine extra Portion Mitleid von irgendjemandem bekommen, weil du da jetzt verletzt bist, weil du Wehwehchen hast, weil das weh tut. Nein, das, wie gesagt, das gehört einfach dazu. Und ja, it's part of the job.
So, jetzt ist, bevor ich die nächste, wir kommen gleich zu Marco Sturm, aber ich habe jetzt eine Frage, und ich weiß, obwohl ich keine Schokolade habe, dass ich sie vergessen werde, aber ich weiß, ihr beide konntet mit der Eishockey-WM nicht viel anfangen. Ich habe auch preciously wenig gesehen, muss ich sagen, aber ich habe das Finale gesehen und davor ein, zwei Spiele auch, und was mich da richtig begeistert hat, war, es gab so kleine Clips, wo man gehört hat, oder wo man diese Schiedsrichter-Cam gesehen hat, was die Schiedsrichter sehen, und wo man dann aber auch gehört hat, teilweise, wie die Schiedsrichter mit den Spielern reden. Gibt es sowas in der NHL auch?
Es gibt, nee, also andersrum halt. Es gibt ja Spieler, die sind manchmal mic'd up,
Und wenn dann eine Konversation mit dem Schiedsrichter ist, dann kommen unter Witze die Sachen zustande. Aber so wirklich, dass die den Zuschauer auch durch die Kamera mit aufs Eis nehmen, das gibt es, ich sag mal ganz bewusst, noch nicht.
Okay.
Okay. Aber man hört schon, also in diesen Mic'd-Up-Dingern werden dann natürlich die Schiedsrichter schon mal zusammengeschnitten. Also sieht man dann auch auf Instagram, wie die durch. Ja. Ich finde das ganz interessant, weil ich habe so einen Instagram-Account, ich weiß nicht, wie der heißt. Da kommen so verschiedene Schiedsrichter in verschiedenen Sportarten. Also diese Rugby, wo die natürlich so absolute Respektpersonen sind. Im Hockey, wo sie eigentlich die gleichen Narren sind wie die Spieler. Also I'm gonna fuck you up now, right? Und dann hast du wieder so einen Fußballschiedsrichter, weil da habe ich drüber nachgedacht, weil Dr. Brüch, der seine Karriere beendet hat, und der hat mich als junger Schiedsrichter, der mich mal gepfiffen, und da kamen so ein bisschen Erinnerungen hoch, wie Fußballschiedsrichter wieder agieren. Ich finde es ganz interessant, wenn man mal so durch Sportarten geht, wie du dich als Schiedsrichter verhalten musst. Will ich kein Tennisschiedsrichter sein? Bist du irre? Mit 2 Neurotikern. Ja. 5 Stunden lang umgehen. Also Medvedev gegen Zverev, da bist du als Schiri aber eine arme Sau.
Ja, und du solltest mit Schienbeinsbrunnen da sitzen dann. Falls sie mit dem Schläger auf dich zukommen.
Also überleg mal, was einer wie Kyrgios mit 20, du bist ein 45-Jähriger, der schon ein bisschen was gesehen hat im Leben, der vielleicht Serena Williams gefeatet hat, Roger Federer, und dann kommt dieser Schnösel daher und blafft dich an. Also da dem nicht irgendwann mal einzunorden und zu sagen, shut the fuck up, you bitch, play Tennis, höchsten Respekt, weil also ich könnte mich nicht so zusammenreißen. Überlegt, könntet ihr euch zusammenreißen, wenn Kyrgios ausrastet und ihr wärt Schiri?
Ja, pass auf.
Das geht aber noch, Jürgen. Dann überlegt mal damals John McEnroe, was der den Schiedsrichtern an den Kopf geknallt hat.
Ja. Das wusstest du ja fast. Aber das war ja schon fast ein Spiel. Also bei Kyrgios, der attackiert dich ja immer so wahnsinnig persönlich. Also McEnroe war ja so, you cannot be serious. Und dann hat er vielleicht einen Schläger zerdeppert. Aber der Kyrgios beleidigt dich ja so persönlich. You're the worst dude. You know nothing. You just want to be in the spotlight. Also der attackiert dich ja wirklich 2 Minuten lang aufs Übelste. Wo ich sag, also setz da mal einen Hockeyschiedsrichter. Weißt du, was ein Hockeyschiedsrichter mit dem Kyrgios machen wird? Am Krawittel packen, links, rechts, und dann sagen, und wenn du nur einen Ton sagst, gibt's noch eine. Und jetzt spiel fucking Tennis.
Ja, ich habe heute, ich konnte es nicht ganz weiterlesen, weil ich kein Profil-Abo habe in Österreich, aber da ist ein Porträt von Peter Packhult. 60er-Fans werden sich an ihn erinnern. Und ich konnte nur die ersten beiden Absätze lesen, weil so viel wert war es mir dann auch nicht. Aber da sagt Peter Packhult, der Trainer ist. Der ist jetzt 65, glaube ich, und er meinte nur, es ist jetzt, als er zu einem neuen Verein gekommen ist, ist ein 19-Jähriger auf ihn zugekommen und hat ihn bei der ersten Begegnung geduzt, und das ist nicht geflogen mit ihm. Und genauso kann ich mir vorstellen, wenn Nick Kyrgios als 20-jähriger Flegel einem 45-jährigen Mohamed Layani sagt, dass ihn mal kreuzweise kann, das fliegt auch nicht. Also da müssen die Verhältnisse schon klar sein. Das nur nebenbei. Bitte.
Der großartige Peter Packhult.
Ja, natürlich.
Ja, Rapid Wien, ich weiß noch, 1900, was war das? 86, ne, gegen Dynamo Dresden im Rückspiel. War das 3-1 Hinspielsieg und dann 5-0 verloren oder so. Und dann hatten sie auch im Europapokalfinale sogar, waren sie gegen Everton, haben sie verloren.
Genau.
Es
gab ein Wiederholungsspiel gegen die Celtics, war es, glaube ich, weil dort eben ein Flaschenwurf auf Rudi Weindorfer war. Und ich meine, das Wiederholungsspiel ist ganz gefährlich. Thomas Wagner wüsste das, aber ich glaube, das war dann in Manchester, und dort hat Peter Packhult das entscheidende Tor geschossen. Ich weiß es nicht mehr. Ein Wort noch, mehrere Worte. Heiko, so wie es aussieht, wir haben vor 2 oder 3 Wochen drüber gesprochen, hatten Marco Sturm ganz, ganz vorne in der Verlosung für den Head Coaching Job bei den Kings. Jetzt sieht's sehr danach aus, als ob er zu den Bruins gehen würde. Wissen wir schon mehr? Heiko, was weißt du?
Ich weiß auch nur das, was ich euch weitergeleitet habe. Ich war selbst ein bisschen überrascht. Gestern Abend hier Local Sports News war damit mal, oh ja, Boston Bruins. Angeblich ist Marco Sturm, wird der nächste Chefcoach der Boston Bruins. War dann gleich, was sagt ihr dazu? Wie findet ihr es? Wieder nur eine Billiglösung oder so ein bisschen einer, ja, naja, ja, halt unerfahren. Deshalb kann der Manager und so dem ein bisschen was erzählen und immer noch ein bisschen mit reinwirken oder nicht.
Heute habe ich gelesen, auch unter anderem von Elliot Friedman, der auch den Zach Hyman, die Zach Hyman News verbreitet hatte, dass Sturm diese Woche nach Boston kommen soll. Und noch klar ist unklar, ob für nochmal für ein persönliches Interview oder dann schon für die Unterschrift. Es soll neben ihm noch einen zweiten geben, Namen habe ich aber schon wieder vergessen, der ist Assistant Coach bei den Washington Capitals. Aber ja, Marco Sturm ist letztes Jahr war ja in San Jose auch, hat es bis zur letzten Interviewrunde geschafft. Und dann hat Ryan Wasowski den Job bekommen. Aber diesmal ist Marco, glaube ich, näher dran als je zuvor. Und ich finde, sowas, wenn es denn werden sollte, das ist schon so ein bisschen, und ich weiß, man muss vorsichtig sein mit dem Begriff, aber das ist schon deutsche Sportgeschichte in Nordamerika oder generell europäische Sportgeschichte. Denn ich bin mir ziemlich sicher, das habe ich damals als Ralf Krüger, der deutsche Kanadier ist, in Edmonton Trainer war und vor nicht gar so langer Zeit auch in Buffalo. Da habe ich mich mal so ein bisschen eingelesen und es gab Anfang der 2000er mal einen Tschechen, der war Trainer bei den Pittsburgh Penguins, meine ich. Das war der erste Nicht-Nordamerikaner. Dann kam Ralf Krüger, der selbst sagt, er sieht sich mehr als Deutscher oder vor allen Dingen als Europäer, ist aber in Kanada geboren. Und Marco Sturm wäre dann jetzt, je nachdem, wo man Ralf Krüger einordnet, der zweite oder der dritte nicht-nordamerikanische Cheftrainer in der NHL, die es, glaube ich, seit auf jeden Fall seit mehr als 100 Jahren gibt. Das wäre schon was, muss man wirklich sagen.
Mhm. Und du hast halt, also jetzt ist natürlich der Name ein Begriff. Also ich finde allein, dass er bei den Finalisten dabei ist und du siehst jetzt da, worüber die Leute debattieren, die sind alle fachlich, ist er anscheinend unbestritten, hat in der NHL gespielt, aber wie du sagst, unerfahren, und natürlich hat er Vorbehalt gegen die Europäer, also man sieht jetzt so alles, was die Figur ausmacht, aber man hört ja dann auch, schau mal, ich habe beim San Jose Insider gelesen, we're missing out. Marco Sturm might be going to Boston. Also man sieht da schon mal, wenn jetzt vielleicht in Boston nicht genommen wird, gibt's ein Opening vielleicht in San Jose bei den LA Kings. Die haben ihn bei Rain verabschiedet, als würde sich Gott höchst selbst verabschieden. Also wo die sagen, schau mal, wir hatten zwei tolle Spielzeiten. Wir wünschen ihm alles Gute, hat da so ein Insider geschrieben und sagt, also we thought you might be staying in the Kings family. Also tatsächlich so eine Art Sadness oder Trauer. Schau mal, wir hätten doch eigentlich gedacht, nach allem, was die letzten Jahre passiert ist, dass du Kings Cheftrainer wirst. Also selbst wenn er nicht Trainer der Bruins würde, glaube ich, schwirrt sein Name ab sofort auf diesem Trainerkarussell und ich glaube, es sind sich alle einig, der Mann braucht jetzt die erste Chance. Jetzt muss er die Erfahrung als Headcoach sammeln, Punkt. Er ist, wie alt ist er, 50?
Nee, er ist einen Tag jünger als meine Frau, 46.
46, ja, also ideales Alter und ich glaube, dass Marco dann so ein Typ ist, der sich dann auch 20, 25 Jahre in dieser Liga etablieren würde, weil er einfach so verwurzelt ist in diesem Sport und mittlerweile auch in der NHL. Also ab dem Zeitpunkt, wo jemand diese Büchse öffnet, glaube ich, hat er eine tolle Trainerkarriere vor sich.
Ist der Job, Heiko, abschließend? Ist das ein guter Job?
Jens, ganz kurz, deshalb, da wollte ich gerade drauf eingehen. Also zum einen, ich weiß, Marco ist ja im Herbst 2018, im Februar 2018 hat er ja mit Deutschland Olympiasilber gewonnen und ist dann im Herbst 2018 hergekommen, war, glaube ich, Assistant Coach von Vinny Desjardins. Damals war der Chefcoach, meine ich, bei den Kings. Und da hieß es ja schon, naja, der Desjardins, der wird ja nur bis Jahresende, ist Marco dann schon. Und da habe ich ihn daraufhin angesprochen, weil die waren irgendwie im Frühjahr hier in Boston. Und da sagt er, nee, das traue ich mir noch nicht zu. Ich also Headcoach-Erfahrung Nationalmannschaft oder halt NHL ist was ganz anderes. Deshalb, da war Assistant Coach einige Jahre, hat dann seinen ersten Headcoach-Job bekommen im AHL-Team da bei Ontario Reign und sagt jetzt aber, ich habe gerade einen Podcast gehört vergangene Nacht noch, wo er sagt, nee, ich wollte immer NHL-Coach werden und jetzt bin ich auch soweit. So, und jetzt zu deiner Frage, Jens. Es kommt natürlich auch drauf an, wo landest du? Und Marco Sturm gilt als Trainer, der halt Talente nach oben bringen kann. Und genau das hier in Boston, die machen hier ein Rebuild. Problem ist immer bei so einem Original Six Team, die wollen zum einen Rebuild, wollen aber auch, wenn es geht, sofort wieder in die Playoffs kommen. Aber wenn du hier anfängst, die wissen natürlich, was sie ihn holen und die wissen, was sie ihm als Spielermaterial dahinstellen.
Also das würde schon passen. Das würde zum Beispiel in Florida oder in Edmonton, wo du Meister werden musst, jetzt sofort nicht passen, aber als Einstiegs, sage ich mal, Station natürlich auch, die kennen ihn hier, er hat hier 5 Jahre bei den Bruins gespielt, als Einstiegsstation wäre das schon ideal für ihn, würde ich sagen.
You agree, Schmiedi.
Absolut. Absolut. Also ich fände alle 3 Stationen, ich fände die Kings spannend für ihn, ich finde Boston spannend für ihn, also ich glaube, und wie er sagt, he's ready, also vielleicht ist er auch deshalb selber so ruhig. Wir haben ihm heute eine SMS geschickt. Ich glaube aber, da hat er noch nicht zurückgeschrieben. Ich glaube, der lehnt sich jetzt gerade selber so ein bisschen zurück und sagt, jetzt schauen wir mal, was passiert. Weil wie gesagt, solange die Tinte nicht trocken ist oder nicht wirklich jemand es tatsächlich verkündet, warten wir mal ab.
Okay. Gut, wir werden es natürlich im Auge behalten mit dem Jürgen und mit dem Heiko. Aber zuerst freuen wir uns hoffentlich auf ein Rematch gegen die Florida Panthers, dann im Finale, im Stanley Cup Finale. So rum ist es richtig. Danke Jürgen, danke Heiko. Wir pausieren kurz in der Big Show 713.
Hallo, hier ist die Antje Kerber und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 713, wir bleiben in den USA, es geht weiter mit dem NBA-Chefkoch, mit Sepp Dometro. Hi Sepp.
Und Jens.
Sepp, letzte Woche, als wir sprachen, irgendwie war das zeitlich gar nicht mal so einfach, aber wir haben es irgendwie versäumt, oder sagen wir so, es ist kurz später bekannt geworden, dass nicht Nikola Jokic der Most Valuable Player in der NBA geworden ist, sondern Shai Gilgeous-Alexander, und das Ganze nach meinem Verständnis, und so ist es wohl auch, hat ja nichts mit der Playoff-Performance zu tun. Also nach meiner Wahrnehmung, die aber natürlich eine komplett europäisch beeinträchtigte ist, ist Nikola Jokic immer noch der beste Basketballspieler der Welt oder nicht, Sepp? Was sprach für SGA in dieser Wahl?
Ich glaube, 2 Faktoren. Zum einen seine unfassbaren individuellen Leistungen zum 2. Mal in Folge. Also der war letztes Jahr schon ziemlich weit oben im MVP-Rennen. Und hat das in diesem Jahr nochmal getoppt mit wieder über 30 Punkten im Schnitt und ja, sozusagen der Kopf dieser, so wie es scheint, unbesiegbaren Riesenpython. Der Teamerfolg von OKC, 68 Siege, das ist schon eine absolute Hausnummer, das gab es nur ganz, ganz selten in der Geschichte der NBA, und es war nicht nur die Siege, es war auch die Dominanz, es war alles viel zu geschmeidig. Es war an beiden Enden eine absolut historische Saison. Der Thunder und Shai Gilgeous-Alexander ist das Aushängeschild dieses Erfolgs, den man jetzt da genießt in OKC. Und er ist seit Jahren schon in der Konversation mit drin, einer der besten Spieler der Welt zu sein. Und in diesem Jahr war es einfach seine Zeit. Ja, also ich bin nach wie vor im Camp Jokic als bester Spieler der Welt. Nicht nur ich, das geht, glaube ich, vielen so, die NBA regelmäßig verfolgen. Aber manchmal ist es eben dein Jahr. Und es war OKCs und Shai Gilgeous-Alexanders Jahr. Deswegen ist es völlig in Ordnung, dass er diesen Award abgeräumt hat. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass niemand wertvoller ist als Nikola Jokic. Also das Valuable in MVP, das würde ich nach wie vor an den Serben geben. Aber Shai hat da absolut auf Augenhöhe agiert in der Saison. Und wie gesagt, wenn es dann solche Situationen gibt es, dass ein Spieler schon ein paar Mal den Award gewonnen hat, dass sein Team nicht zu den Besten der Liga zählt. In Denver gab es, nicht vergessen, viele Skandale in dieser Saison. Der Coach und der General Manager wurden ein paar Spiele vor Saisonende entlassen. Da gab es auch Gerüchte, dass es intern nicht so immer gestimmt hat. Dann gibst du den Award natürlich eher dem Spieler, den du schon jahrelang da oben irgendwo mit drin hattest, der ähnlich dominant performt hat wie Jokic in der Saison und bei dem das Team einfach auf einem unfassbaren Level, wie gesagt, historisch gut performt hat. Das muss man schon honorieren. Als solcher ist Shai Gilgeous-Alexander definitiv ein verdienter MVP.
Und Oklahoma City steht jetzt schon in den Finals, warten auf Indiana und New York. Zu der Serie kommen wir natürlich gleich, aber ja, 4-1 gewonnen gegen Minnesota. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Sepp, dann schon auch, weil sie herausragende Defense spielen. Also gilt dieser alte Spruch, Defense wins Championships, auch im Jahr 2025 überhaupt noch in der NBA?
Ja, gilt schon. Also man muss definitiv verteidigen können, wenn man den Titel holen will. Nur Defense reicht nicht mehr. Also nur mit Defense kommst du nicht mehr allzu weit. Du brauchst auch eine explosive Offense, eine vielseitige Offense, eine Offensive, in der du nicht nur einen dominanten Angreifer hast, wie Shai Gilgeous-Alexander es einer ist. Und das war auch in dieser Serie wieder. Sondern einen zweiten Spieler, der vorbereiten kann, der kreieren kann, der verschiedene Lineups dann verankern kann. Das ist Jalen Williams, der zweite All-Star in OKC. Aber sie kommt vor allem über die Defense. Also Chet Holmgren, einer der drei besten Ringbeschützer der Liga wahrscheinlich. Alex Caruso, einer der zwei, drei besten Halbfeldverteidiger der Liga. Und Jalen Williams, auch einer der besten Verteidiger der Liga. Und deswegen sind sie in der Lage, immer wieder Druck zu machen, egal was für eine Formation jetzt da auf dem Parkett steht. Sie sind in der Lage, das Spielfeld sehr, sehr klein zu machen gegen die Stars der Liga. Das haben sie gegen Jokic sehr gut hinbekommen, ja, mit Holmgren und mit Hartenstein. Das haben sie gegen Anthony Edwards, einer der weiteren Superstars, auch sehr, sehr gut hinbekommen. Und das war, glaube ich, der Schlüssel. Also Minnesota, ein defensiv hervorragendes Team, aber offensiv eben limitiert, vor allem wenn du Anthony Edwards eindämmst, und das hat OKC in allen fünf Partien, bis auf ein Spiel, in dem Anthony Edwards so ein bisschen explodiert ist, haben sie das hervorragend geschafft und immer wieder zweiten und dritten Verteidiger da auf die Spielfeldseite geschickt, wo Anthony Edwards dann agieren wollte. Der hat immer wieder versucht, seine Mitspieler zu finden, aber du hast einfach ganz andere Möglichkeiten, wenn du OKC bist, offensiv auch, da ist einfach viel mehr Balance im Spiel. Wie gesagt, Gilgeous-Alexander und Anthony Edwards, die agieren ungefähr auf demselben Level, aber die Rollenspieler, die Helfer, da liegt eben der Unterschied. Gilgeous-Alexander hatte die in OKC und Anthony Edwards hatte die nicht. Also da viel zu viele Fahrkarten. Julius Randle auch hervorragend neutralisiert worden von eben Jalen Williams und den anderen OKC-Verteidigern. Randle hatte hervorragende Playoffs gespielt. Da hat man so ein bisschen gehofft, vielleicht kann der zusammen mit Edwards dafür sorgen, dass die Timberwolves irgendwie die Sensation schaffen. Aber nee, nichts da. OKC einfach zu stark defensiv und du sprichst es schon an, Defense wins immer noch Championships. Irgendwo lacht sich Nico Harrison sicherlich ins Fäustchen und denkt sich, ah, seht ihr mal, habe ich euch so angesagt.
Ja, aber was Nico Harrison hatte, war ein richtiger Superstar. Und du sagst, okay, SGA und einzelne Edwards, Stars, wer bin ich zu widersprechen? Aber wenn ich Star höre, dann ist das für mich halt Michael Jordan und es ist LeBron James. Also auch einen globalen Appeal hat SGA schon, ist der schon so weit oder muss da irgendwas Herausragendes noch, also der NBA-Titel hilft wahrscheinlich, aber reicht das schon, dass dieser Star-Appeal auch über die Grenzen, über die Grenzen der USA rausreicht?
Ja, da trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Also es ist ja auch immer die alte Debatte, ne? Was ist ein Superstar und was ist ein globaler Superstar? Ein Superstar im Spiel selbst, da kannst du, glaube ich, auch ohne diesen Worldwide Appeal für dich argumentieren. Shai Gilgeous-Alexander ist seit Jahren ein Superstar. Anthony Edwards ist der beste amerikanische Spieler, den es momentan gibt. Den versuchen die Amis ja auch auf Teufel komm raus zu pushen als globaler Superstar. Ich glaube, Anthony Edwards hat mehr Star-Appeal weltweit auch als ein Shai Gilgeous-Alexander. Der ist so ein bisschen flach. Aber ja, nur weil du spielerisch eben einer der besten Spieler deiner Liga bist, heißt das noch lange nicht, dass du weltweit eben diesen Appeal hast. Und Jason Tatum hat dasselbe Problem. Ja, das ist auch einer der besten Spieler der Liga gewesen seit Jahren schon. Bis er sich die Achillessehne gerissen hat jetzt in diesen Playoffs. Der ist jetzt erstmal ein Jahr aus der Konversation. Aber das muss nicht heißen, dass du weltweit so aufgenommen wirst, wie du wie du als Michael Jordan oder als LeBron James oder als Kobe Bryant aufgenommen wurdest. Also da ist schon noch ein Unterschied, glaube ich, wie du die Leute in deinen Bann ziehst. Und das hat sehr viel auch mit Persönlichkeit zu tun, mit Charisma. Ich will da jetzt nicht in die Psychologie abtauchen, in die Sportpsychologie und in die Psychologie von Menschen, die sich eben von Superstars in den Bann ziehen lassen. Aber ich glaube nicht, dass ein Shai Gilgeous-Alexander diesen Schritt noch tun wird. Ja, der ist seit Jahren auf einem absoluten Top-Level, spielerisch einer der besten Spieler der Welt, schon seit geraumer Zeit. Aber auch wenn er Kanadier ist und wahrscheinlich ein bisschen angenehmer als einige seiner amerikanischen Counterparts als Person, das muss nicht unbedingt heißen, dass das global jetzt zieht, was Verkäufe anbelangt, was Schuhverkäufe anbelangt und was auch Marketability anbelangt, also die Fähigkeit, so jemanden an den Mann zu bringen über den Sport hinaus. Ich glaube, das hat immer den Unterschied gemacht zwischen Superstars in einem Sport selbst. Und das sind die Die-Hard-Fans sicherlich dann auch sofort dabei. Da kannst du jeden Basketball-Fan fragen, der das jetzt seit, sag ich mal, in den letzten 5 Jahren verfolgt hat. Kennst du Shai Gilgeous-Alexander? Und jeder wird dir sagen, na klar. Aber jetzt über den Sport hinaus, jetzt die Mutter von jemandem oder den Vater, so wie es früher war mit Michael Jordan oder auch mit LeBron James zum Teil oder mit Kobe. Ich glaube, dass die transzendieren den Sport dann ein bisschen mehr als eben nur in ihrem Metier. Und ich glaube, da ist ein Shai Gilgeous-Alexander nicht wirklich dafür gemacht.
Spike Lee, Ben Stiller, Timothy Chalamet sind schon dafür gemacht, aber es könnte sein, dass die jetzt in den Sommerurlaub gehen können als Basketballfans und dieses Spiel 1, Sepp, wo die Knicks Historisches geschafft haben, leider in negativer Art und Weise. Du hast die Stats sicherlich parat, aber so spät, so hoch zu führen und dann noch zu verlieren. Ich habe bei Dan Labertat, glaube ich, eine Statistik gehört, das hat es 816 Mal gegeben und ist davor nie passiert oder irgendwie so in dieser Art und Weise. Aber da frage ich mich, wenn ein gegnerisches Team in so einen Lauf reinkommt, wenn plötzlich Dreier fallen, die nicht fallen sollten, muss ich dann nicht den Coach der Knicks in die Pflicht nehmen und sagen, ich muss es schaffen, diesen Rhythmus zu brechen? Und das geht mit Timeouts oder hat der Coach eh alles getan, was in seiner Macht war? Und die Rolle der Pacers in diesem Spiel 1 war dann einfach unaufhaltsam. Ich weiß, wir stehen kurz vor Spiel 5, aber nur mal ganz kurz, weil ich habe noch niemand mit diesem Spiel 1 gesprochen.
Nö, es ist wichtig, darüber zu sprechen, denn das ist der Unterschied in dieser Serie. Also es könnte hier locker 3-1 New York stehen oder zumindest 2-2 unentschieden und dann gäbe es hier ein Best of 3. Aber das ist ein Spiel, das New York niemals hätte verlieren dürfen. Also das sagt man jetzt nicht nur im Nachhinein, klar ist das jetzt alles akademisch, aber die Gewinnchance der New York Knicks lag bei 100%. Also das hat es so noch nie gegeben, weil es wirklich auch, wir sagen es ja oft, oh, das ist ja unfassbar historisch etc., aber das hat es tatsächlich so in dieser Form, das hat noch nie existiert in der NBA, dass ein Team so hoch führt und sich dann in den letzten 90 Sekunden oder in der letzten Minute dann noch so eine Führung vom Brot nehmen lässt. Klar musst du dann faulen, klar musst du andere Möglichkeiten ausprobieren. Das hat Tom Thibodeau, glaube ich, auch ein bisschen auf seine Schultern genommen. Aber ich glaube, egal, was die Knicks angestellt hätten in dem Moment, an dem Abend war es einfach nicht möglich, Indiana zu stoppen. Das war so ein bisschen ja vorherbestimmt. Klar, fragst du dich dann im Nachhinein als Knicks-Fan, warum muss uns gerade Aaron Nesmith da abschießen mit 6-3 im Schlussviertel. Warum muss der Hail Mary-Wurf da von Tyrese Halliburton? Ja, warum lässt du den hinter die Dreierlinie? Warum darf der den Dreier nehmen, wenn du 2 Punkte vorne legst? Das wäre ja fast der Siegtreffer geworden. Dann hast du in Overtime immer noch eine Chance, da irgendwas zu tun. Aber sie hatten ja ihre Möglichkeiten, die Knicks. Also man kann jetzt argumentieren, dass es selbst mit dem unfassbaren Pacers-Run nicht zum Sieg gereicht hat für Indiana, weil Halliburtons Fuß auf der Linie stand. Dann hast du als New York immer noch die Chance zu resetten und dann in der Verlängerung das Ding für dich zu entscheiden. Aber Indiana in der Verlängerung genauso dominant wie in den letzten Minuten. Und da, glaube ich, hätten die beiden Teams noch ja 3 Tage weiterspielen können und die Pacers hätten trotzdem irgendwie eine Möglichkeit gefunden, den Sieg zu holen. Oder anders gesagt, die Knicks eine Möglichkeit gefunden, das Ding herzuschenken. In Spiel 2 ähnlich dann die Knicks dann etwas deutlicher verloren. In Spiel 3 haben wir dann gesehen, dass die Knicks Möglichkeiten haben. Und selbst in Spiel 4 waren sie wieder da. Also das ist irgendwo die Identität dieser Knicks. Das sind irgendwelche Formationen bei Thibodeau, da muss man schon die Frage stellen, ist er der richtige Coach für diese Mannschaft? So wie die mit Brunson, mit mit Towns, mit all diesen anderen Spielern aufgestellt sind. Vielleicht ist er einfach nicht der richtige Mann. Das ist eher ein defensiv orientierter Coach, der jetzt offensiv sehr potenten Kader zur Verfügung hat. Und ich weiß nicht, ob er immer da die richtigen Entscheidungen trifft. Da kann man jetzt natürlich sehr pingelig analysieren. Aber das lässt sich auch im Nachhinein immer ganz leicht tun. Ja? Klar hält er manchmal zu lange an Formationen fest. Und das war wahrscheinlich auch einer der mit der Gründe. Aber am Ende ist der Coach nicht derjenige, der draußen ist. Und jede Pick-and-Roll-Rotation verschläft. Am Ende ist er nicht der Typ, der Aaron Neesmith um den Block jagt und dann leider hinfällt und der Typ drückt dann den nächsten Dreier rein. Er ist auch nicht der Typ, der dann vorne Backsteine wirft über Minuten und über Minuten über Minuten, was seine ganzen Stars sind. Jalen Brunson, Carl Townsend, Mikal Bridges, der unfassbar viel Geld verdient und einfach katastrophal performt in dieser Serie. Die sind einfach nicht immer da. Und New York deswegen mit dem Rücken zur Wand. Ich gehe davon aus, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie heute Spiel 5 gewinnen werden im Madison Square Garden und dann steht es 3-2 und es geht zurück nach Indiana und vielleicht haben die nächstes Jahr noch in sich. Sie haben es ja ein paar Mal schon gezeigt, ja, auch gegen Boston lagen sie mehrmals hoch hinten. Der Treppenwitz kursiert ja zurzeit in der NBA, dass ein Spiel erst richtig losgeht, wenn die Knicks mit 20 hinten liegen. Die schaffen sich da immer ja ein eigenes Grab. Und sind oft genug schon zurückgekommen und haben noch gewonnen. Aber da spielst du eben mit Feuer, weil eben diese Pacers auch, da darf man Indiana nicht schlecht reden. Die sind offensiv einfach historisch gut. Sie sind werden von einem der besten Playmaker, Spielmacher, Anführer der NBA momentan geleitet. Und wenn Halliburton dann solche Performances liefert wie in Spiel 4, dann ist es eben sehr, sehr schwer, dieses Team zu schlagen, weil die ähnlich wie OKC, und das ist das Ding, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, Jens, die sind einfach viel breiter aufgestellt und sie haben einfach unfassbar viele Waffen und die alle auszuschalten jeden Abend, das ist unglaublich schwer. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die zentrale Lernerfahrung aus dieser Saison, vielleicht aus den letzten paar. Du brauchst mittlerweile einfach viel mehr Balance als einfach nur einen oder zwei Stars. Die Ära der Superteams, die ist ohnehin vorbei, also mit drei Stars, da schießt du dir, glaube ich, selbst ins Bein bei diesen finanziellen Restriktionen des neuen Tarifvertrags. Und deswegen sind solche Teams wie OKC, solche Teams wie Indiana, die werden in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen und werden auch viel, viel mehr Erfolg haben. Und es wird schwer sein, in den nächsten, ja, ich schätze mal 3-4 Jährchen, diese Phalanx zu durchbrechen. New York kämpft dagegen an. New York hat nach wie vor die Qualität in meinen Augen. Sie haben mit Brunson immer noch einen der besten Closer der Liga, aber Indiana ist nicht weit entfernt. Und deswegen wird es sicherlich ein schwerer Kampf bergauf für die Knicks, wenn sie jetzt da zurückkommen wollen und 3 Spiele in Folge gewinnen.
Ja, wie gesagt, in den letzten Tagen wahrscheinlich. Ich ertappe mich ein bisschen dabei, Sympathien für die Knicks zu entwickeln. Wer hätte das gedacht, auch bei diesem Besitzer? Sepp, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 714, während hinter mir quasi Roland Garros 2025 den Tag beginnt. Kurze Pause.
Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Michael Kohlmann hat die Sonne mitgebracht, Michael. Das ist doch so verrückt. Da sitzt man an diesem Mittwoch den ganzen Tag so halber im Regen. Und weißt du, was ich mir gestern gedacht habe, als ich Jakob Mensik, einer meiner neuen Lieblingsspieler, gesehen habe, gegen Alexandre Müller auf dem 14er Platz, wo gute alte Davis Cup Atmosphäre geherrscht hat, in einer Art und Weise, wo ich die Franzosen schon fast ein bisschen gehasst habe. Oder ist das noch zulässig? Aber ich habe mir Folgendes gedacht. Der Mensik kriegt nicht so viel Presse wie der Fonseca, aber dafür, dass er nur ein halbes Jahr, glaube ich, älter ist, oder ein Jahr, spielt er wieder besser wie Fonseca? Würdest du das, ich sehe ein Kopfschütteln des deutschen Davis Cup Kapitäns.
Kopfschütteln ist jetzt, wäre jetzt übertrieben, aber ich glaube, dass der Fonseca schon ein gewisses Potenzial hat, was ganz, ganz Besonderes zu sein und dass sie, also, und Jakob Mensik ist ein außergewöhnlich guter Tennisspieler, serviert unglaublich gut, ist halt schon ausgewachsen, würde ich sagen, also hat seine Stärken, Aufschlag, Rückhand, wird eine tolle Karriere auch haben, aber die Frage ist, ob der Fonseca nicht vielleicht Tick mehr höheres Level hat.
Genau, also auch der Ausschlag nach oben ist ein bisschen, finde ich, könnte ein bisschen größer sein. Ist immer noch alles hypothetisch gesprochen, aber ich glaube auch, dass Fonseca ein bisschen mehr Potenzial noch hat als der Mensik, der auch ein extra starker Spieler ist.
Ja, also hier,
wir haben. Aber nochmal, also ich muss auch eine Sache noch sagen. Mensik hat mir imponiert, dass er sich auf den 14er hinstellt, mit den Leuten anlegt und das dann so nach Hause spielt auch, weil das ist, glaube ich, für so einen jungen Spieler was ganz Außergewöhnliches, sich da hinzustellen und, ich sage jetzt mal, auf guter alter Oli Kahn-Manier mit dicken Eiern dann das Ding auch nach Hause zu spielen. Also das ist schon was Besonderes auch.
Was mir bei beiden gefällt ist, und das höre ich ja immer bei den Experten auch bei Sky, die ja wirklich Ahnung haben, wie dein ehemaliger Spieler Philipp Kohlschreiber. Dieser Richtungswechsel aus dem Ballwechsel, das höre ich auch bei Andy Roddick, aber ich finde, beide können mit ihrem Rückhand-Longline relativ früh im Ballwechsel, ohne Rücksicht auf Verluste, auch die Richtung wechseln. Ist das im Tennis, im professionellen Tennis des Jahres 2025 quasi ein Schlüsselschlag?
Absolut. Also mittlerweile muss man ja sagen, wenn man viel Tennis guckt, ist der Richtungswechsel schon nicht so leicht. Ne? Also das ist schon der Schlag, wo du den Gegner wirklich aus der Komfortzone dann auch rauskriegen kannst. Und jetzt waren wir in Madrid, wo es schnell ist, oder generell auf schnelleren Belegen ist es nochmal schwieriger, aus dem schnellen Cross einen Longline zu spielen. Auf Sand ist es, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich normaler, weil du mehr Zeit hast, ein bisschen besser dich hinbewegen kannst und so. Aber klar, also wenn du den beherrschst und wenn das so für dich eine ganz normale Situation ist, dann hast du definitiv einen Vorteil gegenüber vielen anderen.
Jetzt kommst du gerade vom Spiel von Daniel Altmaier, der gegen Witko Priva gewonnen hat, jetzt dritte Runde gegen Medjedovic spielt, was ich ein spannendes Match finde, weil Medjedovic ist halt jemand, wo ich mir denke, in Gottes Namen, nimm halt 5 Kilo ab, du faules Stück. Ja, und weil spielen kann der ja. Der hat einen unglaublichen Aufschlag, unglaubliche Vorhand. Aber, um auf Daniel zu kommen, Sascha hat in München gesagt, dass Daniel die Gabe hat, gute Spieler schlecht aussehen zu lassen. Also Sascha spielt nicht gern gegen ihn, habe ich übersetzt für mich. Aber er hat jetzt gegen Fritz gewonnen, zugegeben Fritz sicherlich nicht so gut wie im letzten Jahr. Jetzt hat er quasi sein Break bestätigt gegen Kopriva. Wie siehst du die Partie, die am Freitag stattfinden wird gegen Medjedovic?
Ich fand es jetzt ganz interessant, weil die beiden haben heute auf 12 und 13 nebeneinander gespielt. Also man konnte beide Matches gleichzeitig gucken. Ist ja was Besonderes, finde ich, auf einer Grand-Slam-Anlage, dass man zwei Plätze auf einmal sehen kann. So wie du gesagt hast. Also Medjedovic, muss ich auch sagen, hat auch ein unglaubliches Potenzial. Also den sehe ich auch viel stärker, als seine Rangliste es aussagt. Also der könnte deutlich höher stehen, wenn er, glaube ich, das konstant auf den Platz bringt, weil das war heute auch gegen Cirundolo, gegen den Bruder von Cirundolo, mit Höhen und Tiefen versehen, das Match, auch wenn er es in 3 Sätzen gewonnen hat. Interessante Partie. Ich glaube, es wird darauf ankommen, wer so ein bisschen seinen Spielstil durchdrücken kann. Wenn Medjedovic diktieren wird, dann wird es schwierig für Daniel. Wenn er Daniel es aber schafft, Medjedovic zu bewegen und den Ball und Gegner zu bewegen, dann glaube ich, hat Daniel definitiv eine ganz gute Chance.
Jetzt hast du den Namen selbst erwähnt. Ich wollte gar nicht über ihn sprechen, aber wir haben beide einen Softspot für Francisco Cerundolo, diese Vollpfeife. Der erste Runde gegen
Diallo,
ja. Aber hast du, entschuldige, wenn ich das nicht mehr auf dem Zettel habe, während Ben Shelton hier bei uns vorbeikommt, aber habt ihr im Davis Cup die Kanadier nicht gehabt, wo Diallo gespielt hat, der irgendwie ein lässiger Spieler ist, aber er kriegt's nicht so, der ist auch so an der Schwelle, finde ich, Top 100, Top 80, aber irgendwie kriegt er es nicht so richtig gebacken. In Madrid hat er ja ganz gut gespielt, aber dass er gegen Cerundolo gewinnt, spricht das für ihn oder gegen Cerundolo?
Ist immer schwierig zu sagen. Generell würde ich jetzt sagen, spricht gegen Cerundolo, weil ich glaube, dass Diallo unglaublich viel Power hat und auch gute Ergebnisse haben kann, aber dem fehlt noch die Konstanz. Also insofern.
So.
glaube ich eher, dass es gegen Cerundolo spricht als für Diallo. Diallo hat auch ein großes Upside, aber ja, für mich fehlt da noch ein bisschen, dass er sich da wirklich oben in die große oder in die erweiterte Weltspitze reinspielt.
Jetzt habe ich vorher mit Timo Graf darüber gesprochen, über die Verabschiedung von Rafael Nadal am Sonntagabend. Hast du irgendwas davon mitbekommen? Was warst du auch, was im Stadion ist, oder?
Nee, ich habe mir vorher Jannik Hanfmann angeguckt gegen Musetti, das war ja davor. Dann bin ich verscheucht worden von den Ordnern. Ja, also und damit, das meine ich auch so, das war verscheuchen. Hab mir aber dann die Verabschiedung im Fernsehen angeguckt und ja, war schwer beeindruckt. Also muss ich echt sagen, fand das sehr, sehr schön und auch in jeder Hinsicht gut, wie sie es gemacht haben. Ich glaube, man hat anhand der Emotionen bei Nadal auch gesehen, dass es ihm auch sehr viel bedeutet hat. Also mit ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel die Mitarbeiter des Turniers auflaufen zu lassen, die ihn über Jahre hier begleitet haben, ob es vom Fahrer über den Platzdienst, Leute aus der Küche, die ihm auch zu jeder Tages- und Nachtzeit noch was zu essen besorgt haben. Also das fand ich sensationell und mein Highlight ist der Footprint auf dem Platz. Ich glaube, das ist was, ja, das werden nicht viele Spieler erlangen, auf einem Center Court eines Grand Slams einen Fußabdruck zu haben.
Ich habe ihn mir aber anders vorgestellt. Ich wusste nicht, dass es der Tennisschuh ist. Ich dachte, dass es sein barer Fuß ist. Aber okay, schön, ja. Mitten neben dem Netz am Court-Philippe Chatrier. So, mit auf der Anlage, und das fand ich auch wieder dann nett, dass sich Federer, Djokovic und Murray zurückgenommen haben, haben gratuliert, aber haben nichts gesagt. Was hätten sie auch sagen sollen, ja. Aber Djokovic kommt mit dem 100. Titel hierher, den er, glaube ich, wenn er sich das Jahr so ausgemalt hat, da ist Genf erstens mal überhaupt nicht draufgestanden. Und in seiner Karriereplanung bei Titel Nummer 95 wird er sich auch nicht gedacht haben, dass er einen ausgerechneten Genf gewinnt. Dass er den noch dazu von Hubi Hurkacz schon ein bisschen auch präsentiert bekommt, weil Hubi war mit Break vorne im dritten Satz und hat sich dann, um mit Djokovic selbst zu sprechen, zurückgebreakt selbst. Ich habe Djokovic überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Er hat aber eine dermaßen einfache Auslösung. Bis ins Viertelfinale eigentlich. Muss man ihn auf dem Zettel haben?
Ja, ist auch eine gute Frage. Vor Genf hätte ich dir auch gesagt, auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass natürlich ein Turniersieg immer ein bisschen hilft. Für ihn, so hat er es ja selber auch in der Pressekonferenz gesagt, helfen Matches. Und die hat er einfach viel zu wenig gehabt in Vorbereitung hier auf Paris. Insofern glaube ich schon, wenn er jetzt hier durch die nächsten Runden auch durchmarschieren sollte, ab Viertelfinale muss man ihn dann immer auf dem Papier haben, wenn es so kommen sollte. Aber ganz am Ende glaube ich noch nicht ganz dran. Ich fand sowohl gegen Hurkacz als auch gegen Norrie, es waren viele Matches in Genf dabei, wo er irgendwie so durchgekommen ist. Also das war jetzt noch nicht so die ganz große Klasse von ihm wieder. Aber für ihn glaube ich auf seinem weiteren Weg in diesem Jahr war es wichtig, einfach zu sehen, dass er auch noch Turniere gewinnen kann, weil ich glaube, in ihm schlummert es ja doch, dass er den Jimmy Connors-Rekord mit 109 Turniersiegen brechen möchte, und da war ja jetzt seit einem Jahr oder über einem Jahr ein bisschen zu zweifeln, ob er das dann schafft, aber ja, das ist mit Sicherheit ein Ziel, was er haben wird. Ob er den 100. bei einem 250er sich vorgestellt hat, würde ich jetzt auch sagen, nein. Aber ich glaube, den nimmt er jetzt trotzdem so gerne mit und hofft, dass er irgendwo noch ein, zwei größere Titel dazu fügen kann.
Noch Federer 100. war immerhin 500er in Dubai. Und ganz ehrlich, wir müssen uns einmal diese Titel von Jimmy Connors anschauen, ob das wirklich nach heutiger Rechtsprechung überhaupt ATP oder generell große Turniere waren. Aber ein Viertelfinalgegner wäre Sascha. So, Sascha wird vielleicht eine Flasche Perrier aufgemacht haben zu Hause, als er gesehen hat, Cerundolo verliert, weil das wäre die vierte Runde gewesen, vielleicht auch nicht. Spielt jetzt gegen Jesper de Jong. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung möglicherweise schon oder ziemlich sicher schon zu Ende. Ich habe dann gestern mich aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, wenn es zu Djokovic gegen Sascha kommen sollte, hätte ich ein 51-49 tatsächlich für Djokovic. Bin ich komplett verrückt. Wenn Djokovic davor jetzt dann schon vier Partien hier gewonnen hat, Selbstvertrauen hat, ja.
Als komplett verrückt würde ich dich jetzt nicht bezeichnen, aber Ich glaube, wenn das so alles eintreten sollte, dann würde ich Sascha ein bisschen vorne sehen. Ich glaube einfach, dass er hier in Paris immer sehr, sehr gut gespielt hat. Ich fand, die erste Runde gegen Le Natien war gut. Die war wirklich gut. Le Natien hat ihm jetzt gar nichts tun können. Absolut, bin ich bei dir. Aber so ein paar Sachen, wie er vor- und Longline dann teilweise ohne Ankündigung, sei jetzt mal,
auch, wenn ich mich erinnere, man
hat durchgeladen hat, das waren Stiche. Ich fand seine Schläge, Schlagqualität fand ich gut. Ja, er war jetzt nicht, glaube ich, bei 100% Konzentration, aber meine, so wie er es durchgespielt hat und so wie er da durchgekommen ist, war das absolut ausreichend. Ich glaube, nächste Runde gegen Jesper de Jong wird ähnliches Match sein. Da muss er sich auch, seine Nerven und seine Konzentration so beisammenhalten, dass er da einfach durchgeht, weil ich finde, in den ersten Runden, da war sich hier in diesem Jahr nicht viel Energieverlust erlauben, weil gerade in der dritten Runde, glaube ich, wäre Arnaldi schon. Griegsboy ist irgendwo noch da, gegen den er ja auch immer lange Matches spielt. So, also insofern würde ich hoffen, oder hoffe ich, dass er gegen de Jong da genauso weitermacht, wie er gegen Le Natien aufgehört hat.
Ich hatte nur Angst, dass er einschläft vor lauter Langeweile irgendwann Mitte des zweiten Satzes, aber auch wieder gut zu sehen, was er öfter macht. Er reizt die 90 Sekunden gar nicht aus oder die 60 Sekunden, die sind, sondern ist dann früher schon auf dem Platz. Ein Wort noch, weil ich darüber ganz wenig gesprochen habe, auch in den verschiedenen Outlets, aber zu Hamburg. Ich habe das Match von Justin Engel gegen Struffi nicht gesehen, habe ich nur das Ergebnis gesehen. Aber ich habe das Match von Engel gegen Rublev gesehen und da sage ich, mit meinem beschränkten Tennis-Sachverstand, das hat mir echt gut gefallen, was der Engel da gespielt hat. Und dann fährt er aber nach Vicenza, gewinnt dort die erste Quali-Runde gegen Max Wiskant, war es, glaube ich. Ganz enges, langes Match. Und verliert dann die zweite Quali-Runde. Also das muss ja für einen jungen Spieler von 100 wieder auf runter, vielleicht nicht auf 0, aber auf 5, was die Atmosphäre, das Ganze drumherum angeht, muss schwierig sein. Aber was hat dir bei Engel gut gefallen in Hamburg? Bei mir hat, ich leg mal vor, was mir gut gefallen war,
hast du dich nur reden lassen, da kommt immer noch was.
Ja, pass auf, das war Folgendes, dass er hat positive Emotionen gezeigt, aber wenn er Fehler gemacht hat, dann hat er das runtergeschluckt und nichts gezeigt. Und das hat mir zum Beispiel getaucht. Jetzt du.
Boah, also in Hamburg waren beide Matches, fand ich auch sehr, 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 sehr gut. Er hat in dem Match gegen Jan Lennart, fand ich außergewöhnlich, die engen Situationen gespielt, also ruhig geblieben, sehr, sehr gut serviert, hat sich auf seine Sachen konzentriert. Gegen Rublev hatte man den Eindruck, dass er am Anfang so ein bisschen nervös war, ein bisschen unkonzentriert oder nervös angefangen, aber dann, das fand ich auch bis zum Ende wirklich sehr, sehr gut gemacht. Klar, auf dem Level und auf dem Niveau waren das zwei außergewöhnliche Leistungen. Es wird aber jetzt darauf ankommen, wie er es in den Folgewochen dann, sprich auf Challenger-Niveau, auch hinbekommt, weil ich glaube, dass du dich als junger Spieler über die Matches hochspielen musst. Du wirst es nicht, also vielleicht irre ich mich da auch, aber ich glaube, du wirst es nicht schaffen, mit Wildcards bei den großen Turnieren dich sofort auf das Level hochzuspielen, dass du dann irgendwann die Rangliste hast, da auch reinzukommen, sondern ich glaube eher, dass du es immer schaffen musst, dich entweder auf den Turnieren zu qualifizieren und dann diese Zusatzpunkte noch zu kriegen oder über die Challenger-Tour, über viele Matches, über viele Punkte, über Turniersiege, dich dann auf dieses konstante Level dann auch hochzuspielen. Insofern war es, ja, ist das die Schwierigkeit, natürlich in Vicenza auf Platz 17 zu spielen, vor 8 Zuschauern, wenn du die Woche vorher noch vor 4.000, 5.000, die dich zujubeln, in Hamburg auf dem Center Court zu spielen. Also das wird aber die Kunst auch des Trainerteams sein, des Umfelds von Justin, ihn da immer wieder auch wieder runterzuholen und auch immer wieder klar zu machen, das ist die Basis, das ist das Fundament. Da musst du die Matches und die Siege einfahren, um dich dann auf lange Sicht da oben zu qualifizieren.
Schließt sich der Kreis dann wieder zu Fonseca, der halt auch auf den Challengern gerade zu Beginn des Jahres hat er, glaube ich, noch einen gewonnen und
du kriegst ja auch Selbstvertrauen dadurch. Michael, lass mich schließen. Wart ja ohne Fußball, aber lass mich schließen mit folgender Frage. Kommende Woche Juniorenwettbewerb hier. Wer wird aus deutscher Sicht hier antreten?
Ja, wir haben hier dieses Jahr drei Jugendliche im Hauptfeld. Zum einen Max Schönhaus, der in seinem Jugendjahr ist, der letztes Jahr in
Wimbledon
das Doppel gewonnen hat. Genau. Und dann haben wir noch mit Jamie McKenzie und Nils McDonald zwei 2008er, die also noch ein Jahr vor sich haben, die jetzt gerade zusammen in Mailand beim Trofeo Bonfiglio das Doppel zusammen gewonnen haben, sind beide, ich glaube aktuell, der eine ist 18, der andere ist 21 in der Jugendweltrangliste, also haben beide schon tolle Erfolge auch in diesem Jahr gehabt, waren beide auch in Australien, also haben diese Erfahrung auch schon gehabt, in einem Grand Slam Hauptfeld zu sein, deswegen hoffen wir alle, dass die drei Jungs hier ein gutes Turnier spielen werden und hoffentlich weit kommen und ja vielleicht dann auch irgendwo um einen Titel mitspielen können.
Die Sonne ist über der BVB aufgegangen, sie ist hier aufgegangen. Das war's, die Big Show 713, Sportradio 360. Danke Michael, danke an alle anderen, die dabei waren.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!